Ja, willkommen zu Lied Kultur. Es geht um Sprachen heute. Ich sitze hier mit Markus Poller. Hallo Markus.
Hallo Maha.
Ja, und Markus befragt mich. Ich bin sozusagen der Auskunftsgeber. Naja, wir unterhalten uns. Und Markus, was machst du denn so?
Hauptberuflich mische ich eigentlich bei Telekom mit. Mhm. Aber zurzeit habe ich als eines der Hobbys Sprachen gefunden. Mhm. Konkret spiele ich herum mit Portugiesisch. Das ist gerade aus dem Status arg gebrochen auf nur noch gebrochen hochgehoben worden. Ich fange an mit Polnisch. Ich bin natürlich in der Schule über ein paar Sachen reingestolpert mit der üblichen Art von, ich habe davon keine Ahnung und ich kann keine Sprachen, warum belästigt ihr mich damit? Mhm. Und jetzt, wo ich ein paar Sachen angefangen habe und angefangen habe, Ähnlichkeiten zwischen den Sprachen zu sehen, dachte ich mir, ich mag mal ein paar Fragen loswerden.
Ja, das ist doch gut. Und ich denke, das Thema ist allemal sehr interessant. Ich denke auch, du hattest das ja erst nicht vorgesehen. Man könnte noch ein bisschen über Sprachen lernen, sprechen, weil uns das ja verbindet. Du lernst Sprachen, ich lerne Sprachen. Kann man vielleicht noch ein paar schöne Tipps geben? Das interessiert die Leute vielleicht auch. Mhm.
Ich habe meine persönlichen Vorlieben bei Grammatik und Ausdrucksstärke. Grammatik kommt aus so einer alten Fehlernahme von, es ist doch toll, wenn man Deutsch als Muttersprache hat. Dann kann dann in der Fremdsprache gar nicht mehr so viele böse Fallen gestellt werden, weil man hat ja fast alles schon mal gesehen. Hm. Hm. Welche Art von Wortänderungen unterliegt man, wenn man einen Satz in der fremden Sprache korrekt sagen möchte? Und das andere ist Sachen, die sich schwer übersetzen lassen, weil die Denkweise in der anderen Sprache merkwürdig ist, den gleichen Sachverhalt auszudrücken. Hm.
Naja, ob das die Denkweise ist, auf jeden Fall die Art und Weise, das auszudrücken, ist halt anders. Ja. Das ist ja nicht unbedingt eine Denkweise.
Wie viele Leute kennst du, die mit sich selbst einen Monolog führen, wenn sie zu denken? Die von ihrer Sprache als primäre Gedankenquelle abhängig sind?
Ja, ich glaube schon. Es gibt ja Leute, die das auch immer wieder sagen. Also Elektra, eine Aktive aus dem Chaos Computer Club, sagt ja immer noch, dass man einen Dialog mit sich selbst führt beim Denken. Und da ist auch was dran. Also ein großer Teil des Denkens ist schon auch irgendwie sprachlich. Also das ist schlecht erforscht. Also
ich bin in meiner Deutsch-Englisch-Übersetzung mittlerweile besser geworden, weil ich im Englisch Wörter in genug Kontexten kenne. Hm. Und die übliche Art, wie ich das übersetze, ist, ich höre es, ich stelle mir die Szenerie in meinem Kopf vor und fange an, diese Szene in einer fremden Sprache neu zu beschreiben mit Bruchstücken, die ich vorher schon mal gehört habe. Mhm. Ich assoziiere das, was ich sehe, mit ganzen Sätzen. Mhm.
Dann ist Übersetzen nochmal wieder eine ganz besondere Tätigkeit. Ich glaube auch, dass das nicht unbedingt was damit zu tun hat, wie gut man Sprache kann. Also ich denke, wenn man gut übersetzen kann, dann kann man auch die Sprache gut. Von daher ist es schon richtig, dass man zum Beispiel auch Übersetzen als Test für Sprachkenntnis nimmt. Aber andersherum kann es auch sein, dass man eine Sprache gut kann und nicht so gut übersetzen kann. Weil man ja eine bestimmte Übung braucht für das Übersetzen. Da muss man reinfinden, das Übersetzen. Wenn man das nie gemacht hat, kann man das auch nicht gut. Das heißt also, wenn jemand schlecht übersetzt, muss der die Sprache nicht schlecht können. Aber wenn jemand gut übersetzt, dann muss er auf jeden Fall auch die Sprache gut können. Also aus der übersetzt.
Wenn jemand gut übersetzt, muss er beide Sprachen gut können.
Ja, ja. Naja, klar. Er muss beide Sprachen gut können, das stimmt. Ja.
Wir sind eigentlich schon beim Thema Sprachen lernen und ich würde das Thema eigentlich nochmal hinten anstellen und dich fragen. Ja, klar. Sagen wir, ich werde heute in eine Zeitkapsel eingefroren und wache in 100 Jahren wieder in Berlin auf. Mhm. Werde ich die Sprache noch verstehen?
Ich glaube schon. Also das ist immer so eine Frage. Manchmal verändern sich Sprachen schneller, manchmal weniger schnell, je nachdem, wie auch die Gesellschaft sich verändert. Wenn man jetzt zurückschaut auf die letzten 100 Jahre, dann sieht man, dass zwar das Deutsch vor 100 Jahren schon etwas seltsam war, aber wenn es um Hochdeutsch geht, also jetzt nicht um Dialekte, also man hat halt vor 100 Jahren sehr viel mehr an Dialekte gesprochen, deshalb ist es dann wahrscheinlich auch schwieriger, sich zu verständigen. Aber das Hochdeutsche hat sich jetzt gar nicht so stark verändert. Also es klingt komisch, wenn man sowas hört von vor 100 Jahren. Das kann man ja auch, weil es da schon Tonaufnahmen gab. Also es klingt auf jeden Fall komisch, aber es ist noch verständlich. Und ich denke, auch in 100 Jahren wird es so ähnlich sein.
Lass uns mal drüber.
Lass mich da noch kurz, also dass es auch merkwürdig klingt, aber eben es ist es ist, glaube ich, noch verständlich. Also wenn es Hochdeutsch ist, ne, das ist halt die Frage, wenn die Leute was anderes sprechen, ne, also eher so ein Dialekt, eher so, wenn sie unter sich sind, dann gibt es natürlich sehr viel stärkere Veränderungen. So, jetzt wolltest du aber noch was sagen.
Genau darauf wollte ich draus hinaus, dass du, ich vermute, ich postuliere jetzt eine These und du sagst mir, ob sie nachher passt oder nicht, dass du mit Hochdeutsch einen großen Spezialfall getroffen hast. Denn Hochdeutsch ist eine Verwaltungssprache, die über viele Schriftstücke und viele Eliten künstlich am Leben gehalten wird. Ja.
Das ist aber nicht so sehr ein Spezialfall, gilt auch bei anderen Sprachen. Es hat sich halt gerade im 19. Jahrhundert, insbesondere in Europa, fast überall sowas herausgebildet wie so eine Standardsprache. Und diese Standardsprache verändert sich eben nicht so stark. Das liegt eben auch daran, dass diese Standardsprache sehr stark an die Schriftlichkeit gebunden ist. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Das ist eben früher nicht so gewesen. Deshalb, also wenn man sich jetzt zum Beispiel mit einer Zeitmaschine ins Mittelalter begibt, dann wird man große Schwierigkeiten haben. Erstmal, weil es eben diese Standardsprache noch nicht gibt. Dann gibt es halt verschiedene Dialekte, dann hängt es halt davon ab, wo man gerade hingekommen ist. Und dann wird man vielleicht sagen, okay, dann versuchen wir es doch besser mit Lateinisch. Was auch nicht unbedingt so leicht sein wird. Aber das wird wahrscheinlich dann immer noch die beste Möglichkeit sein, sich zu verständigen, weil es da eben diese Schriftsprache gibt, die sich alle geeinigt haben. Während gesprochen, also ist schon wirklich dann sehr, sehr schwierig.
Mir ist auf meinen Recherchen Vulgärlatein über den Weg gelaufen.
Ja.
Vulgär als das Latein, das das Volk spricht.
Genau, deshalb Vulgärlatein, weil es gesprochenes Latein ist, also das Latein des Volkes.
So, was ich jetzt eigentlich rausziehen möchte, ist, mit welcher Geschwindigkeit kommen und gehen Sprachen und welche Faktoren verlangsamen oder beschleunigen das? Zum Beispiel, wenn du dir anschaust, SMS. Es ist plötzlich sexy geworden, Wörter abzukürzen.
Ja, und das hat sicherlich auch einen Einfluss auf die gesprochene Sprache. Also ich glaube, dass die SMS-Sprache sicherlich da auch einen Einfluss hat. Ja, was heißt kommen und gehen Sprachen? Klar, Sprachen verschwinden und tauchen neu auf, das ist richtig. Oft in dem Bereich, wo es eben keine Standardisierung gibt. Also Sprachen, die nicht standardisiert sind, haben auch so ein bisschen das Problem, dass sie vielleicht stärker vom Sprachtod bedroht sind. Und das kann sehr schnell gehen. Also Sprachen verschwinden unheimlich schnell. Also das Sprachensterben ist gerade jetzt auch in der Welt sehr verbreitet.
Aber das ist für dich kein bedauerlicher Fall, weil genug Sprachen wieder aus dem Boden hochkommen.
Nee, ich denke schon, dass das irgendwo bedauerlich ist. Also deshalb bin ich auch der Meinung, man muss die Sprachen dokumentieren, bevor sie verschwunden sind. Weil man dann eben auch mehr Einblick in die Vielfalt sprachlicher Möglichkeiten haben kann. Also ich finde es schon wichtig, dass Sprachen dokumentiert werden. Dann besteht auch die Möglichkeit, sie gegebenenfalls wiederzubeleben, wenn denn die Sprecher sagen, okay, also eigentlich wollen wir doch unsere eigene Sprache behalten. Das merken manche Leute erst sehr spät.
Und ich werfe jetzt mal das Stichwort Hebräisch
an. Ja, genau, da haben wir so einen Fall. Die war eigentlich als gesprochene Sprache untergegangen, war halt nur noch liturgische Sprache und Sprache der Bibel. Und dann sind halt Leute hergegangen im 19. Jahrhundert und haben gesagt, nö, das wollen wir jetzt eigentlich auch wieder sprechen. Und dann haben sie das sogar durchgesetzt.
Und da haben
das
sie
ist
aber
schon ein sehr außergewöhnliches Ereignis.
Können wir über Hebräisch an der Stelle sprechen, was sie tun haben müssen, um die Sprache von, sie ist eine altertümliche Elitensprache, die keine modernen Wörter wie Computer enthält, auf eine Sprache zu bringen, die vom Volk gesprochen wird?
Ach, das mit den Wörtern, das wird immer so hochgehalten, ist aber kein wirklich großes Problem. Also die Wörter, die man braucht, hat man sehr schnell erfunden. Und klar, da gibt es natürlich immer Diskussionen, was ist das richtige Wort und so. Aber das funktioniert wirklich völlig unproblematisch. Ich habe das selber ja erlebt, sozusagen zu meinen Lebzeiten in Esperanto, dass man das Wort für Computer irgendwie einführen musste und dass es da Streit drüber gab, wie das nun eigentlich heißen soll. Und, aber dann hat sich das trotzdem relativ schnell ergeben und natürlich gibt es jetzt ein allgemein anerkanntes Wort für Computer. Sowas geht immer ganz schnell. Also ich glaube, das sind ganz andere Probleme, die man da hat, wenn man eine Sprache wiederbeleben will.
Kannst du mal über die Kontextfindung schon über den Einigungsprozess einer Sprechergemeinschaft, so ein Wort einzuführen oder aussterben zu lassen?
Naja gut, die Sprechergemeinschaft muss sich schon irgendwie einigen und das ist nicht so ganz leicht. Das muss irgendwie ablaufen. Da gibt es ja in manchen Sprechergemeinschaften sogenannte Akademien, die da entscheiden. Also gerade bei Esperanto kann man das sehr schön sehen, denn die Akademie hat damals gesagt, also klar, Computer braucht man ein Wort, wir schlagen Computoro vor für Computer. Und das wollte über irgendwie die Sprechergemeinschaft nicht. Die hat sich dann für ein anderes Wort entschieden. Und da die Sprechergemeinschaft eben letztlich die Macht hat, ist es dann das andere Wort auch geworden, nämlich Computilo. Das hat nämlich den großen Vorteil, dass man eine Wurzel hat, Comput, ein Verb vielleicht, Computi, und mithilfe eines Suffix, il, für Hilfsmittel, also das Hilfsmittel zum Computern, dann eben daraus ein Wort machen kann, was dann Computer bedeutet, und man ist natürlich auf diese Weise viel flexibler. Und das hat sich dann durchgesetzt, einfach weil es praktischer war als das Wort Computoro. Und weil einfach die Leute, die darüber geschrieben haben und sich damit beschäftigt haben, dann immer dieses andere Wort benutzt haben und nicht das Wort, was die Akademie vorgeschlagen hat. Und letztlich sind es die Sprachbenutzer. Auch nicht alle, aber es gibt halt da auch wieder Eliten, die dann eben schreiben und machen, und so setzt sich dann ein Wort durch. Und genauso war es natürlich auch beim Hebräischen, klar.
Ich stehe konkret auf Kriegsfuß mit dem Duden, weil ich halt der Meinung bin, der Duden ist ein Verb, ein Werk, das nachdokumentiert, was sie der Meinung sind, in einer gewählten breiten Masse erkannt zu haben.
Mhm.
Und damit bin ich der Meinung, es ist immer nur ein Werk, um hinterher zu dokumentieren, was eine Sprechergemeinschaft eventuell getan hat.
Mhm.
Und deswegen eigentlich nicht als Referenzwerk dafür zu benutzen, wie man sprechen sollte.
Mhm. Ja, doch. Also, ja, also irgendwie. Also erstmal ist es völlig richtig, also der Duden ist halt immer hinterher. Aber der ist ja auch nicht gemacht für die Leute, die die Sprache schon gut können, sondern der ist halt dafür gemacht für Leute, die halt wirklich was lernen wollen oder irgendwo unsicher sind. Und dann möchte man in so einer Situation, also wenn ich zum Beispiel irgendwo unsicher bin, möchte ich natürlich schon wissen, was hat sich denn etabliert. Also ich will schon so ein bisschen darauf zurückgreifen, was schon Konsens ist. Und da ist halt der Duden dann doch letztlich ganz gut. Oder so ein Wörterbuch. Also ich meine, es gibt ja auch in Deutschland mehrere. Ich finde auch zum Beispiel das Konkurrenzprodukt zum Duden war ich etwas besser, weil er Bedeutungsangaben ausführlicher macht als der Duden. Der Duden hat so ein bisschen das Problem, dass er wenig Bedeutungsangaben macht, und das ist problematisch. Deshalb, also ich habe lieber so ein Lexikon, wo auch Bedeutungsangaben sind. Also das hilft mir einfach mehr, wenn ich auch genau weiß, was es bedeutet. Denn da bin ich auch manchmal im Deutschen unsicher. Gut, jetzt benutze ich oft das Grimmsche Wörterbuch, weil es das im Netz gibt. Oh, muss ich alles verlinken? Mir fällt gerade ein, ich habe mich noch gar nicht um die Shownotes gekümmert. Gut, mache ich gleich. Also das ist auch so eine Geschichte. Also ich habe immer gerne Bedeutungsangaben.
Lass uns mal praktisch hinterlegen. Wenn ich der Meinung bin, meine Mitsprecher benutzen grammatisch komische Sachen, die man tun sollte oder unterlassen sollte, oder benutzen komische Wörter. Welche Möglichkeiten habe ich, ein neues Wortkonstrukt, Grammatikkonstrukt zu etablieren? Sollte ich Fernsehmoderator werden und die Sendung mit Deutschlands besten Einschaltquoten werden?
Ja, hilft. Also ich glaube, dass sowas hilft. Ja, also als Journalist und Moderatoren sind ja auch Journalisten, hat man so ein bisschen einen Vorteil, weil man noch eine gewisse Reichweite hat und so. Aber gut, man muss ja nicht gleich Profi-Journalist werden. Ich glaube, auch als Blogger kann man da schon ganz gut mitwirken. Und ich meine, wir sehen das ja bei bestimmten Wörtern. Also das Wort Vorratsdatenspeicherung ist vielleicht gar nicht so sehr durch die Presse negativ bewertet worden, sondern vor allen Dingen auch durch Blogger. Also man kann, indem man irgendwie partizipiert an der Sprachgemeinschaft, und zwar so, dass man auffällt, kann man schon so ein bisschen Einfluss nehmen.
Jetzt halte ich Sprachgemeinschaften meistens für ein nationales Konstrukt, aber das bringt mich eigentlich auf die Frage, warum sprechen Deutschland, Österreich und Teile der Schweiz eigentlich die gleiche Sprache?
Ja, das sieht man ja, so richtig national ist es nicht. Also es gibt durchaus Sprachen, die über einen Staat hinaus gesprochen werden. Ich meine, das ist ja nicht nur beim Deutschen so. Also das Spanische, das Portugiesische sind da einschlägige Beispiele, und vor allen Dingen natürlich auch das Englische. Also so ein Sprachnationalismus, den gibt es eigentlich nicht mehr. Das war sicherlich mal so, und man kann es ja bei Frankreich noch ganz gut sehen, dass in Frankreich, was inzwischen ja auch fast überall in der Welt gesprochen wird, nein, nicht überall, aber doch in vielen Ländern, aber es ging ursprünglich darum, diese Sprache, also Französisch, eben auch in Frankreich zu etablieren, wo ja auch andere Sprachen gesprochen wurden. Und
willst du nachher noch über Okzitantisch reden?
Okzitanisch, ja.
Und seinen Weg zur Bedeutungsverarmung?
Ja, kann ich was zu sagen, aber passt jetzt hier gerade nicht so. Also wie gesagt, da sieht man diese Bindung an so eine Nation noch sehr stark. Bei Italienisch auch, also das ist sogar noch besser, weil ich meine, Französisch wird inzwischen überall in der Welt gesprochen, Italienisch wird vor allen Dingen in Italien gesprochen. Und das ist schon auffällig. Also ich meine, das Italienische ist da schon auch, glaube ich, nochmal was Besonderes in der Hinsicht. Und ja, also
das Putzige ist, wir reden jetzt alle über Sprachen, die in meinem groben Weltbild mal so ziemlich die gleiche Familie darstellen und sehr einfach zu lernen sind, wenn man mal eine Sprache diese Familie aufgemacht hat. Wir hatten jetzt Portugiesisch, Spanisch, Italienisch.
Glaubst du das? Denn du hast doch eigentlich gesagt, dass du da jetzt noch so Schwierigkeiten mit Portugiesisch hast. Das heißt,
das ist
doch
die
was?
Erste Sprache der Familie, die ich aufmache. Aber ich hatte einen Film mit spanischen Untertiteln und dachte mir so, ist ja ein putziger Dialekt.
Ja, okay. Wenn du, das ist natürlich noch mal besonders interessant. Das ist eigentlich selten, dass jemand erst, also als Nicht-Muttersprachler, erst Portugiesisch lernt und dann Spanisch lernt. Es ist oft umgekehrt. Weshalb man eigentlich auch sagen kann, ein Kollege von mir sagt das immer, dass wenn jemand irgendwie falsche Freunde im Portugiesischen verwendet, dann sind das oft spanische falsche Freunde. Also falscher Freund muss man ja vielleicht erklären kurz. Ein falscher Freund ist ein Ausdruck, also wo man denkt, ich weiß schon, was es heißt, weil man in der eigenen Sprache oder in einer Sprache, die man zuerst gelernt hat, weiß, was es heißt und dann denkt, in der anderen Sprache wird das auch so sein. Ein Freund eben kennt man schon, aber er ist halt ein Falscher, weil es was anderes bedeutet. Und das gibt es halt, es gibt halt solche Unterschiede zwischen Spanisch und Portugiesisch und da viele Leute erst Spanisch lernen und dann Portugiesisch, verwenden sie halt dann immer spanische Wörter in der spanischen Bedeutung, die aber im Portugiesischen was ganz anderes bedeuten. Das ist ein häufiges Problem. Das zeigt eben, dass Leute nicht erst Portugiesisch lernen und dann Spanisch, sondern erst Spanisch und dann Portugiesisch. Also insofern bist du da eine große Ausnahme.
Über die Motivation, warum man Sprachen lernt, kommen wir vielleicht später mal drauf. Aber was ich jetzt konkret wissen wollte in dem Beispiel war, für mich als Deutscher ist es normal, dass man gebrochen Niederländisch liest oder versteht, wenn sie langsam sprechen. Mhm. Aussprechen ist ein Stück komplizierter.
Mhm.
Die haben ein paar interessante Phoneme, bei denen ich immer wieder drüber stolpere. Aber ich messe es tatsächlich in Süddeutschland, speziell in Ulm, passiert, dass Leute, die älter als 50 Jahre alt waren, gesagt haben, sie haben noch nie mit Niederländisch was zu tun gehabt. Und wenn doch, dann fanden sie es komisch, weil es eine Sprache, die sie nicht verstehen, auch nicht verstehen können und nicht verstehen wollen.
Mhm.
Ist das jetzt die Tatsache, dass die Niederländischen nicht drankommen, ein besonders süddeutsches Dialektproblem? Ist das vielleicht ein Altersproblem, dass ich da gestolpert bin? Siehst du eine Erklärung dafür, dass sie sagen, für sie ist Niederländisch zu weit entfernt, um es zu verstehen?
Tja. Also Niederländisch ist insofern ein schönes Beispiel, weil es so eine Sprache ist, die doch recht eng mit dem Deutschen verwandt ist, wo man, das ist wirklich eine Frage des Willens ist, ob man es verstehen will oder nicht. Natürlich kann man nicht alles verstehen, es ist ja halt schon eine andere Sprache. Aber ich glaube, da ist tatsächlich auch so eine Willenssache dabei. Also wenn man sich verstehen will, dann geht es irgendwie und wenn nicht, dann geht es halt irgendwie nicht. Und vielleicht ist das so, dass wenn man halt aus Süddeutschland kommt und jetzt nicht so viel mit den Niederlanden zu tun hat, dass eine andere Situation ist, als wenn man wie ich aus Nordrhein-Westfalen kommt. Ich habe ja dann auch in Köln studiert und irgendwie viel mit Leuten vom Niederrhein zu tun gehabt. Und da war man halt ganz nah dran an den Niederlanden. Und da hat man auch irgendwie immer Kontakt gehabt und dann eben auch sich verständigt. Es liegt natürlich auch daran, dass in Norddeutschland natürlich Niederdeutsch auch irgendwie präsent ist, auch wenn ich das zum Beispiel nicht mehr gesprochen habe, aber das ist irgendwie präsent und dann gibt es natürlich schon so ein Verständnis für grammatische Strukturen des Niederländischen, weil man die irgendwie dann doch aus dem Niederdeutschen kennt, selbst wenn man nicht richtig Niederdeutsch gelernt hat. Also von daher ist das fehlt natürlich in Süddeutschland. Von daher kann es tatsächlich leichter sein für jemanden aus Norddeutschland, sich mit Niederländisch anzufreunden, als wenn man aus dem Süden kommt. Aber ich glaube, es ist vor allen Dingen eine Frage des Willens.
Die andere Frage, die ich noch hinaus möchte, ist, ich habe ein grobes Vorstellungsvermögen für den Sprachabstand Deutsch zu Niederländisch. Wie hoch ist der Abstand Portugiesisch zu Spanisch?
Tja, also man sagt in der Regel, obwohl es da auch jetzt wenig wirklich objektivierbare Forschungsergebnisse gibt, dass der Abstand zwischen Spanisch und Portugiesisch innerhalb der romanischen Sprachen relativ hoch ist. Also am sonderbarsten ist sicherlich Französisch unter den romanischen Sprachen. Und die anderen sind relativ ähnlich, aber von diesen relativ ähnlichen ist wiederum Portugiesisch am weitesten, sagen wir mal, vom ich sag jetzt mal Standardromanisch, also das wäre dann Spanisch und Italienisch, vielleicht auch Rumänisch, entfernt. Und das ist schon, naja, es hängt aber auch von der Betrachtungsweise ab. Das Portugiesische ist halt anders, wenn es um die Phonetik geht. Also wenn man Portugiesisch geschrieben sieht, ist das wie Spanisch im Grunde. Also jetzt vereinfacht gesprochen. Aber es ist halt die Phonetik, auch die Phonologie, aber fassen wir das mal zusammen, die Lautstruktur ist halt sehr anders. Und das führt eben dazu, dass man da so ein bisschen so einen Abstand hat und der macht es dann auch schwer, das zu verstehen. Obwohl, wenn wir dann wieder aufs Sprachenlernen zurückkommen, wir springen jetzt leider dauernd hin und her, also ich kriege keine guten Kapitel zustande, ist das natürlich beim Sprachenlernen auch gerade wichtig, dass man sich einhört und dass man halt auch immer wieder in der Sprache, die man lernen will, was hört. Und ja, da ist natürlich das schön, wenn man das, wenn da so ein bisschen so ein Unterschied ist und Besonderheiten, denn dann kommt es auch darauf an, sich einzuhören und dann lernt man letztlich vielleicht Portugiesisch doch besser, wenn man schon Spanisch kann. Oder Italienisch oder so.
Mir ist letztens aufgefallen, ich hatte für einen Link, der über die Mailingliste kam, einen Wikipedia-Artikel angelesen, der sich zufällig in der französischsprachigen Wikipedia befand. Mhm. Und mit meinem fortschrittlich gebrochenen Portugiesisch und meinem einzelnen Wortfetzen bekannten Französisch war es mir möglich, den Inhalt dieses Artikels zu erschließen. Mhm. Ich war begeistert, wie gut ich an gesprochenes Französisch rankomme.
Mhm. Ein gesprochenes Französisch? Geschriebenes.
Geschriebenes.
Ja, ja, doch. Also geschrieben, da gilt das auch, was ich schon für Portugiesisch und Spanisch gesagt habe. Also das geht, also geschrieben geht es deutlich leichter. Also das, ich habe es vorhin auch vielleicht nicht genau genug ausgesagt. Das Besondere ist eben das gesprochene Französisch. Das gesprochene Französisch weicht am stärksten ab von den romanischen Sprachen. Das ist eben, wie man so sagt, auch typologisch ganz anders. Also gesprochenes Französisch ist nochmal eine Nummer für sich. Das ist so exotisch, dass man möglicherweise schon strukturell große Schwierigkeiten hat, es auch noch zu den romanischen Sprachen zu rechnen. Und deshalb ist es auch schwer zu lernen, also selbst wenn man schon eine romanische Sprache kann. Also geschrieben geht es ganz gut, aber gesprochen, gerade das Hörverständnis, ich beobachte ja sogar, dass Leute, die Französisch gelernt haben, Probleme mit dem Hörverständnis haben, weil sie eben Französisch dann doch sehr schriftbasiert gelernt haben. Und wenn sie dann plötzlich einen Kinofilm sehen auf Französisch, dann haben sie große Probleme, dem zu folgen. Ich glaube, dass das vielen so geht und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es auf vielen französischsprachigen Fernsehsendern Untertitel gibt. Also französische Filme, französisch untertitelt. Also TV5 macht das oder auch andere französische Sender, weil eben das Französische als gesprochene Sprache schwer ist, wenn man sich nicht gut eingehört hat. Und da es auch eine Weltsprache sein soll.
Ja. Sie wird doch beim Thema Sprachen lernen. Ich habe nämlich haargenau das gleiche Problem mit den in der Schule gelernten Sprachen, dass du wahnsinnig viel hörst und liest, aber wenig sprichst, weil einfach zu viele potenzielle andere Sprecher neben dir gibt und die Zeit knapp ist. Deswegen bin ich der Meinung, du möchtest eine Sprache immer mit einem Tandempartner lernen, um deinen Privatunterricht sicherzustellen.
Ja, also ich denke auch, Tandempartner ist sehr gut. Also Tandempartner hat halt viele Vorteile. Du hast das gerade schon angesprochen, aber es gibt natürlich noch mehr Vorteile.
Also wir müssen einfach sagen, der Tandempartner hat nur Vorteile, er hat nur die Einstiegshürde, du brauchst eine gemeinsame Sprache.
Okay, aber die hat man ja meistens.
Kommen wir nochmal kurz auf Brasilien zurück. Anzahl englischsprachiger Sprecher, eventuell klein einstellig. Anzahl der Leute, die sich gut Englisch ausdrücken können, vielleicht nur mal ein Drittel davon. Fremdsprachenkenntnis. Du musst erstmal deine erste Fremdsprache erarbeiten, um die im Tausch benutzen zu können gegen andere Fremdsprachen. Und das ist für erstaunlich viele Länder eine Einstiegshürde. In Brasilien war es ein Problem. Über Russland hörte ich wilde Gerüchte. Wir könnten jetzt noch scherzhafterweise die Franzosen erwähnen.
Ja. Also ich glaube, die gemeinsame Sprache ist gar nicht so wichtig. Ich glaube, das Wichtigste beim Tandem ist, dass es irgendwie ein Interesse gibt, dass halt der Tandempartner irgendwie an seinem Partner auch ein gewisses Interesse hat. Das ist, glaube ich, wichtig. Dann ist es gar nicht so wichtig, wie gut die sich sprachlich also verständigen können. Ein bisschen ist natürlich immer vorteilhafter, das geht ja meistens auch. Also ich habe mal versucht, eine Sprache zu lernen, Guarani, ohne dass eine gemeinsame Sprache da war mit den Guarani-Sprecher. Das war jetzt ein bisschen künstlich, weil die natürlich schon da war, nämlich Guarani-Sprecher sprechen eben auch Spanisch. Aber wir hatten das einfach, das war in der Uni, wir hatten da einen Kurs, da ging es um Feldforschung, also wie man eben Sprachen erforscht, also im Bereich des Linguistikstudiums. Und wir hatten einfach uns vorgenommen, wir lernen jetzt mal alle Guarani und versuchen, das ohne Zuhilfenahme des Spanischen, des Englischen oder des Deutschen, also unser Guarani-Sprecher konnte sogar Deutsch, zu tun. Und ich fand es erstaunlich, wie wir innerhalb von nur 3 Sitzungen, danach haben wir dann doch Deutsch als Hilfssprache genommen. Also in den ersten 3 Sitzungen haben wir das mal gemacht, wie viel man da gelernt hat und wie viel da auch lange haften geblieben ist, ne, an Wörtern vor allen Dingen. Weil einfach das, also das hat eigentlich wunderbar funktioniert. Also es musste halt nur so sein, dass der mitspielt.
Ich mag die Gegenschicht erzählen. Du hattest jetzt einen persönlichen Kontakt vor Ort. Du kannst Gegenstände zeigen und kannst auf das Ding unter dir zeigen und sagen Stuhl. Das macht es für Substantive aller Art einfach, die im fremden Land zu lernen. Die kriegst du durch Zeigen hin, sagen dieses Ding da drüben.
Naja, das wussten wir, aber wir sind ja Linguisten. Wir haben ja schon darauf geachtet, dass man nicht nur irgendwelche Wörter von Gegenständen lernt, sondern wir haben natürlich schon auch versucht, ihn dazu zu bringen, irgendwelche Handlungen zu beschreiben und so. Also das war schon, wir haben es schon sehr, wir haben das Problem schon geschaut. Ist natürlich klar, wenn du das jetzt als Laie machst, dann wirst du das nicht so...
Ich wollte gerade die Gegenstände erzählen. Christine spricht gebrochen Deutsch. Ihre Muttersprache ist Russisch. Ich lese gebrochen Russisch. Meine Muttersprache ist Deutsch. Wir haben uns über Skype zusammengetan. Also wir haben gerade keine Kamera, um das auszugleichen. Wir fangen mit dem Textchat an. Jetzt für Leute, die Russisch und Deutsch werden sie können, weil sie hören uns ja gerade, die Russisch nicht kennen. Russisch, das ist eine sehr wortreiche Sprache und wenn man ein Wort ins Wörterbuch einhämmert, wird man ein ähnlich ausdrucksstarkes Wort im Deutschen bekommen. Man kriegt für jeden Kontext eine passende Kontextübersetzung. Das heißt, wenn man Russisch 1:1 im Wörterbuch einhämmert, kommt ein grammatisch komischer Satz raus, aber die Aussagemächtigkeit ist meist erhalten. Das heißt, wir haben uns beide mit wahnsinnig vielen Wörterbuchübersetzungen durchgequält und manchmal auch über komische Satzkonstrukte, wenn man halt so emotionale Wörter hat mit wie, bist du jetzt schon zu Hause? Dass man Wörter im Satz hat, die beim Übersetzen verzichtbar werden, weil sie keine tiefere Bedeutung haben. Plötzlich Sätze aufblähen und sie kompliziert machen. Und du brauchst halt viel Zeit, wenn du Sachen aus dem Wörterbuch übersetzt und du brauchst halt auch viel Zeit, Sachen zu lesen, die du nicht auf Anhieb verstehst. Prinzipiell funktioniert das, aber es ist wahnsinnig frustrierend, weil du wenig Fortschritt machst, aber viel Zeit investierst.
Ja, klar. Man muss viel Zeit investieren und das ist deshalb, also wir haben das ja dann auch aufgegeben mit dem Guarani auf diese Weise, weil es doch dann anders schneller geht. Und das ist schon klar, wenn man halt eine gemeinsame Basis hat, geht es auf jeden Fall schneller. Ich will nur sagen, es muss halt nicht sein. Also es geht auch so, es ist dann zeitaufwendig, aber der Lerneffekt ist ziemlich groß und müsste eigentlich bei dir auch so gewesen sein.
Ja, es ist doch wahnsinnig frustrierend. Du brauchst, das, du musst dir halt bewusst sein, bevor du so etwas machst, dass du eine wahnsinnig hohe Frustrationsschwelle brauchst. Und Zeit.
Ja, Zeit vor allen Dingen.
Ich kann auch positive Tandempartnergeschichten erzählen.
Ja, also du machst mehrere solche Partnerschaften.
Ich habe aktuell zwei Leute, die ich regelmäßig für Portugiesisch treffe. Eine für Polnisch, für Russisch habe ich zurzeit aufgegeben.
Also treffe heißt im realen Leben oder über Skype?
Sowohl als auch. Und zwar für Portugiesisch. Einmal treffen, einmal Skype, Polnisch treffen. Diese Treffsachen, ich mag mal kurz erzählen, Victor ist mein Tandempartner für Portugiesisch. Ich habe ihn vor 2 Jahren in einem sozialen Netzwerk namens podiclotclub.com angeschrieben, gemeint, hey, wir sind beide in Ulm. Ich möchte Portugiesisch lernen, du möchtest Deutsch lernen, wir sprechen beide Englisch, da passt doch was. Dann haben wir uns einfach mal an der Uni getroffen. Ich bin, vereinfacht gesagt, Informatikstudent, Victor ist Elektrotechnikstudent. Wir waren uns fachlich sofort einig.
Klar.
Wir haben beide ein gutes Englisch als Sprache, um uns auszutauschen, wenn etwas nicht klar ist. Victor spricht schon, er versteht gut Deutsch und er spricht es gebrochen. Und ich kam mit 0 Kenntnissen in Portugiesisch zu ihm. Und so sind wir gestartet. Immer wenn etwas im deutschen Kontext nicht klar war, auf Englisch erklärt. Wir hatten viele Gemeinsamkeiten über die Technik. Wir waren uns über die Themen bei den Mädels im Klaren. Wir hatten auch immer viel Motivation, was zu lernen.
Ja.
Und ich bin super vorangekommen. Ich habe in 3 Monaten meinen Portugiesischkurs an der Uni überholt.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, geht doch. Also so wunderbar. Und wie bist du an die Skype-Leute gekommen? Ich meine, dass du jetzt da, gut, das war ja auch so eine Plattform. Die Plattform, die du da hattest, das war doch dann wahrscheinlich auch eine, die sich mit Sprachenlernen beschäftigt.
Genau. Podiclot Club ist ein soziales Netzwerk für Sprachenlernende. Du sagst, legst dein Profil über dich an, sagst, welche Sprachen du lernen möchtest und eine Selbsteinschätzung von 1 bis 5 Sternen, wie gut du sie kannst. Und eine Liste mit Sprachen, die du dir zutraust zu unterrichten. Außerdem noch ein Profil mit Bildchen und wo du wohnst und blub, blub, blub.
Ich würde das gerne verlinken, aber ich habe nicht genau verstanden, wie es heißt.
Polyglot Club.
Also wie Polyglot, ja, gut. Polyglot Club?
Ja, .com.
In einem Wort.
In einem Wort.
Gut, das wird sich finden, dann verlinken.
Was sie auch nur anbieten ist, du kannst Mustersätze schreiben. This website
is not available.
Ich schick's dir nachher per Link.
Okay.
Und das, was sie schön machen, ist noch, du kannst du kannst einen Satz vorschlagen und die Gemeinschaft bitten, ihn für dich zu korrigieren. Und diese Sätze werden auch dann veröffentlicht. Ich habe Polyglot bisher nur genutzt, um mit Leuten Kontakt aufzunehmen, die an einer persönlichen Skype-Sitzung interessiert sind. Das Auffällige, was zum Beispiel über den Weg läuft, von den russischsprachigen Leuten, die mich angesprochen haben, hatten erstaunlich viele Deutsche als erste Fremdsprache. Für die ist das normal.
Ah ja.
Brasilianer sind in Fremdsprachen relativ knapp aufgestellt. Ich überlege, wie ich das in wenigen Worten scharf umreißen kann.
Ah, jetzt habe ich es gefunden. Ich habe mich vertippt. Ja.
Halten wir einfach fest, es gibt Sprachen, für die das mehr oder weniger gut geht. Und es geht wesentlich einfacher, wenn ihr eure Muttersprache schon einmal unterrichtet habt. Zum Beispiel die Fragen, mit denen Victor ankam, war, wo ist denn der Unterschied zwischen in der Ecke und an der Ecke?
Ja, klar.
Und dann muss man plötzlich Konzepte seiner eigenen Sprache erklären, über die man noch nie nachgedacht hat. Die andere Frage war gewesen, er hatte gedacht, dass er das deutsche R falsch ausspricht. Ich spreche das R fast gar nicht, weil bei mir ist es ein gepresster Reibelaut, wie im Wort werden. Ich werde erwachsen. Einem Phonetikbuch nachgeschlagen ist das eine korrekte Aussprache. Man darf auch allerdings das R rollen und zwar einmal mit der Zungenspitze und einmal mit dem Zungenrücken.
Ja. Na gut, ich werde... Da ist eigentlich nicht mal ein gepresster Reibelaut, da ist gar nichts. Da ist eine Längung bei dem E. So ein bisschen die Fungierung. Werde.
Das Phonetikbuch hat gemeint, werde. Du musst die Zunge nach oben nehmen und damit die Querschnittsfläche für den Luftstrom verringern. Das unterscheidet das R von einem H.
Okay, aber bei mir ist es nicht so. Also ich bin ja nun auch aus Nordrhein-Westfalen, also bei mir ist es anders. Da entsteht so ein Diphthong. Also dieses Werde, da geht ja die Zunge sogar runter. Werde.
Wie würdest du es aussprechen, wenn es geschrieben wäre W-E-H-D-E-N? Weden.
Wede, wede. Das ist kein Diphthong. Da ist halt, dann bleibt es ein Monophthong, langer Monophthong, wede. Und das andere ist werde. Da ist halt, Das E öffnet sich zu A. Geht in Richtung A, nicht ganz, aber in die Richtung.
Wie lerne ich eigentlich für neue Sprachen die Phonetik sinnvoll?
Tja, Phonetik. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das schon im Podcast gesagt habe oder ob wir das im Vorgespräch gesagt haben. Wir haben so ein langes Vorgespräch geführt.
Sagen wir mal Vorgespräch.
Okay, also der Punkt ist halt, dass ich der Meinung bin, dass man Phonetik, dass man sich gar nicht so viel Mühe geben sollte am Anfang, wenn es um die Phonetik geht. Also erst wenn man die Sprache schon ein bisschen kann, dann ist es natürlich schon schön, wenn man das auch richtig ausspricht. Ich finde es auch unerträglich, dass halt manche Deutsche einfach dann auch nicht mehr verstanden werden, weil sie sich nicht genug um die Phonetik kümmern. Also zum Beispiel im Spanischen. Ne? Also wenn ein Deutscher dann Tierra, Tierra sagt, ne, dann versteht ein Spanier, dass der da irgendwie ein G spricht, weil das deutsche R für den Spanier wie ein G klingt. Und das ist halt einfach nicht gut, weil man sich dann auch schlecht verständigen kann. Dann sollte man sich irgendwann schon um die Phonetik bemühen. Aber am Anfang ist das, glaube ich, gar nicht so wichtig. Und viele Leute verbringen leider am Anfang zu viel Zeit damit, das zu machen und kriegen es nicht hin. Wenn man es aber schon ein bisschen kann, dann sollte man sich schon darum kümmern und dann denke ich, ist auch da wieder gut, Kontakt mit Muttersprachler zu haben. Denn die können es am besten vormachen und dann muss man halt tatsächlich, bei der Phonetik geht es tatsächlich so ein bisschen auch um das Nachahmen.
Es ist am Anfang eine frustrierende Hemmschwelle. Ich habe es gerade in Polnisch mit den vielen Zischlauten, die stimmhaft oder stimmlos als Pendant zum deutschen SCH oder CH, mal als Zwischenlaut, mal mit explosivem Anlaut, mal mit S-explosivem Anlaut, mal nur mit S, als die ich alle noch nicht voneinander unterscheiden kann. Und ich denke mittlerweile, es ist mir egal, korrigiere mich in einem halben Jahr nochmal und jetzt spreche über jeden Buchstaben ein S, es ist mir egal, du weißt, was das Wort heißen muss.
Ja gut, manchmal kann es schwierig sein. Also man muss natürlich schon unterscheiden, die Dinge, die wirklich bedeutungsunterscheidend sind, die sollte man schon irgendwie auch unterschiedlich aussprechen. Aber wenn es nicht bedeutungsunterscheidend ist, dann muss das nicht so eng gesehen werden.
Wie lernt man denn eine Sprache wie Chinesisch, wo der Tonhöhenverlauf während des Silbensprechens wichtig ist für die Silbe?
Tja, ich weiß es nicht. Also ich habe nie Sprachen gelernt, die halt so ein Tonsystem haben, also sogenannte Tonsprachen, weil ich das immer für mich zu schwer gehalten habe. Das ist natürlich nicht uninteressant und aber ich weiß nicht genau, wie man es lernen kann. Also auch da muss man es halt irgendwie imitieren, denke ich. Also ich tue mich da sicherlich sehr schwer. Dazu gehört, glaube ich, auch so eine gewisse Musikalität. Aber muss man jetzt Tonsprachen lernen? Ich weiß es nicht. Ja, wenn man gerne Chinesisch lernen will, dann geht es nicht anders.
Für mich beim Lernen ist es wichtig, dass ich ein Wort zuerst lese und dann versuche auszusprechen. Dann habe ich mein grundlegendes Muster im Kopf, auf was ich achten muss, wenn ich das Wort das erste Mal von einem Muttersprachler höre.
Ja.
Und dann versuche ich nachzuahmen, was jetzt in seiner Aussprache von meinem Modell abweicht.
Klar, ja. Ja, da muss man letztlich irgendwie nachahmen. Also ich finde, so allgemeine Grundlagen der Phonetik sind wichtig, dass man da schon mal so ein bisschen weiß, worauf es ankommt. Aber dann muss man letztlich schon nachahmen, denn das ist alles sehr komplex und auch Sachen, von denen man glaubt zu wissen, wie man sie ausspricht. Also nehmen wir zum Beispiel sowas Rudimentäres wie stimmhafte und stimmlose Konsonanten. Da meint man, dass man das weiß. Das heißt, man kommt aus einer Gegend in Deutschland, die da Schwierigkeiten damit hat. Franken zum Beispiel. Aber so die meisten Deutschen wissen, ja, stimmhaft ist so, stimmlos ist anders. Bei den stimmhaften Lauten, da vibriert irgendwie der Kehlkopf ein bisschen und bei den stimmlosen eben nicht. Und die meisten wissen auch, wie man das hinbekommt. Das Problem ist jetzt aber, wenn man es wirklich genau machen will, wird man feststellen, dass gerade bei den romanischen Sprachen irgendwie die Stimmhaftigkeit stärker ist. Also die stimmhaften Laute sind irgendwie stimmhafter als im Deutschen. Und Lernende merken das. Und wenn sie es drauf angelegt haben, sonst zum Beispiel solche, die das studieren, dann versuchen sie das auch hinzukriegen und übertreiben dann. in einer ganz merkwürdigen Weise. Also das...
Ich hatte es in meiner letzten Portugiesisch-Stunde, stimmhaftes S von nicht stimmhaften S zu unterscheiden.
Ja, das ist natürlich nochmal eine besondere Schwierigkeit. Das meinte ich jetzt gar nicht. Ich dachte jetzt an so Laute wie G und K. Also S ist möglicherweise wieder eine große Schwierigkeit, weil es in weiten Bereichen in Deutschland da auch Probleme gibt, nicht nur in Franken. Das ist eine ganz schwierige Geschichte.
Gibt es in Deutschland Regeln, was stimmhaft und stimmlos ist?
Ja, im Standarddeutschen sehr wohl. Also ich meine, die Aussprache ist ja nicht durchstandardisiert, aber es gibt ja die sogenannte Bühnenaussprache, die jetzt auch nicht mehr so aktuell ist. Also man macht das heute nicht mehr so, wie das da geregelt ist. Aber man weiß eben, ne, also im Anlaut im Deutschen, da wird das S stimmlos ausgesprochen, außer bei Fremdwörtern und Sex. Ne? Also Sex, man sagt nicht Sex. Sex, also bei dem... Ne? Klar, man sagt auch 6, wenn es die Zahl ist. Also, ne, das ist auch gerade der Grund, warum man das tut, weil man eben 6 und 6 unterscheiden will. Aber sonst ist halt im Anlaut das S stimmhaft. Sie oder Susanne oder Sonne.
Was ist,
also immer mit, stimmhaft.
Mit den Diphthongs? Stimmen? Stimmen oder Stimmen?
Ein Diphthong? Eine Stimme ist überhaupt kein Diphthong.
ST.
Ja, das ist ja kein Diphthong. Ja, gut.
Wie nennt man den korrekt? Du hast ja das ST am Anfang als eine.
Das ist eine Lautkombination. Das ist Sch und T. Das sind zwei Laute, die halt einfach nur zusammenstehen. Stimme. Da ist aber nichts Besonderes. Das ist halt, wird halt so ausgesprochen. Außer in Hamburg, wo die Leute dann vielleicht Stimme sagen, aber das ist auch nicht mehr so.
Die ganzen slawischen Sprachen würde ich sagen, das hat ja so viele mögliche Ausspracheunterschiede.
Hm.
Von der Kraft, mit der das durch die Lippen durchpresst, Stimmhaftigkeit und Stimmlosigkeit über die ganzen Kleinigkeiten, die mir alle nicht auffallen.
Hm. Hm. Ja gut, da kommen dann noch Schwierigkeiten dazu. Das ist man da nicht gewohnt. Genau. Das ist ja immer schwierig, wenn es irgendwelche Laute gibt, die oder vor allen Dingen Unterschiede zwischen Lauten, die man in der eigenen Sprache nicht hat, dann wird es immer sehr, sehr schwer. Also was mich auch sehr gefuchst hat, im Baskischen gibt es drei S-Laute. Da gibt es S, und Sch. Und das ist Sch und Sch zu unterscheiden. Habe ich schon eine ganze Zeit gebraucht, weil das irgendwie auch nicht so offensichtlich ist. Und dann kommt noch dazu, dass es je nach Dialekt im Baskischen auch anders gemacht wird. Also das ist, solche Sachen... sind heftig, aber das muss man nicht gleich als erstes meistern.
Sowohl Portugiesisch als auch Polnisch haben Nasallaute, zum Beispiel nasales A.
Ja, okay. Das ist natürlich auch schwierig, ja. Wobei die Nasallaute dann auch im Polnischen und im Portugiesischen etwas unterschiedlich funktionieren. Und noch anders im Französischen. Wird ja immer gesagt, naja, wenn man das im Französischen schon gelernt hat, dann ist das Polnische gar kein Problem, aber das sind ganz andere Nasalvokale. Übrigens meintest du nicht Nasallaute, sondern Nasalvokale. Denn Nasallaute gibt es in praktisch allen Sprachen. Also mir fällt jetzt keine Sprache ein, die keine Nasallaute hat, weil nämlich ist, auch die Konsonanten N und M natürlich nasale Konsonanten sind.
Was ich ziemlich bild begriffen habe, wo ich mittlerweile coole Theorien aufbaue, zwar hier im Portugiesischen würde es schreiben Tambem, aber du sprichst Tambien. Und zwar die erste Regel ist, dass das M am Ende des Wortes wird nicht als M gesprochen, weil du den Mund nicht zumachst.
Ja,
und genau. Mittlerweile komme ich zum Schluss, es ist ziemlich sinnvoll, weil das nächste, was du wahrscheinlich sprichst, das nächste Wort beginnt garantiert mit einem Vokal. Warum lohnt es sich überhaupt, das den Mund zuzumachen?
Genau, aber wenn es mit einem Konsonanten beginnt, dann passt sich das an. No? Dann sagst du, also weiß ich nicht, Bonsie zum Beispiel. Also das, dann wird eben nicht Bom gesagt, sondern Bonn, weil das nächste mit dem D anfängt. No? Und also der Laut am Wortende wird halt immer an den nächsten Anlaut angepasst. Und wenn es halt mit einem Vokal beginnt, gut, dann gar nichts. Aber wenn es mit einem Konsonanten beginnt, muss halt das genau passen.
Mir hat meine Freundin Beispiele auf Polnisch dargelegt für Wörter, die auf D enden, also irgendwie ein Adjektiv, das auf D endet und ein Substantiv, das auf T wieder anfängt.
Mhm.
Für beliebige Kombinationen in beide Richtungen.
Mhm.
Hat halt auch gemeint, so, ja, theoretisch müsstest du so aussprechen, aber Ablaut, Anlaut, wen juckt das schon?
Mhm. Ja gut, es fällt nicht so auf. Also ich meine, man muss auch im Spanischen wie im Portugiesen das immer anpassen und auch im Italienischen. Und ich habe so beobachtet, also gerade Leute, die so eine Sprache lernen, achten da nicht so drauf. Und Beim Italienischen ist es sogar so, dass manchmal die Sprecher selber es nicht so machen, wie man es eigentlich erwartet. Also das ist ganz seltsam. Also, aber klar, also die Wörter passen sich an. Und wenn man die Sprache perfekt lernen will, dann muss man natürlich auch darauf achten. Also ich denke, wenn man dann schon auf der Schule, weiß ich nicht, 6 Jahre Französisch hatte und möchte dann Französisch studieren, dann muss man an dem Punkt auch mal sich darüber Gedanken machen, dass man halt solche Dinge auch meistert. No, denn irgendwann muss man dann sagen, geht's nicht mehr. Aber als Anfänger ist immer alles erlaubt. Und dann ist es auch gut. Ich finde sogar, es ist gut, wenn man in ein Land kommt und einen ausländischen Akzent hat. Weil man dann gleich signalisieren kann, hallo, ich bin Ausländer. Gut, wenn man nach China kommt, fällt man sowieso auf. Aber als Ausländer. Aber ich finde, das ist auch in Europa gut und wichtig. Denn wenn man sich die Mühe macht, eine Sprache so zu lernen, dass man wirklich ganz perfekt ist, dann kann es zu peinlichen Situationen kommen, wenn man eben nicht so den Akzent hat. Also was mir eben passiert ist in Frankreich, ich habe halt versucht, Französisch so zu sprechen, dass man nicht merkt, dass ich Deutscher bin. Und dann passiert sowas Blödes wie, man hat ein Problem mit dem Auto. Und dann ist irgendwas kaputt, von dem jeder Deutsche weiß, wie das auf Deutsch heißt. Und jeder Franzose weiß auch, wie das auf Französisch heißt. Nur ich als Deutscher stehe dann da an der Tankstelle und möchte gerne sagen, dass mein Keilriemen kaputt ist. Und dann weiß ich das Wort für Keilriemen nicht. Dann ist es doof. Denn wenn man dann irgendwie sich artikulieren muss und weiß das nicht, dann halten die Leute einen irgendwie für bescheuert. Oder für einen Belgier, was noch schlimmer ist. Also das ist dann schon irgendwie blöd.
Es ist ganz klar eine schlechte Urlaubsvorbereitung, dass du nicht auf die größten Gefahren vorbereitet warst. Hattest du dein Handtuch dabei?
Ja, ich habe mein Handtuch dabei. Mein Mutter sagt, das ist zwar klein, aber es ist ein Handtuch.
Wie lernst du eigentlich Sprachen, die eine wahnsinnig komplizierte Grammatik aufweisen, in dem Sinne, dass jedes Wort im Satz an irgendwelche anderen Randbedingungen angepasst wird?
Ja gut, da würde ich schon mal Abstand von nehmen.
Zum Beispiel so Sprachen wie Arabisch, sagen wir, Maltesisch.
Ja, also ich habe es ja versucht. Ich habe ja Maltesisch versucht zu lernen und das ist schwierig und anstrengend. Und also mir liegen Sprachen mehr, die wirklich regelmäßig sind. Es muss ja nicht gleich Esperanto sein, also Esperanto ist sicherlich sehr gut zu lernen. Aber ich habe zum Beispiel auch Baskisch gelernt, was wiederum schwer zu lernen ist. Aber Baskisch hat da den großen Vorteil, es gibt im Grunde fast keine Ausnahmen. Also wenn man einmal weiß, wie das Schema ist, das ist nicht immer einfach, das Schema, aber das Schema wird dann auf Biegen und Brechen angewendet. Es gibt nichts, wo es dann nicht geht.
Wie viele Schema gibt es?
Ja, viele, dummerweise. Also ich meine, das ist ja das Problem. Im Baskischen gibt es am Ende, kann das Verb über 3000 Formen annehmen. Nur diese Verbformen werden alle regelmäßig gebildet. Das heißt, man muss halt die Schemata kennen, um diese Formen zu bilden. Und dann geht's. Also es gibt, wie gesagt, keine Ausnahmen. Und das ist, also vereinfacht gesagt, natürlich, naja, gut. Also
ich muss sagen,
ist ein großer Vorteil. Und es gibt halt so Sprachen wie die slawischen Sprachen oder indogermanische Sprachen, allgemeiner gefasst, da gibt es halt immer das Problem mit der Flexion, also sogenannte fusionierende Flexion. Da gibt es massenhaft Ausnahmen. Im Albanischen, was ich auch mal versucht habe zu lernen, ist es praktisch so, dass man für jeden Plural ein neues Wort lernen muss, weil der Plural komplett unregelmäßig ist. Wenn man eine Singularform hat, weiß man nicht, wie der Plural ist.
Wie meine Sprachenlerner, die Deutsch lernen, prägen sich darüber auf, dass sie nicht wissen, welchen Artikel braucht ein Wort und wie lautet der Plural davon.
Ja. Das ist im Deutschen auch nicht einfach. Ich würde Deutsch auch nicht lernen wollen.
Ich wollte kurz auf Maltesi zurück, weil ich deswegen mal recherchiert habe in der Wikipedia. Das fand ich nämlich grammatisch interessant. Sie bringen das Beispiel des Verbs schreiben als K-Trennung T-Trennung B. Und alle Verbanpassungen, was die Person angeht, die das schreibt, also die Konjugation und die Zeitformanpassung, die Tempusanpassung, wird durch Zwischensilben gelöst.
Das sind keine Zwischensilben, das ist ein bisschen vorwissenschaftlich ausgedrückt. Das sind halt Vokale, Vokalschemata. Es ist halt Arabisch. Im Arabischen gibt es halt die sogenannte Wurzelflexion. Das heißt, es gibt so ein konsonantisches Gerüst, in diesem Fall KTB, und dann stehen dazwischen unterschiedliche Vokale. Und da muss man halt wissen, wie es geht. Ja, das ist natürlich auch mit vielen Unregelmäßigkeiten versehen und auch schwer zu lernen. Also klar, aber das ist, glaube ich, bei Maltesisch gar nicht das Schwierigste. Also was ich bei Maltesisch noch viel schwieriger fand, hat was mit dem Hörverstehen zu tun. Geht vor allen Dingen, also Hörverstehen ist überhaupt wichtig beim Sprachenlernen. Und beim Maltesischen ist halt so, da hat sich in der Sprache, haben sich verschiedene Entwicklungen eingestellt, die dazu geführt haben, dass es mitten im Wort Konsonantengruppen gibt. Und zwar jede Menge. Das hängt, also ich kann es kurz noch umreißen, das hängt damit zusammen, dass im maghrebinischen Arabisch, also im westlichen Arabisch, und dazu gehört eben auch das Maltesische, was von vielen nicht dazugerechnet wird, weil es mit lateinischen Buchstaben geschrieben wird und für Sprecher des Arabischen ist halt die Schrift halt so wichtig und dann heißt es eben, das ist nicht richtig Arabisch. Die Malteser selbst wollen irgendwie auch nicht zur arabischen Welt gehören, weil sie halt eine andere Religion haben. So, gut, lassen wir das mal außen vor. Aber dennoch funktioniert eben Maltesisch wie maghrebinisches Arabisch. Im maghrebinischen Arabisch sind halt viele Vokale ausgefallen. Die Kurzvokale sowieso alle. Und bei den Langvokalen hat es auch Reduktionen gegeben. Und dadurch gibt es halt viele Konsonantengruppen. Und Konsonantengruppen gibt es auch im Deutschen, in slawischen Sprachen. Nur wir haben so eine Hörgewohnheit, dass wir immer Wortgrenzen hören, wo Konsonantengruppen auftauchen. Weil im Deutschen, slawischen Sprachen ähnlich, aber vor allen Dingen im Deutschen, Konsonantengruppen immer insbesondere an Wortgrenzen auftauchen.
Wenn du dich eine Weile in Russisch einhörst, wirst du merken, dass Adjektive immer auf typische Endungen hören und Substantive.
Genau.
Und wenn du in eine Buchstabengruppe kommt, weißt du, es ist gerade die Wortgrenze und das Wort war gerade ein Typ Adjektiv.
Und das passt eben nicht im Arabischen, weil es halt oft nicht diese Endungen gibt, diese typischen. Oh, ist ja klar, Wurzelflexion hatte ich ja schon erklärt. Aber es gibt eben auch viele Konsonantengruppen mitten im Wort. Und ich habe halt dann versucht, mich einzuhören, habe mir da vieles angehört. Ich habe ja selber auch Sprachaufnahmen gemacht dort und habe die dann versucht zu transkribieren. Und ich hatte große Schwierigkeiten bei der Transkription, weil ich halt immer wieder das nicht richtig gehört habe. Und ich hatte dann die Wörter irgendwie dann versucht zu verstehen, auseinanderzunehmen. Und weil ich halt so große Schwierigkeiten hatte, habe ich dann einen Malteser gebeten, mir zu helfen, der sich da auch, ne, das ist halt immer gut, wenn man da irgendwie so einen Partner hat, der sich für einen und seine Arbeit interessiert. Und der hat mir dann auch geholfen und dann hatte der mir Sachen transkribiert oder wir haben zusammen transkribiert. Und dann habe ich immer erst festgestellt, Mensch, klar, jetzt verstehe ich auch plötzlich die Wörter, weil sie ganz anders sich aufteilen als das, was ich gehört habe. Einfach aufgrund der anderen Hörgewohnheiten. Und das Umstellen von solchen Hörgewohnheiten ist wahnsinnig schwer. Also da habe ich mich wirklich sehr schwer getan. Es ging dann immer besser, klar. Und inzwischen wieder schlechter. Ich habe inzwischen Aufnahmen auf Maltesisch, wo man mich selber Maltesisch sprechen hört und ich verstehe mich nicht. Das ist irgendwie ganz seltsam. Gut, aber also ich habe das alles wieder vergessen. Aber man muss sich da eben reinhören und wie gesagt, diese Hörgewohnheiten zu verändern, das ist halt unheimlich schwer. Und das fand ich bei Maltesisch eigentlich am schwierigsten. Die Deklination und Konjugation, also die Flexion, diese Schemata bei den wichtigsten Wörtern, die man immer braucht, hat man das relativ schnell raus. Man braucht auch nicht immer alles voll durchkonjugieren. Wichtig ist, dass ich über mich sprechen kann und eventuell über die dritte Person. Und die Form hat man eigentlich relativ schnell raus.
Ich kann es direkt aus meinem Brasilien-Urlaub erzählen. Ich bin hingegangen mit einem gebrochenen Portugiesisch, konnte in der Zeitform gerade so, ich gehe und du gehst und er geht. Und ab dann wurde es schon plötzlich schwammig.
Mhm. Ja.
Ich habe üblicherweise meine Gespräche öffnet mit, schönen guten Tag, ich spreche nur ein kleines Portugiesisch, aber ich habe einen Wunsch, ich möchte gehen nach Geschäft, das man nennt Pupa Tempo, wo man kauft diese Karte, die man benutzt für Bus. Mhm. Wo ist das Geschäft? Und dann kam eine ganze Menge Wortschwall zurück, wo ich auch die Wortgrenzen nicht habe.
Verstanden hat. Kenne ich.
Story of my life. Weil ich gemeint habe, bitte mehr langsam und noch einmal. Und dann kam wieder ein Schwall zurück und ich so, können Sie zeigen in die Richtung? Mhm. Was ich tatsächlich, die Leute haben mich erstaunlich gut verstanden, wo ich arge Probleme hatte, war mit der Geschwindigkeit mitzukommen, mit der sie sprechen und die Wörter sauber zu parsen. Mhm. Es ist, weil es eine Sprache ist, die sehr wortreich, sehr einfache Kontexte ausdrückt, eine Sprache, die viel verkürzt, Wörter abkürzt, Wörter weglässt. Können wir auch gleich auf die Pro-Drop-Sprachen.
Ja gut, das ist ja nochmal ein anderes Problem. Ja.
Weil man Verben konjugiert, ist es gar nicht wichtig, dass man das Personalpronomen im Satz drin hat. Ich bin so gerade ein Beispielsatz im Kopf. No inverno fas frio. Die wörtliche Übersetzung davon wäre, im Winter macht er es kalt.
Ja.
Dieses er habe ich jetzt eingefügt, weil in diesem Satz nicht so ganz klar ist, wer es macht. Also es ist jemand in der dritten Person, ein er oder eine sie.
Ja.
Aber es ist für den Sprecher auch gar nicht so wichtig, wer das macht, denn es ist ja bekannt, von welcher Person es ausgeht.
Ja, klar.
Und dann ich hatte immer gesucht, wo befindet sich gerade das Verb im Satz, um die Frage zu klären, wer macht das eigentlich und dann auch in welcher Zeitform macht er das so. Gestern, heute ist es viel länger her und ich hatte einfach arge Probleme, das gesprochene Portugiesisch zu verstehen.
Ja klar, wie gesagt, muss man sich einhören, dann geht das. Also das ist eben nicht so einfach. Also Pro-Drop, klar, kann man sagen, eigentlich, wenn das Verb sowieso schon konjugiert wird, dann braucht man da nichts mehr, braucht man keine Subjektpronomina mehr. Und das machen ja auch viele Sprachen so.
Warum machen, die Karte auf Wikipedia hatte eine ziemlich klare Linie, so durch Deutschland durch, so alles südlich von Deutschland, vereinfacht gesagt, ist Pro-Drop, alles nördlich davon ist Kontra. Aber es gibt erstaunlich viele Sprachen im Norden, die noch Verben konjugieren und sowas tun könnten, zum Beispiel Deutsch. Warum verzichten wir nicht auf Personalpronomen?
Ja, das ist, man kann es nicht so genau sagen. Also erstmal muss man sagen, dieses Bild in der Wikipedia ist natürlich in der Tat sehr nationalstaatlich geprägt. Also man hat so ein bisschen versucht hier mit dem Okzitanischen da noch hinzukriegen. Da sieht man schon, in Frankreich bricht es auseinander. Aber es ist eigentlich auch in Italien, wo es auseinanderbricht. In Norditalien haben wir auch noch Pro-Drop in den Dialekten. Und dann fällt es in Mittel- und Süditalien weg. Also es gibt irgendwie so ein Areal in der Mitte von Europa, wo man halt gerne Pronomina verwendet. Die Sache ist jetzt die, in Norditalien ist es tatsächlich so, dass man sich fragt, warum ist das so? Weil halt die Konjugation des Verbs schon eindeutig ist und trotzdem kommt dann noch ein Pronomen davor. Im Deutschen ist es schon so, die Endung ist ja nur noch ö. Also gut, du hast, da passt es noch, aber ich habe, er hat, wir haben, gut, da ist ein N, also es sind alles so, ihr habt, ist auch wieder anders jetzt. Sie haben, aber da haben wir schon wieder die Übereinstimmung, haben, wir haben, sie haben und haben als Infinitiv. Also es gibt da schon
wir
sehr viele.
Wir kommen nachher noch drauf, dass es Sprachen gibt, für die diese Personalpronomenunterscheidung gar nicht mehr so wichtig ist.
Ja, ja.
Wir haben oder sie haben, wo ist der Unterschied?
Ja, aber hier ist es halt einfach so, die Endungen sind schon so ein bisschen mehrdeutig. Und wenn die Endungen mehrdeutig sind, kann man gut verstehen, dass man nicht unbedingt auf Pronomina verzichten will. Das ist im Französischen halt noch stärker. Aber man sieht halt, dass es Sprachen gibt, wie zum Beispiel die Dialekte in Norditalien, wo die Verbendung eindeutig ist und trotzdem ist das Pronomen erforderlich. Also man kann nicht einfach sagen, weil die Verbformen so mehrdeutig geworden sind, musste man an den Pronomina festhalten oder brauchte man Pronomina. Das stimmt ja nicht. Also das sieht man ja ganz deutlich an diesen Dialekten in Norditalien, wo man immer denkt, das ist doch eindeutig. Und
siehst du, wenn sich Sprachen weiterentwickeln, meistens eine Tendenz zur Vereinfachung, um genau sowas wegfallen zu lassen?
Tja. Ja, also es gibt schon Tendenzen zur Vereinfachung, nur es gibt verschiedene Ebenen der Sprache. Und wenn ich irgendwo was vereinfache, wird es an einer anderen Stelle komplizierter, weil die Sprache halt so ein System ist, wo alles irgendwie zusammengehört. Und viele solche Unregelmäßigkeiten, ich habe ja vorhin das Albanische erwähnt, diese unregelmäßigen Pluralformen sind ursprünglich gar nicht unregelmäßig gewesen, sondern da kamen gewisse lautliche Komponenten dazu, dass man halt vor I den Stamm anpasst und so und dann plötzlich fällt das I weg und dann ist noch der angepasste Stamm da und plötzlich ist es unregelmäßig, weil man nicht mehr durchschaut, was da zugrunde liegt. Also man versucht irgendwas zu vereinfachen, zum Beispiel Kurzvokale wegzulassen, aber dann gibt es halt im Nachhinein irgendwelche anderen Veränderungen, die dann nicht mehr durchschaubar sind. Also im Deutschen kann man das schön zeigen, der Plural von Gast ist Gäste. Und da haben wir so einen Umlaut. Der Umlaut macht natürlich die Sache kompliziert, weil es unregelmäßig ist. Ich muss halt wissen, der Plural von Gast ist nicht Gaste, sondern Gäste. Da kommt halt noch der Umlaut dazu. Das ist natürlich für jemanden, der Deutsch lernen will, schon mal ein gewisses Problem. Aber ursprünglich ist dieses Ä, dieser Umlaut, eine Vereinfachung. Man wollte nämlich die Aussprache vereinfachen. Im Althochdeutschen war der Plural auf I, also war Gasti. Und man muss halt bei A den Mund öffnen, bei I den Mund schließen. Da hat man schon das Schließen vorweggenommen bei dem A. Und deshalb ist es eben zu diesem Umlaut gekommen. Als dann die Endung weggefallen ist, beziehungsweise nur noch zu Ö, zu Schwa geworden ist, ja, hat man nicht mehr gewusst, warum da der Umlaut ist. Und der Umlaut hat sich dann als Pluralzeichen verselbstständigt. Und das macht es dann eben kompliziert. Also man wollte was vereinfachen, die Sprecher wollten sich das Sprechen einfacher machen und hinterher ist alles komplizierter, aber eben auf der morphologischen Ebene. Und das zeigt halt eben, dass Sprachen immer in so einem, immer so oszillieren zwischen einfach und weniger einfach. Die Tendenz, die eben eigentlich da ist, ist eher die Vereinfachung, aber die Vereinfachung, das Weglassen von Kurzvokalen, das Vereinheitlichen von Kurzvokalen, alles zu Schwa zum Beispiel, also zu Ö, die macht aber dann plötzlich wieder was komplizierter.
Ich troll dich einfach nur. Ist der Genitiv des Dativs tot?
Ja, das ist ja wieder eine ganz andere Frage. Und das ist, ja klar, man versucht das Kasussystem zu vereinfachen. Insofern passt es. Also immer weniger Kasus. Und dann gibt es plötzlich die Gegenbewegung. Das ist ja auch ganz interessant. Auch wieder eigentlich mit einer Form der Vereinfachung. Man hat irgendwie gesagt, oh ja, Genitive sind so schön. Jetzt mehr Genitive. Und hat dann Dative durch Genitive ersetzt. Obwohl beides eben Kasus sind, die eben verschwinden begriffen waren. Ja, und plötzlich wusste man nicht mehr so genau und dann hat man gedacht, der Genitiv klingt irgendwie schöner. Und dann hat man plötzlich solche Sachen wie trotz dessen oder dank dessen, obwohl es auch so Formen gibt wie trotzdem, was eben noch zeigt, nach trotz steht der Dativ ursprünglich oder dank, nach dank steht der Dativ. Und wir können aber auch den Genitiv verwenden. Und der Genitiv wird letztlich häufiger verwendet inzwischen. Und ja, solche Veränderungen kommen halt. Das ist natürlich schon auch eine Vereinfachung. Wir haben weniger Kasus, das Kasussystem wird vereinheitlicht, aber es ist zu der Verwechslung gekommen, dadurch, dass im Grunde beide Kasus zurückgegangen sind. Und dann hat man sich irgendwann für den Genitiv entschieden.
Meine Russischlehrerin hat postuliert, dass der Genitiv bei den Russen sehr beliebt sei und die Teile von Deutschlands, die wie sagt man das schön, russisch unterwandert waren, eine stärkere Tendenz zum Genitiv hätten als der Rest von Deutschland.
Ja, nicht auszuschließen, das könnte man sich vorstellen. Ja, weiß ich nicht. Also es ist schon so, dass es in Deutschland zu so einer Renaissance des Genitivs gekommen ist und wir jetzt da so viele Genitive haben. Wobei manche Leute auch gar nicht mehr wissen, wie die Formen richtig sind. Ne? Gibt es ja einen Unterschied zwischen dessen und deren. Und ich lese oft das falsch. Ne? Also dessen Maskulinum, deren Femininum. Und irgendwie dieses deren taucht häufig auf, selbst an Stellen, wo man eigentlich dessen erwarten müsste.
Ich benutze ganz oft Viktionario. Üblicherweise, wenn mein Tandempartner irgendeine Frage stellt und ich tatsächlich nicht weiß, wie die saubere Pluralbildung oder der Genitivplural von diesem Wort heißen muss. Alltagsgebräuchlich ist mir das noch nie aufgefallen, dass ich dieses Wort falsch benutzen müsste.
Mhm. Auf Deutsch meinst du?
Auf
ja,
Deutsch.
Ja. Naja, klar. Also es gibt da immer wieder Unsicherheiten, klar. Und dann kann man halt auch nachschlagen. Also ich bin hier überhaupt ein großer Freund von Nachschlagewerken. Und früher war es halt so, dass die alle schwer waren und man die nicht immer so mit sich rumschleppen konnte. Jetzt kann man die alle in seinem Smartphone haben. Also ich weiß noch, als ich Niederländisch gelernt habe, hatte ich so ein kleines niederländisches Wörterbuch mit niederländischen Erklärungen drin. Das war halt insofern unpraktisch, als ich jetzt nicht die deutsche Übersetzung wusste. Aber meistens funktionierte das, dass ich mir durch die Erklärung, durch die niederländische Erklärung erschließen konnte, was das Wort bedeutet. Und damit bin ich halt rumgelaufen und habe dann bei jeder Gelegenheit in diesem Wörterbuch nachgeschlagen, was man dann auch sehen konnte. Das war dann ganz abgegriffen vorne. Und das ist eigentlich auch wirklich eine ganz gute Hilfe. Und ich denke wirklich, einsprachige Wörterbücher sind ein gutes Mittel, weil man dadurch eben auch gleich noch mehr lernt, weil man sich eben die Definition anschaut, dann sieht man eventuelle Synonyme und so. Und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr hilfreich. Und jetzt gibt es halt diese verschiedenen Wörterbücher alle auch als Smartphone-App und dann ist es natürlich umso leichter, weil man die immer bei sich haben kann.
Ich mag mal zwei Themen abspalten aus dem aktuellen Gesprächsfaden raus. Das eine wäre, dass Nachschlagewerte aller Art toll sind für Leute, die Sprachen bereits beherrschen. Die sind zum Lernen nicht geeignet. Ich würde sagen, die meisten Anfänger lassen die Finger davon und machen lieber Fehler.
Klar, natürlich soll man Fehler machen, aber es schadet auch nichts nachzuschlagen. Also ich meine, das sind ja unterschiedliche Dinge. Ne? Also Fehler machen ist gut, soll man auch als Anfänger. Also auf jeden Fall.
Den anderen Gedankengang habe ich, Zeitungen. Du hast gerade gesagt, man lernt Synonyme. Ich lese sehr wenig Zeitungen und ich bin immer wieder, wenn ich reinschaue, verblüfft, wie viele Wörter man verwenden kann und wie viele Wörter davon mir nicht deutsch erscheinen. Wo ich dachte, so, hätte er das einfacher sagen können und benutzt er gerade ein neues Wort, weil er eine neue Konnotation von dem Wort haben möchte? Ist die Bedeutung wirklich wichtig oder er macht es einfach nur, damit er vielfältig und wortreich klingt?
Ja, am Anfang ist das auch nicht gut, Zeitung zu lesen. Also ich glaube, das ist erst an einem fortgeschrittenen Punkt in meinem Sprachenlernen sinnvoll.
Muss man sagen, ich tue mich beim Zeitunglesen auf Deutsch schwer.
Ja.
Die benutzen komische Wörter.
Ja, das ist richtig. Und das ist natürlich dann umso schwieriger, wenn man jetzt eine fremde Sprache lernt. Und deshalb würde ich wirklich sagen, Zeitungslesen eher nicht, sondern erst dann, wenn man wirklich schon gut ist. Also dann kann man sich noch unheimlich verbessern durch das Zeitungslesen, aber Zeitungen sind eigentlich für Sprachenlernen am Anfang nicht geeignet.
Sprachenlernen, ich finde Kinderbücher ganz gut.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, wenn du es nicht selber gesagt hättest, was soll man am Anfang lesen? Also Kinderbücher sind natürlich immer sehr gut
beim Sprachenlernen. Ich habe jetzt mal einer Tandempartnerin für Portugiesisch einen Link mit ganz vielen Büchern gegeben und gemeint, ordne die bitte schon mal nach Schwierigkeit für mich, damit man die von unten anfangen kann. Es hilft auch, wenn man da noch einen Tandempartner zur Seite hat.
Ja, Tandempartner ist auf jeden Fall immer eine gute Sache.
Die hat erst Victor für mich gefunden. Ich wusste gar nicht, dass es die Bücher für Portugiesisch gratis im Netz gibt.
Ja.
Der hat mir Creative Commons Kinderbücher rausgesucht.
Ja, das ist natürlich gut. Creative Commons Kinderbücher, das ist ein guter Tipp. Das werde ich gleich mal aufschreiben hier für die Shownotes. Creative Commons Kinderbücher. Denn ansonsten ist es schwierig, an Kinderbücher also zu kommen. Es war jedenfalls meine Erfahrung, weil Kinderbücher eben oft nicht so übers Netz, also jetzt vermehrt natürlich, aber das sind halt so Bücher, die wollen Verlage verkaufen, die sind dann entsprechend aufwendig gemacht und so. Und da kann man nicht mal eben so reingucken, sondern dann muss man das Ding kaufen. Und das will ich ja vielleicht nicht, wenn es nicht passt.
Andere Ressourcen, die ich im Weise angezogen hätte, wäre Project Gutenberg. Und für Portugiesisch war das putzig, weil die haben im Jahr 2006 eine Konferenz der portugiesischsprachigen Länder gemacht, um ihre Rechtschreibung zu vereinheitlichen. Und deswegen sind quasi alle Werke, die aufgrund ihres Alters in die Public Domain fallen, von der Rechtschreibung her. Wie schreibe ich das? Ich habe das Buch meiner Portugiesischlehrerin gegeben, sie konnte mir meine so, ja, musst halt bedenken, einige Wörter sind komisch und ein paar Laute, die man da benutzt, schreibt man heute nicht mehr. Zum Beispiel dieses U mit Diakritika, so was aussieht wie ein deutsches Ü, ist modern ausgestorben worden. Und auch ein paar Personalpronomen, das Personalpronomen für ihr ist auch ausgestorben. Ich habe dieses Buch Victor gegeben und Victor meinte, welche Sprache ist das? Das ist kein Portugiesisch, das spricht keiner mehr.
Naja, klar. Das ist ja wieder das Problem. Da haben wir wieder ein Problem, was ja ganz furchtbar ist, dieser Digital Gap. Oder man nennt das, glaube ich, digitale Mauer, glaube ich, nicht Digital Gap, digitale Mauer. Das ist halt durch das Urheberrecht so die letzten 100 Jahre, das ist also nicht verfügbar, weil es urheberrechtlich geschützt ist, weil ja das Urheberrecht noch 70 Jahre nach dem Tod des Autors gilt. Und das ist natürlich sehr problematisch. Und es ist für mich als Deutscher, der ich irgendwie deutsche Bücher lesen will, nicht so ein großes Problem. Dann lese ich eben einfach die von vor 100 Jahren. Das ist dann auch nicht schlecht, aber das sind natürlich Bücher, die sprachlich immer anspruchsvoll sind. Fürs Fremdsprachenlernen ist das ein großes Problem, weil ich halt an leicht geschriebene, nicht ganz so alte Bücher nur schlecht rankomme, weil die alle urheberrechtlich geschützt sind. Ja.
wenn ich über Ressourcen stolpere, die leicht zu lesen sind für Fremdsprachler auf Deutsch, dann bookmarke ich die, um die irgendwann mal weitergeben zu können.
Hm. Hm. Ja, das ist eine gute Sache. Das mach mal. Da kannst du vielleicht auch sogar eine Seite oder sowas zusammenstellen, die da bestimmt viel Anklang findet. Also finde ich sehr gut. Das ist eine ganz tolle Aktion.
Das andere ist, wenn du ohnehin eine Sprache gebrochen sprichst, dann bist du plötzlich in der Lage, neue Ressourcen zu erschließen im sogenannten Internet.
Mhm. Mhm.
Zum Beispiel habe ich auf Portugiesisch eine Seite gefunden, die mir Verbkonjugationstabellen rausgibt.
Mhm.
Also durch alle Zeitformen und Möglichkeitsformen und was auch immer für jedes Personalpronomen durch. Die haben auch die ganzen antiken Personalpronomen noch mit dabei.
Mhm.
Ja. Und das hilft mir einfach unheimlich. Die habe ich erst gefunden, seitdem ich im gebrochenen Portugiesisch kann die Ressource selbst finden.
Wie ist es denn mit Podcasts? Hast du Podcasts auf Portugiesisch oder Videocasts? Videocasts sind natürlich noch besser, weil du die Person siehst, die spricht. Das hilft beim Verstehen.
Ich habe einen versucht, nachdem ich in Brasilien war, und der war plötzlich verständlich.
Ah ja. Portugiesischen.
Genau, das Gemeine war, der war von meiner Portugiesisch-Lehrerin, deswegen ist das quasi aus immer den gleichen Quellen. Ich bin der Meinung, es ist wichtig, dass du ab und zu mal Partner durchrotierst, um dir nicht deren sprachliche Fehler anzugewöhnen, deren Dialekt anzueignen.
Ja, aber am Anfang. Nee, es gibt, was ich sehr gut fand und was mir so ein bisschen auch, was mich jetzt wieder motiviert hat, mich mit Portugiesisch zu beschäftigen. Ich habe neulich einen Podcast auch gehört, den könnte ich dann auch verlinken. Hat mich ein Portugiese draufgebracht, und zwar eine Portugiesin, die in Deutschland ist und über Deutschland spricht. Und das ist natürlich gut, weil man das leichter versteht. Weil halt, es geht halt um Deutschland und man versteht einfach, worum es da gerade geht. Und das fand ich sehr gut. Ich habe mir da so 10 Minuten reingezogen, und am Anfang habe ich auch wenig verstanden, aber je mehr sie redete und sie neigt dazu, sich zu wiederholen, umso besser war es dann zu verstehen.
Ich muss sagen, mittlerweile nimmt die Menge an Sprachressourcen, vor allem auf YouTube, überhand.
Mhm.
Erika, die Frau für Portugiesisch, ist hauptberuflich Sprachenlehrerin, sie unterrichtet Englisch und sammelt deswegen ganz viele Links und Ressourcen. Und es gibt so viele Webseiten, die versuchen, dir auf spielerische Weise Vokabeln beizubringen. Und so viele Webseiten für Grammatik und so viele Video-Podcasts, wo Leute versuchen, langsam in einer Sprache zu reden, dass ich mittlerweile nicht mehr sagen kann, was von den vielen Ressourcen gut ist und was nicht.
Mhm. Ja, klar.
Sprachen nenne ich. Mach kurz Werbung für Duolingo.
Mhm.
Es ist eine Webseite, die dir Vokabeln in schlichten Sätzen beibringt, nach Themen sortiert. Du setzt ein persönliches Lernziel im Sinne von 9 Phrasen pro Tag.
Mhm.
Und du bekommst nach einem Punktesystem dann mehr freigeschaltet, wenn du dein Lernziel regelmäßig in Folge erreichst.
Ah ja. Wie heißt das?
Duolingo.com.
Mhm.
Ich muss sagen, ich finde ja systematisches Vokabellernen stinkend langweilig. Und mich persönlich hat die Webseite auch ziemlich schnell frustriert. Aber es ist im Forschungsprojekt der Europäischen, habe ich vergessen, entstanden, wie man Leuten Sprachen beibringen kann. Es ist vielleicht mal interessant auszuprobieren für Leute, die dieses Schema des Lernens mögen.
Mhm. Ah ja, gut. Also die Seite, die ich hier, dieser Videocast, den ich meine, heißt Viaggi, Chris, also das ist eine Frau, die in Deutschland ist, also reist, und die spricht halt über Deutschland. Das ist ziemlich witzig, also kann man sich ansehen. Also ich verlinke es, so ein YouTube-Kanal, und dieses Duo-Dings habe ich wieder nicht gefunden, weil ich nicht so genau weiß, wie man schreibt.
Duolingo.com.
Duolingo.
Wie 2 Sprachen. Duolingo.
Aha. Es kommt irgendwas. Kostenlos Sprachen lernen. Ah ja. Okay, ja, gut. Da kommen lauter Links. Ob es das ist, weiß ich nicht. Das sieht so ein bisschen aus, als hätte ich mich da vertippt.
Aha. Wenn nicht, gehen wir es einfach nach dem Podcast.
Ja. Das können wir gemeinsam durchgehen. Alles klar. Ja.
Ich fange einfach mal neu an. Ganz neuen Faden, an welchen ich Lust drauf habe. Kreolsprachen und Pidgin-Sprachen.
Kreolsprachen, Quidditch-Sprachen, gut.
Es geht um Sprachen, die im Mischbereich anderer Sprachen entstehen und von Leuten als, sind es reine Mischsprachen, entwickeln die komplett neue Attribute. Ich dachte, Esperanto wäre noch ein guter Kandidat dafür. Esperanto ist da auch im Sprachmischgebiet entstanden.
Ja, also es gibt Leute, die tatsächlich Esperanto als Kreolsprache, als Pidgin-Sprache bezeichnen, weil Pidgin-Sprachen halt, es hängt halt immer ein bisschen auch von der Definition ab. Also Pidgin-Sprachen sind halt definiert als Verkehrssprachen, die halt immer Zweitsprachen sind und die sozusagen als Hilfe, als Brücke zur Verständigung verwendet werden. Und das passt dann natürlich auch auf Esperanto. Der Punkt ist nur, dass so im Allgemeinen Esperanto natürlich geplant ist, eine Plansprache ist. Und die meisten anderen Pidgin-Sprachen, wenn sie nicht später ausgebaut wurden zu richtigen, ja letztlich auch Muttersprachen, wie Tok-Pisin zum Beispiel, also Pidgin-Sprache in Papua-Neuguinea, dann sind die zunächst mal spontan entstanden, sind dann auch nie so richtig ausgebaut. Da gibt es immer viele Schwankungen und so. Und das ist bei Esperanto nun gerade nicht so. Also Esperanto ist ein bisschen anders entstanden, obwohl die Funktionalität sich mit Pidgin-Sprachen deckt, weshalb es Leute gibt, die sagen, ja, Esperanto ist auch eine Pidgin-Sprache. Ich würde es nicht so machen, weil halt wirklich für Pidgin-Sprachen charakteristisch ist, dass bis zu einem gewissen Ausbaupunkt, aber dann ist sowieso, dann sind sie wirklich auch Esperanto ähnlich und naja, also bis zu diesem Ausbaupunkt, wo halt Leute wirklich eingreifen in die Sprachentwicklung, sind halt Pidgin-Sprachen oft mit Schwankungen und Unregelmäßigkeiten versehen, was nur Esperanto gerade nicht ist.
Um Sprachentwicklung in Europa nachzuvollziehen, reicht ein Geschichtsstudium in Zusammenhang mit Geografiekenntnissen, um zu verstehen, wann Gebirgszüge einher gehindert haben, irgendwo durchzulaufen?
Jetzt bist du aber weg von den Pidgin- und Kreolsprachen.
Ich wäre gleich drauf gekommen mit, was ist denn mit diesen ganzen Ländern in Europa, die gemischtsprachliche Muttersprecher haben? Zum Beispiel Andorra, warum kommt es da nicht zu Pidgin-Sprachen?
Naja, es gibt verschiedene Gründe, warum es zu Pidgin-Sprachen kommt. Und die sind oft an sozialen Gegebenheiten festzumachen. Kreolsprachen sind nochmal was anderes. Also da müssen wir dann gleich nochmal drauf kommen. Da gibt es auch bestimmte soziale Konstellationen, die dazu führen, dass da neue Sprachen entstehen. Also bleiben wir mal erstmal bei den Pidgin-Sprachen. Also Pidgin-Sprachen ist in der Regel so, dass halt Leute zusammenkommen, die keine andere gemeinsame Sprache haben und dann möglichst schnell sich da so eine Verkehrssprache müssen sie halt irgendwie voranbringen. Passieren oft im Zusammenhang mit Seefahrt und eben auch, also das hängt dann mit der Kolonialgeschichte zusammen, dass Leute von einem Punkt an einen anderen gebracht werden oder so. Aber wenn man jetzt so typische Gegenden nehmen, wo Pidgin-Sprachen entstehen, also nehmen wir nochmal Papua-Neuguinea und so, da haben halt viele Inseln. Im Landesinneren vor allen Dingen große Sprachenvielfalt, unterschiedliche Sprachfamilien und trotzdem gibt es da Leute, die von Küste zu Küste reisen, um Handel zu treiben und die müssen sich natürlich irgendwie verständlich machen und da braucht man einfach eine Verkehrssprache. Da ist das ganz normal, in so einer Situation entsteht dann halt eben ein Pidgin und das hast du halt in Europa so nicht. Also die Leute, die halt, sagen wir mal, in Andorra leben, ja, da sind halt Leute zusammengekommen, aber irgendwie war immer klar, es gibt eine lokal ansässige Hauptsprache, nämlich in dem Fall das andorranische Katalanische, also Katalanisch. Und das war halt immer die Hauptsprache. Und dann hat man gesagt, okay, jetzt wohnen hier viele Leute zusammen und wir wollen auch Handel treiben mit den Franzosen und den Spaniern. Gut, da sind dann auch viele Spanier dahin gezogen, weil man dann in den 30er Jahren da Straßen gebaut hat. Da brauchte man billige Arbeitskräfte, hat man auch Südspanien dahin geholt. Dann waren plötzlich auch viele Spanischsprecher da und die Franzosen sind da hingekommen, weil sie billig Alkohol einkaufen konnten. Und gut, dann hat man eben dort auch Spanisch und Französisch gesprochen und inzwischen ist es wahrscheinlich leichter, in Andorra sich zu verständigen mit Spanisch und Französisch als mit Katalanisch. Das ist auch ein schöner Film, ich weiß nicht, ob ich den jetzt wieder herausfinde, wo eine Frau versucht, durch Katalonien zu fahren und Katalanisch zu sprechen. Und das gelingt dann in Andorra nicht so richtig, weil halt einfach die Verkäufer dort alle darauf eingestellt sind, jetzt kommen reiche Kunden, aus Frankreich, die Verkaufsgespräche finden eben auf Französisch statt und dann muss das eben auf Französisch stattfinden. Oder eben andere Kunden aus Spanien, muss das Verkaufsgespräch auf Spanisch stattfinden. Andorranisches, katalanisches dann mehr so für die Familie gedacht. Also wie gesagt, das ist dann nochmal eine besondere Situation, aber da entsteht dann keine Pidgin-Sprache. Also Pidgin würde erst entstehen, wenn irgendwie Leute aus verschiedenen Sprachfamilien zusammenkämen und dann eben sich verständigen müssten. Und das ist ja da in Andorra nicht der Fall.
Ich erinnere mich an die Geschichte von einem Arbeitskollegen, der zwei Matrosen im Hafen reden hört und meinte, er hat keine Ahnung, was die beiden da eigentlich sprechen. Bis jemand sagte, hör mal ein paar Tage zu und irgendwann merkst du, es sind ungefähr 200 Wörter, viel können die nicht. Die reden immer das Gleiche. Ist das ein Kandidat für eine Pidgin-Sprache?
Also wie gesagt, im Zusammenhang mit der Seefahrt entstehen halt Pidgin-Sprachen. Wir haben ja halt da auch dieses berühmte Problem der Lingua Franca im Mittelmeerraum, wo Leute auf Schiffen eben so eine Mischung aus den verschiedenen romanischen Sprachen gemacht haben. Da hat auch noch das Katalanische einen starken Anteil, was oft übersehen wurde. Das nennt man dann eben Lingua Franca. Ja, also Sprache auf Schiffen ist ein sehr interessantes Thema, gerade auch im Hinblick auf Sprachmischung und Sprachvereinfachung. Da gäbe es wahnsinnig viel Forschungspotenzial noch. Also was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass man sich nochmal alte Logbücher anschaut und so. Also ist alles nicht erforscht. Also es gibt eine Arbeit, und ich glaube eine Masterarbeit oder sowas über Schiffsenglisch, aber Frankreich, Spanien, wo das alles noch viel wichtiger wäre, weil da noch viel, viel mehr passiert ist, da hat sich überhaupt noch niemand unter dem Aspekt irgendein Logbuch angeschaut. Und dabei findet man die natürlich auch alle, die sind ja nicht weggeschmissen worden, sondern in der Regel irgendwo in Archiven aufbewahrt worden.
Ja. Kommen wir noch auf Sprachforschung zurück, weil du gerade die Vorlage geliefert hast. Aus welchen Quellen könnte man diese Pidgin-Sprachen erforschen?
Ja, das ist nun nicht so einfach. Also wenn es die Pidgins noch gibt, aber dann ist oft der Fall, dass da eben eingegriffen worden ist durch Sprachplanung, also den Esperanto-Effekt nennen, dann ist es natürlich auch wieder schwierig, da Dinge zu erforschen. Aber es gibt halt oft auch ältere Texte, wo Leute Pidgin-Sprachen aufgeschrieben haben. Es gibt auch ein paar Aufnahmen. Schließlich seit 1901 macht man Aufnahmen. Aber vor allen Dingen sind Sachen aufgeschrieben worden. Also man hat über verschiedene Pidgin-Sprachen tatsächlich Quellen. Also eine so eine Pidgin-Sprache, die nun auch mit Deutsch zusammenhängt, unser Deutsch heißt sie, ist auch im Pazifik gesprochen worden. Da gibt es ja deutsche Kolonien. Und da findet man im Internet auch sogar noch ein paar Sprachaufnahmen davon. Also richtig auch Tondokumente und natürlich viel schriftliche Quellen. Oder ein anderes berühmtes Beispiel, eine niederländische Pidgin-Sprache, Negerhollands. Da gibt es auch von Missionaren Aufzeichnungen. Da haben wir Missionare irgendwie überlegt, Mensch, wir müssen den armen Ungläubigen doch die Bibel näher bringen. Und dann sprachen die eben eine Pidgin-Sprache, Negerhollands. Und die wollten nun die Missionare lernen und vielleicht sogar da eine Schriftsprache rausmachen, dass man halt vielleicht da rein die Bibel übersetzen kann. Und dadurch gibt es sehr, sehr viele Dokumente darüber. Also Negerhollands ist inzwischen ausgestorben. Aber es gibt Dokumente und das ist natürlich schon ausgesprochen interessant. Da muss man halt immer gucken, am Ende gibt es viel mehr Dokumente, als man so denkt. Also wie gesagt, all diese Sachen, die auf See gesprochen wurden, also gerade Lingua Franca, also Pidgin-Sprache des Mittelmeerraums, da gibt es ein paar wenige Quellen, die in aller Munde sind sozusagen, weil sich dann alle Sprachforscher auf die wenigen Quellen stützen. Aber man kann da, glaube ich, noch viel mehr erschließen. Man müsste halt nur mal wirklich ernsthaft daran arbeiten, Archive auswerten und so. Das ist natürlich schwierig. Es gibt, es hat im Ende des 19. Jahrhunderts und auch im 20. Jahrhundert im Zuge von eigentlich so nationalistischen, patriotischen Wellen halt viele Leute gegeben, die sich mit Archiven beschäftigt haben, aber die wollten dann natürlich immer ihre jeweilige Nationalsprache erforschen und nicht etwas, was davon vielleicht maximal abweicht. Und das ist halt der Grund, warum eben genau solche Sachen nicht so richtig erforscht worden sind. Und das wäre jetzt an der Zeit, sich darum zu kümmern.
Hast du irgendwie eine Zahl, für wie viele Leute dieser Welt es normal ist, neben seiner Sprache in der Familie noch mindestens eine zweite Sprache oder einen deutlich abweichenden Dialekt zu sprechen, um sie zu verständigen?
Ich glaube, das ist für alle normal. Ich glaube, das Problem kennen wir alle. Ist natürlich nur immer die Frage, wie groß der Abstand zwischen den Sprachen ist. Also ich denke, zu Hause spricht jeder anders als in der Öffentlichkeit. Und manchmal ist das eben sogar eine ganz andere Sprache oder eben ein anderer Dialekt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr häufig. Ich glaube, es gibt sogar ein Bedürfnis dafür, zu Hause anders zu sprechen als außerhalb des Hauses. Und also man kann da viele Tests auch durchführen. Selbst wenn jemand sagt, ja, also bei uns, mit meinen Eltern spreche ich nur Hochdeutsch, ich spreche nur Hochdeutsch, ich kann gar keine andere Sprache, vielleicht Englisch oder so. Wenn man da mal genau nachforscht, dann stellt man plötzlich fest, dass es doch vielleicht Besonderheiten gibt. Wenn man so Fragen stellt, wie nennst du denn das Ende vom Brot? Das ist sowas, was man eigentlich vor allen Dingen in der Familie braucht und nicht so in der Öffentlichkeit. Oder das Innere vom Apfel. Oder was gibt's noch so in der Art? Wie gesagt, das Ende vom Brot, das Innere vom Apfel. Das Ding, mit dem man irgendwie die Wohnung sauber macht, da, jetzt sage ich mal ein Wort, Wischlappen oder sowas, ne? Das heißt dann auch unterschiedlich, ne? Das ist, und dann merkt man eben, wenn ich jetzt in Hamburg groß geworden bin und bin plötzlich woanders und sage, hast du mal einen Feudel, also so heißt der Wischlappen, ne? Dann gucken die Leute komisch, denken, was ist denn Feudel? Und wenn ich dann sage, bei uns zu Hause sagt man Aufnehmer, dann sagen wieder andere, das ist doch total lustig. Aufnehmer, ne? Völlig, völlig abartig. Na, klar, also da gibt es diese ganzen Schwankungen und wenigstens dann vielleicht nicht wirklich was anderes als Hochdeutsch, aber Hochdeutsch mit zum Beispiel komischen Wörtern wenigstens. Also es ist schon so, dass zu Hause anders gesprochen wird als außerhalb des Hauses. Auf jeden Fall. Und das machen sich viele nicht so richtig bewusst. Und bei vielen ist halt so, dass tatsächlich dann eben zu Hause ein Dialekt gesprochen wird, dann eben in der Öffentlichkeit anders oder eben tatsächlich auch eine andere Sprache. Und auch das kommt vor.
Wann spalten eigentlich Leute bewusst Sprachen von einer anderen Sprache ab? Ich habe jetzt Beispiel noch im Kopf, Weißrussisch.
Schwierig.
Also Weißrussland würde sich politisch gern absetzen und dafür wäre eine eigene Sprache eine gute identitätsbildende Maßnahme.
Ja, genau. Und Weißrussisch ist aber leider jetzt schon auch so ein bisschen ausgestorben. Muss man dann eventuell wiederbeleben, was ja auch gemacht wird. Manche haben Schwierigkeiten bei dem Wiederbeleben und dann gucken sie mal, was könnte man denn sonst noch sprechen. Dann gibt es halt dann auch noch so eine gesprochene Mischsprache. Drasjanka heißt die. Also es ist so zwischen Weißrussisch und Russisch und Polnisch und Drasjanka eben als Mischsprache, die dann aber auch schwankt, wo man nicht so richtig ein einheitliches grammatisches System feststellen kann. Und ich tue mich schwer zu sagen, dass vielleicht in Weißrussland eine neue Sprache entsteht. Also das ist grenzwertig. Also das Entstehen neuer Sprachen ist jetzt, Da braucht es wirklich auch ganz heftige gesellschaftliche Umwälzungen. Und das haben wir halt in der Kolonialisation gehabt. Deshalb sind halt dann eben auch Pidgin-Sprachen, vor allen Dingen dann Kreolsprachen entstanden. Also Kreolsprachen entstehen halt insbesondere, sind halt neu entstandene Sprachen, aber in so einer Situation der Kolonialisierung. Da ist halt einfach unheimlich viel passiert mit den Leuten. Ne? Wenn die plötzlich aus ihrer Heimat woanders hin geschafft werden als Sklaven oder Plantagenarbeiter, dann, ja, und das in großen Massen eben, dann entstehen plötzlich ganz neue Gesellschaften auf diesen Plantagen und dann ist natürlich auch sprachliche Innovation da. Also für so wirklich so massives Auftreten neuer Sprachen muss halt unheimlich viel passieren. Das sehen wir auch am Umgekehrten, wenn man sich anschaut, wenn man sich in Italien bewegt und mal genauer hinschaut, was ist da eigentlich passiert, dann stellt man fest, dass es eine unheimlich starke sprachliche Kontinuität gibt. Das gesprochene Latein, seit wie vielen tausend Jahren gibt es das da? Denn eigentlich ist das, was heute gesprochen wird, einfach nur die Fortsetzung des gesprochenen Lateins. Also gerade wenn man sich die Dialekte anschaut, das ist ja nun nicht Italienisch als Standardsprache, sondern ein lokaler Dialekt, aber das ist einfach die kontinuierliche Fortsetzung. Da hat sich nichts getan. Da haben die Leute immer da am gleichen Ort sich aufgehalten, nie wegbewegt, gab keinen Krieg. Krieg gab es schon, aber es hat diese Leute da nicht so betroffen in ihrem Bergdorf irgendwo mitten in Italien, und dann sprechen die halt im Grunde heute noch so wie 300 vor Christus. Natürlich mit Veränderungen mit der Zeit, sodass man sich, wenn man mit der Zeitmaschine zurückfahren würde, vielleicht auch nicht mehr verständigen könnte. Aber es ist halt die kontinuierliche Fortsetzung. Da hat sich eigentlich sprachgeschichtlich dann doch nicht so viel getan. Und das ist schon wirklich erstaunlich.
Wie rekonstruiert man eigentlich Sprachen, die heute als ausgestorben gelten? Nimmst du genug verwandte Sprachen und vergleichst sie miteinander?
Ja, klar, man rekonstruiert durch Vergleich. Das ist es eigentlich. Das kann man schon machen, wenn man nur eine Sprache hat und verschiedene Dialekte. Also man kann zum Beispiel beim Baskischen, wo ja die Überlieferung noch nicht so alt ist, dann Dinge rekonstruieren, indem man die Dialekte vergleicht. Und wenn man halt dann sowas hat wie die indogermanischen Sprachen, also sehr, sehr unterschiedliche Sprachen, die aber was Gemeinsames haben, dann kann man eben anfangen, sowas wie das Indogermanische zu rekonstruieren und hat dann eine zeitliche Tiefe von ganz vielen tausend Jahren. Und naja gut, das bleibt natürlich hypothetisch, weil man keine Aufnahmen über diese Sprache hat.
Wie rekonstruiert man denn so die Aussprache halt eines ursprünglichen Lateins? Und zwar des intellektuellen Lateins und nicht des Vulgärlateins.
Das intellektuelle Latein. Also man versucht natürlich schon, das gesprochene Latein, das ist das Vulgärlatein, zu rekonstruieren. Da geht es ja nicht darum, wie intellektuell die Leute sind. Wir haben immer das Gefühl, wenn wir Vulgärlatein hören, zu denken, das ist irgendwie vulgär. Das heißt aber eigentlich nur gesprochenes Latein. Und das ist natürlich auch auf allen Schichten anzutreffen. Und das kann man tatsächlich rekonstruieren. Nicht nur aus den heutigen, also aus den Dokumenten des gesprochenen Lateins, da ist ja nicht so viel. Man kann das natürlich aus den romanischen Sprachen rekonstruieren. Man hat aber auch Hinweise, weil zum Beispiel Zeitgenossen, also zum Beispiel Cicero, der hat sich sehr viel über das Latein seiner Zeitgenossen beklagt, ne, und Fehler aufgeschrieben. Und da hat man natürlich dann Hinweise drauf, was sie wohl wirklich gesagt haben, wenn Cicero sich darüber auslässt. Also Cicero hat sich zum Beispiel beschwert darüber, dass es Leute gibt, die nicht mehr wissen, wann man H spricht. Also ein Wort Anlaut. Und die verwechseln dann Hora und Ora, weil sie nicht genau wissen, wie man es ausspricht. Also wissen wir, wenn Cicero das bemängelt, dass offenbar zu der Zeit im Volk schon die Aussprache des Hs weg war. Und es nur noch Zeichen von Bildung ist, da den Unterschied zu kennen und man eben von Rednern verlangt hat, das richtig zu machen. Und selbst da die Redner das nicht mehr hinbekommen haben, weshalb Cicero dann sagt, ja, guckt euch das mal an. Oder auslautendes M wurde nicht mehr richtig gesprochen und so. Also da wurde dann irgendwie so nasaliert. Ja, dann, wenn Cicero das schreibt, müssen wir davon ausgehen, dass das irgendwie tatsächlich auch so war. Und da kann man dann schon einiges erfahren. Außerdem helfen Lehnwörter. Ne? Wir wissen im Deutschen, es heißt Keller und nicht Zeller oder Cella oder sowas. Das heißt also, als das Wort entlehnt worden ist das tatsächlich noch wie K ausgesprochen worden. Ne? Oder Kaiser oder so. Ne? Kaiser auf Deutsch, Cäsar auf Deutsch, Kaiser. Und so, da wissen wir, wie der Anlaut ausgesprochen wurde, nämlich K und dann das AE wie AI. Sonst wäre das so nicht ins Deutsche integriert worden, wie es integriert worden ist. Und noch schöner mit dem Griechischen.
Woher weißt du es, ob es sich im Deutschen weiterentwickelt hat oder im Lateinischen?
Ja.
Welche beiden Sprachen sie es wirklich wegentwickelt hat von dem vermutlich gemeinsamen Ursprung?
Ja, ja. Gut, es ist dann wahrscheinlicher, dass es das Lateinische weiterentwickelt hat. Aber es gibt noch mehr Hinweise. Es ist ja nicht nur das. Also griechische Buchstaben. Es gibt halt Römer, die griechisch geschrieben haben. Und die haben natürlich dann die lateinischen Wörter mit den entsprechenden griechischen Buchstaben versehen. Also sie haben dann für das lateinische C K verwendet, Kappa verwendet im Griechischen. Und da weiß man, da muss auch, wenn im deutschen Lehnwörtern das K ist und in der griechischen Transkription das K ist, dann muss es wirklich K gewesen sein. Und dann hat sich das im Lateinischen weiterentwickelt. Also es gibt genügend solche Hinweise. Man kann noch mehr Sprachen anschauen. Also das Baskische auch. Im Baskischen gibt es lateinische Lehnwörter, die enthalten auch das K. Bake zum Beispiel, der Frieden. Und da kann man halt sehen, das ist also früher mal ein K gewesen, bevor es zu J oder Pace, Pace oder was auch immer geworden ist. Also da kann man schon rekonstruieren. Dann gibt es noch mehr Möglichkeiten. Schreibfehler zum Beispiel. Also es gibt halt, also gerade die Steinmetze waren nicht besonders gebildet in Rom und mussten aber Inschriften schreiben und dann haben sie teilweise Sachen falsch geschrieben. Vokale oft verwechselt und dann kann man halt sehen, da ist was mit den Vokalen, was nicht passt. Vor allen Dingen, wenn man so immer wiederkehrende Schreibfehler findet und das ist dann schon sehr aufschlussreich. Jetzt haben wir die Steinmetze genommen, es gibt aber noch mehr Inschriften. Wir haben das große Glück, was für die Leute ein Unglück war, dass da dass der Vesuv ausgebrochen ist und alles verschüttet hat. Und da hat man natürlich eine wunderschöne Stadt, wo Leute einfach an die Wand geschmiert haben und hat unheimlich viele Graffiti. Und diese Graffiti zeigen eben auch Schreibfehler. Und das gibt natürlich Aufschluss darüber, wie gesprochen worden ist.
An die Wand geschmiert? Mit welchem Werkzeug?
Mit Farbe, wie man das heute auch macht. Graffiti, das ist eine alte Sache. Mit Farbe, mit Ruß, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ne? Tinte, da gibt es alles Mögliche. Also es ist gerade in Pompeji, das muss wohl in römischen Städten ziemlich üblich gewesen sein, in Pompeji finden wir unheimlich viele Schmierereien auf der Wand. Und diese Schmierereien sind natürlich sehr aufschlussreich.
Jetzt gib mir doch bitte schön mal das Handwerkszeug an die Hand. Ich nehme einen englischen Text und ich... sagen wir ein shakespearisches Theaterstück und ich möchte spekulieren, wie man es wahrscheinlich im Altenglischen ausgesprochen hat. Wo wähle ich jetzt meinen Ansatz, um genau das zu lernen?
Naja gut, das ist ja nun nochmal eine andere Schwierigkeit. Aber gut, erstmal hast du das Schriftbild. Das Schriftbild spiegelt mit gewissen Einschränkungen auch wieder, wie sich die Aussprache vielleicht mal angehört hat. Das ist natürlich die Frage, zu welcher Zeit. Das kann natürlich ja. Das Schriftbild spiegelt noch ältere Aussprachen wieder, die schon verschwunden waren zur Shakespeare-Zeit. Dann hast du aber zum Beispiel Reime. Also Reime sind ganz, bei Shakespeare gibt es viele Reime und die funktionieren halt im heutigen Englisch nicht mehr. Die funktionieren aber, wenn man denkt, also ist irgendwie anders ausgesprochen worden. Wie ist das denn? Da gibt es noch diesen Spruch da von den Hexen aus Macbeth. When shall we three meet again? In thunder, lightning or in rain? Heute würde sich das nicht mehr reimen. Again und rain. Aber offensichtlich sind die gleich ausgesprochen worden. Das hat sich gereimt. When the hurly burly's done, when the battle's lost and won. Done, won. Das ist auch mal gleich ausgesprochen worden. Gibt also da gewisse Hinweise. Where the place, upon the heath, where to meet with Macbeth. Und da sieht man eben, Heath und Beth sind irgendwie auch gleich ausgesprochen worden. Und also so gewisse Hinweise hat man. Und wenn man sich ausgiebig damit beschäftigt und immer ganz viel vergleicht, dann kann man eben versuchen zu rekonstruieren, wie man so Shakespeare-Zeit gesprochen hat. Also es ist... Hier ist nicht so ein großer Unterschied. Also viel interessanter finde ich die Versuche zu rekonstruieren, wie das Altgriechische sich angehört haben muss oder so. Da gibt es in der Tat auch interessante Forschung. Das, also da kann man ganz viele Sachen rausfinden. Wobei ich mich immer noch frage, ob man nicht irgendwie das nochmal rausfinden kann durch Raumfahrt. Also das ist jetzt so ein bisschen Science Fiction. Ne? Also es müsste doch möglich sein, wenn man so schnell fliegen kann wie das Licht, dann ist man ja schneller als der Schall. Das heißt, wir müssten den Schall überholen können und dann müsste man noch herausfinden können, wie die Leute in früheren Zeiten gesprochen haben. Müsste man nur genügend feine Instrumente haben, aber eigentlich müssten diese Schallwellen, die dürften nicht wirklich verloren gehen, denn ja, naja doch.
Du brauchst ein sensibleres Messinstrument, das wird wahrscheinlich im, wenn es erstmal breit genug in die Fläche gestreut ist, von der Intensität her nicht übers Rauschen des allgemeinen Populismus hinauskommen.
Ja. Ja.
Wir müssen an der Stelle sagen, wir haben bereits die dritte Flasche Bier aufgemacht und das ist wirklich.
Erzähl dir für einen Unsinn. Wir trinken hier Wasser, das Berliner Wasser.
Berliner Wasser wird der nächste Verkaufsschlager.
Naja, na wieso? Also ich meine jetzt mal so ein bisschen zu überlegen, ob da nicht doch noch irgendwelche Möglichkeiten bestehen. Wir schließen das immer alles so von vornherein aus.
Ja, aber du musst bedenken, mal angenommen, du könntest den ganzen Scheiß rekonstruieren, was du alles heben würdest, was du gar nicht heben möchtest.
Stimmt.
Weil das ist ja wie das Internet. Das ist ja einfach nur eine einzig große Müllhalde, wo du das eine schöne Ding darauf suchst.
Aber so eine Senatsrede von Cicero nochmal im Original zu hören, das wär's doch wert.
Es ist Kommunalpolitik und es ist schon entschieden worden.
Stimmt.
Wen interessiert das eigentlich?
Eigentlich interessiert es keinen mehr, ja. Naja.
Ich habe noch ein Stichwort, das hinten rausgefallen ist, die Isoglosse.
Die Isoglosse, oh ja, die Isoglosse. Oh, die Isoglosse. Also kommen wir mal wieder zurück zu den Dialekten. Wobei wir ja nicht wissen, wie man Dialekte und Sprache abgrenzen sollte. Wir wissen eigentlich so wenig. Naja, auf jeden Fall, wenn wir uns so anschauen im Raum, wenn man irgendwo wandert, entlang wandert von Ort zu Ort, sprechen die Leute ähnlich, aber doch immer ein bisschen anders. Also es gibt Veränderungen in der Sprache im Raum. Von Ort zu Ort, von Bauernhof zu Bauernhof, immer ein bisschen anders. Und das kann ich untersuchen. Ich kann mir also gewisse Merkmale raussuchen und gucken, wie werden diese Merkmale realisiert. Und wenn das Merkmal genau gleich realisiert wird, also sagen wir mal, ich habe da so ein A, und wenn ich ein bisschen weiter nördlich bin, dann sagen die Leute nicht mehr A, sondern A. Wenn ich noch weiter nach Norden gehe, sagen sie plötzlich Und dann kann ich irgendwo gucken, wo kippt das um? Wo ist es nicht mehr A, sondern A?
Ne? Und auch für die Wortwahl, Apfelkriebschen, Apfelkern.
Genau, kann man auch mit Wörtern machen. Ich habe jetzt Laute genommen, aber Wörter genauso. Ne? Irgendwo wird Phrasiologismen. Ne? Die einen sagen Viertel sechs, die anderen sagen
Viertel vor und
Viertel nach Viertel. Fünf. Genau. Also Viertel sechs, Viertel nach fünf. Oder eben Dreiviertel sechs, Viertel vor sieben, Viertel vor sechs. Dreiviertel sechs, Viertel vor sechs. Also diese Dinge. Na, guck mal, wo wird das eine gesagt, wo wird das andere gesagt. Und wenn ich sehe, hier so, da so, dann kann ich dazwischen eine Linie zeichnen auf meine Karte. Und das ist halt eine Isoglosse. Eine Isoglosse begrenzt halt eben die Merkmalsausprägung. So ähnlich wie die Isobare, wo der gleiche Luftdruck ist. Wenn sich der Luftdruck ändert, mache ich diesen Strich auf die Karte, dann habe ich halt eine Isobare. Eine Isobare umgibt das Gebiet mit dem gleichen Luftdruck und die Isoglosse umgibt das Gebiet mit der gleichen sprachlichen Realisierung eines Merkmals. Dem Glosse, Sprache, Iso, gleich. Also gleich das gleichsprachige Gebiet.
Und wenn du jetzt die Karte mit ganz vielen Strichen drin hast, welche Schlussfolgerung möchtest du daraus ziehen?
Naja, es ist dann interessant zu sehen, wo besonders viel sich verändert. Das ist halt interessant. Da haben wir dann sowas wie eine Dialektgrenze oder so, wenn sich viel verändert. Und interessanterweise geschieht das an Stellen, wo auch sonst irgendwas auffällig ist. Also wir können die Isoglossen im Grunde sehen. Das sind oft zum Beispiel Berge. Also man kann es in Italien wunderbar sehen. Die meisten sprachlichen Veränderungen, also ein riesiges Isoglossenbündel, verläuft zwischen La Spezia und Rimini. Was ist da? Da ist der Apenninenhauptkamm. Und wenn man von Süden kommt, dann fährt man wie auf so eine Wand zu. Also ich empfehle es auch mit dem Fahrrad zu tun. Dann merkt man, wo sich sprachlich was verändert, indem man mehr treten muss. Also das ist eben ziemlich interessant, das zu sehen. Also oft sind es Berge in Europa. Wasser ist es nicht so, denn gerade bei Meere kann man gut rüber. Also Berge sind ein ziemliches Problem oder aber irgendwelche anderen geophysischen Barrieren. Das kann auch Wasser sein, nämlich zum Beispiel die Mündung von Flüssen, wo es dann Gezeiten gibt und ungünstige Strömungen, wo man nicht einfach rüber kann und wo der Fluss eben auch so breit ist, dass man nicht einfach eine Brücke bauen kann. Und aber auch, man würde da ungern mit einem Bötchen rüberfahren, weil man dann in Strudel kommt und so. Und da ist dann auch so eine sprachliche Grenze. Aber vor allen Dingen sind es Berge.
Siehst du auch noch politische Grenzen in Isoglossen oder spiegeln sie sich selten wieder?
Ja, es spiegeln sich auch politische Grenzen wieder. Und zwar oft alte politische Grenzen, die ihrerseits allerdings oft auch wieder mit der Geophysik zusammenhängen. Aber wenn wir in Europa schauen, die Dialektgrenzen sind oft, also in Deutschland vielleicht etwas weniger, aber im romanischen Raum sind das vor allen Dingen Bistumsgrenzen, weil die Bistumsgrenzen alte Verwaltungsgrenzen sind, die gehen oft auf römische Provinzgrenzen zurück und die orientieren sich ihrerseits wieder an den physischen Gegebenheiten. Also da ist in der Tat ein Zusammenhang zwischen Verwaltungsgrenzen und Isoglossen. Also insbesondere in der Romania, in Deutschland etwas weniger. Es liegt einfach daran, dass die römische Provinzverwaltung und damit die katholische Kirche hier nicht den gleichen organisatorischen Stellenwert hatte, wie eben in Frankreich oder Italien.
Ich mache ein neues Fass auf Sprachvereinheitlichung. Stell dir mal vor, es gibt einen Präsidenten der Erde, du stürzt ihn, programmierst dich zum neuen Herrscher. Welche Sprache wählst du für den neuen Planeten und noch schlimmer, welches Schriftsystem eigentlich? Möchtest du ein neues erfinden, das einem phonetischen System gleichkommt? Möchtest du etwas komplett anderes tun?
Ja, also wenn man plötzlich hier die Welt vereinigen könnte, wäre es natürlich auch gut, wenn man eine gemeinsame Sprache hätte. Und kann man natürlich aufbauen auf bestehende Tendenzen. Das Englische ist ja sehr verbreitet. Das wäre es ja einfach. Das wäre ja einfach, daran anzuknüpfen. Allerdings, ja, je nach Diktator, vielleicht mag der das Englische nicht so, könnten das auch andere Sprachen sein. Meine Russisch ist in Russland und der Sowjetunion durchgesetzt worden. Russisch eignet sich so ein bisschen schon auch als internationale Sprache, aber eben ist trotzdem auch schwierig. Also da hätte man eine andere nehmen können vielleicht. Und ja, warum nicht eine, die besonders einfach ist? Also wir haben ja vorhin schon mal Esperanto angesprochen. Ich finde, Esperanto wäre eine gute Basis für eine Weltsprache, das kann man schnell lernen. Macht man mal so einen Kurs im Internet und dann kann man das. Und das ist doch viel besser, als wenn man da monatelang, jahrelang irgendwie Sprachen lernen muss und sie doch nie so richtig beherrscht. Und das Englische ist als internationale Sprache schon deshalb ungeeignet, weil man nie weiß, wie man was spricht, wenn man was geschrieben sieht und umgekehrt. Da kommt man dann auf das Schreibsystem, was dich so interessiert.
Englisch auch, leidet auch viel unter seinen vielen Abspaltungen, einem wahnsinnigen Wortreichtum, der nicht von allen Sprechern geteilt wird.
Genau, genau. Und dann ist es auch schlecht kodifiziert. Wenn ich wissen will, wie es denn nun richtig ist, muss ich mir immer so einen Native Speaker da anlachen, der mir dann sagt, oh, das kann man so sagen. Das ist eben dieses Gewohnheitsrecht, was wir auch im Rechtssystem, im angelsächsischen Rechtssystem haben. Das ist eigentlich nicht so gut für eine internationale Sprache. Bei einer internationalen Sprache wäre es gut, wenn ich irgendwo einen Text hätte, der mir verbindlich sagt, so ist es richtig. Ist übrigens bei Französisch der Fall. Also Französisch bestand dieses Problem ja auch lange. Viele Französischsprecher mussten das als Fremdsprache lernen. Und deshalb gibt es da diese Tradition, sehr lange Tradition, alles zu kodifizieren. Und im Grunde kann man Französisch völlig ohne Native Speaker machen. Eigentlich sogar gut, wenn man keinen Native Speaker hat, weil der
das verwässern könnte.
Weil der Native Speaker unsicher ist. Ich habe das selber erlebt. Ich hatte hier, als ich in Berlin tätig war, hatte ich eine Sekretärin, die war Französin und die hat nebenher immer so ein bisschen auch Texte korrigiert. Und dann hat sie mich mal gefragt, also sie hätte ein Problem. Sie hätte da einen Text, da geht es um Victor Hugo, ein französischer Dichter, der schreibt sich Hugo. Und jetzt ist die Frage, ist es richtig zu sagen de Hugo oder Dugo? Da habe ich gedacht, so habe ich gleich so gesagt, naja, spontan vielleicht de Hugo, aber ich schaue es mal nach. Also ich als Muttersprachler wusste es nicht. Und ich habe es nachgeschlagen und ich habe es gefunden. Es gibt in der Referenzgrammatik des Französischen, Le Bon Usage, gibt es tatsächlich eine Fußnote, wo steht, dass man de Hugo und Hugo beides nutzen kann. Und das habe ich ihr dann gesagt, da war sie hochzufrieden. Aber man sieht eben bei Französisch, also Muttersprache, haben nicht das letzte Wort. Im Englischen ist es anders. Da hat der Muttersprachler immer das letzte Wort. Deshalb ist Französisch besser geeignet und Esperanto natürlich noch besser.
Hm? Ich bin über die Features der deutschen Sprache begeistert, dass du wahnsinnige Redundanzen im Satz hast und du Beziehungen herstellen kannst. Hm. Also es gibt mein Finger oder einen Finger von mir und ich kann Nebensätze bauen, um Sachen zu beschreiben und ich kann präzise sagen, worauf sich etwas bezieht. Es hat manchmal noch Tücken, es hat nicht die mathematische Aussagefähigkeit, aber Deutsch ist schon eine ziemlich präzise Sprache.
Ja.
Beispiel so Sachen wie, die Flasche steht auf dem Tisch und nicht die Flasche befindet sich nahe Tisch.
Mhm.
Ich habe noch keinen portugiesischen Gesetzestext gelesen, es gibt beim Vokabular noch nicht her, aber ich erwarte ein mäßig schweres Desaster.
Weiß ich nicht, also das portugiesische Rechtssystem ist natürlich auch romanisches Recht, also geschriebenes Recht, wo man sich immer sehr darum bemüht hat, sehr präzise zu formulieren. Das ist präzise, da würde ich mich nicht...
Dann werden Sie sehr viele Wörter gebraucht haben, das zu sagen.
Man kann das auch tun. Also ich kann auch in Sprachen, die präferieren, so sagen, die Flasche befindet sich auf dem Tisch, kann ich auch dazu sagen, die Flasche befindet sich auf dem Tisch stehend. Also es geht schon. Es geht halt ein bisschen anders. Ja, also das ist schon richtig. Im Deutschen, also das Deutsche ist so eine Sprache, die durchaus recht präzise ist. Aber andere Sprachen können das auch, wenn sie wollen. Dann wird es halt vielleicht ein bisschen umständlich. Also gibt sicherlich auch so ganz besondere Traditionen, was ich zum Beispiel im Französischen interessant finde. Traditionellerweise soll ein Gerichtsurteil immer nur einen Satz umfassen. Jetzt ist es aber so, dass Gerichtsurteile inzwischen auch sehr komplex sind und mehrere Seiten umfassen. Aber man bemüht sich bei französischen Gerichtsurteilen tatsächlich, das immer noch irgendwie in einen Satz zu pressen. Also das ist ausgesprochen interessant und das geht.
Ist das dann so ein typischer preußischer Beamtensatz mit Nebensatz bis 14. Grad und auf eine Seite gepresst?
Satz. Das haben die Preußen natürlich auch nachgemacht, klar. Also das kommt wahrscheinlich ursprünglich aus dem Französischen. Also Deutschland ist, oder die deutsche Sprache ist nicht zufällig so präzise und hat sich das auch abgeguckt von anderen. Dann vielleicht nochmal noch weiter, weil die Deutschen immer so unerbittlich sind, dass man noch weiter durchgeführt als andere. Aber ich glaube schon, dass es jetzt nicht nur das Deutsche ist, das so präzise ist. Also ich glaube, es hängt wirklich zusammen mit dem römischen Recht und die Sprachen, die das römische Recht haben, also ein Recht, was auf Schrift aufbaut, wo man dann auch die Schrift entsprechend interpretieren muss. Da ist durchaus möglich, das so kompliziert zu machen.
Weiter geht's mit den Schriftsachen. Du hast gesagt, du hast Sanskrit gemacht. Sanskrit ist die Schriftform eines Altindischen mit irgendwelchen modernen Übertragungen.
Ja, Sanskrit ist Altindisch, genau. Also das ist die klassische indische Schriftsprache. Ja.
Da du die Sprache nicht sprichst, wie lernst du eigentlich die Schriftsprache davon, um sinnvolle Wörter rausziehen zu können?
Ja.
Wie lernst du ein Buchstabensystem, von dem du keine phonetische Bedeutung kennst?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich lerne so tote Sprachen eher ungern. Also ich habe Sanskrit gelernt, das hat mich halt irgendwie interessiert, aber das ist ein ganz anderes Lernen als das zu einer gesprochenen Sprache. Und es ist halt immer auch so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein passives Beherrschen. Also man versucht dann Texte zu lesen und man kommt dann nicht auf die Idee, selber auf Sanskrit zu schreiben. Es gibt sicherlich Leute, die das auch machen, aber das habe ich halt nicht. Und ich tue mich schwer. Ich tue mich schwer mit dem Lernen von Sprachen, die ich nicht wirklich gebrauchen kann, außer dass ich Texte lese.
Ich finde es schwer, weil du schaust auf ein Muster, du schaust auf ein Stück Farbe auf Papier, wo du kein Muster erkennst. So was, wo endet ein Buchstabe? Ist es ein Silbenalphabet? Ja. Ist es ein Buchstabenalphabet?
Okay, gehst du ganz speziell auf Sanskrit ein. Also Sanskrit wird in deinem Schriftsystem geschrieben, das heißt Devanagari. Und dieses Schriftsystem ist, es stimmt auch nicht ganz. Es ist so ein, im Ansatz so eine Art Scripta Continua. Das heißt, es werden nicht die Wörter getrennt. Und das macht es sehr schwer, weil du erst, wenn du anfängst, das zu lesen, musst du dir halt überlegen, wo fängt jetzt ein Wort an? Das Wort kennst du ja nicht, musst ja nachschlagen. Und das macht es wirklich schwierig.
Wie schlägst du ein Wort nach, dessen Schriftsystem du nicht kennst? Du nimmst ein
Wort. Das Schriftsystem lernt man natürlich. Also ich meine, das ist auch, Devanagari ist halt eine Silbenschrift, die ist relativ leicht zu lernen. Das Problem ist halt nur, du kennst dann die Zeichen und weißt, ah, das ist jetzt hier nah, die Silbe nah. Die Frage ist nur, gehört dieses nah noch zu dem einen Wort oder schon zu dem anderen Wort? Und dann kommt noch dazu, auch wir hatten das vorhin schon mit den Konsonanten, die aufeinandertreffen. An Wortgrenzen treffen Konsonanten aufeinander, passen sich an und dann werden die in der Schrift auch zusammengeschrieben. Das heißt, da muss man dann irgendwie was auseinandernehmen. Da ist das Zeichen schon unübersichtlich, weil diese Lautkombinationen zu einem Zeichen verschmelzen. Und dann weiß man nicht genau, wo muss ich jetzt das Wort trennen. Ist das, ich habe da nah, aber ist es jetzt entweder das eine Wort auf N, was häufig vorkommt, und das nächste Wort beginnt mit A und da ist nah schon der Anfang des neuen Wortes. Und wenn ich es nachschlagen will, muss ich ja den Anfang des Wortes genau kennen. Und das
du
ist
hast
halt
du das,
schwierig.
Hast du das Wort davor nachgeschlagen und weißt, worauf dieses Wort endet?
Ja, vielleicht habe ich das Wort davor noch gar nicht richtig rausgefunden. Also es ist manchmal so, dass man da rumschwimmt und denkt, gut, da komme ich jetzt nicht dahinter, jetzt muss ich aber irgendwie weiterkommen. Das heißt, ich gucke mir mal das nächste Wort an. Aber ich weiß nicht genau, wo das nächste Wort beginnt. Das ist halt der Punkt.
Die Informatik würde sagen, Parsing-Bäume müssen eindeutig sein. Das heißt, wenn es die Möglichkeit gibt, drei unterschiedliche Wörter aus dem gleichen Buchstabenfluss rauszuholen, die alle an der gleichen Stelle beginnen, aber unterschiedlich enden, dann ist es extrem schwer zu parsen.
Ja, das ist extrem schwer zu parsen. Das ist ja das Problem. Und es gibt auch Leute, die allein durch die falschen Worttrennungen dann irgendwelche Texte völlig missverstanden haben. Also es gibt ja so erotische Texte auf Sanskrit, die oft gar nicht erotisch sind, wo einfach nur irgendwie die Fantasie der Übersetzer durchgegangen ist, weil sie nicht genau das die Worttrennung da richtig vornehmen konnten. Beziehungsweise, es kommt ja noch dazu, die ersten Leute, die das gelesen haben, hatten ja jetzt auch, also wenn du heute Sanskrit lernst, dann hast du halt irgendwie ein Lehrbuch. Da ist relativ klar, was das sein soll. Da steht dann möglicherweise auch irgendwo noch eine Übersetzung da. Aber wenn du irgendwie einen schlecht erhaltenen uralten Text hast, wo du kaum was entziffern kannst und dann ist dir auch noch die Wortgrenze unklar, dann hast du natürlich teilweise große Schwierigkeiten und musst halt sehr stark interpretieren.
Ich mag eine Stelle Werbung machen für Omniglot. Omniglot.com ist eine Webseite, die Schriftsysteme dieser Welt sammelt und versucht zu klassifizieren. Mhm. Die Suchmaschine kannst du nicht benutzen, die wirft dich das, was du haben möchtest. Du kannst dich systematisch durchklicken, mal schauen, was verschiedene andere Sprachen machen. Mhm. Üblicherweise machen es, sie haben eine Gegenüberstellung von Buchstaben oder Silbenbuchstaben oder wenn es Character-Based Systems sind, einen Satz von ungefähr 100 Musterwörtern. Mhm. Und dann haben sie üblicherweise ihre englische Transkription des Sample-Textes, alle Menschen sind gleichberechtigt. Mhm. Oder wenn sie es keine Sprecher gefunden haben der Sprache, haben sie irgendeinen anderen Beispieltext geliefert.
OmniCloud?
OmniGlot. OmniCloud.com.
GLOT, ja. Achso, OmniGlot, jetzt verstehe ich. Genau, das ist vorne lateinisch und hinten griechisch, OmniGlot. The Online Encyclopedia of Writing Systems, jetzt haben wir es, ja.
Sie stehen schön gegeneinander. Es gibt so Schreibsysteme, die stellen ganze Wörter als eine Zeichnung dar. Chinesisch wäre so ein schönes Beispiel, was sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, von wir machen eine abstrakte Zeichnung des Himmels und abstrahieren die immer weiter,
ja,
bis nur noch ein Strichmännchen übrig bleibt.
Ja, hat ja gewisse Vorteile und das war offensichtlich kulturellen Vorteil in China, wo es eben doch auch starke sprachliche Unterschiede gibt und wo man eben tatsächlich versucht hat, zunächst mal sozusagen abstrakt von der gesprochenen Sprache ein Schriftsystem zu entwickeln. Ja, das ist ein genialer Ansatz. Ja.
Wie stark werden die gelitten haben mit diesem Ansatz, als es zum Buchdruck mit beweglichen Lettern kam?
Tja.
Sie mussten immer noch von Hand abschreiben.
Ja gut, man kann natürlich auch, es gibt ja auch da nur eine beschränkte Anzahl von Zeichen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die den Buchdruck früher erfunden haben als andere, weil halt, ja, weil es vielleicht sogar noch einfacher geht zunächst. Also da wird man nicht leiden. Man hat einfach die ganz verschiedenen, hat halt dann 3000 verschiedene Zeichen, die man zusammensetzen kann zu einem Text. Ist ja vielleicht leichter, als wenn man erst aus wenigen Zeichen Wörter zusammensetzen muss und dann aus den Wörtern erst den Text zusammensetzen.
Wie klassifizierst du 3000 verschiedene Zeichen, damit der Buchsetzer weiß, in welchen Kasten er greifen muss?
Das haben die Chinesen ja schon frühzeitig getan. Das haben sie ja sogar schon getan, bevor man den Buchdruck erfunden hat. Wir müssten ja auch Wörterbücher und anderes haben. Also das ist kein Problem. Da gibt es halt ein einfaches Schema, dass man sich anguckt, wie viele Striche braucht man für ein Zeichen. Da hat man schon mal, kann man schon mal die Zeichen nach der Anzahl der Striche klassifizieren. So macht man das ja eben auch. Und dann kann man eben gucken, wird dann halt immer komplexer. Und je komplexer das Zeichen, umso seltener braucht man es ja dann wahrscheinlich auch. Dann sucht man halt eben nach Zeichen mit 5 Strichen. Ja.
Der Grund, warum ich es anbringe, war, dass ich ja für Russisch ein neues Alphabet gelernt habe und erstaunlich viele meiner Mitschüler gesagt haben, wegen des Alphabetes fangen sie die Sprache nicht an.
Ja, das ist ja Quatsch, weil dieses Alphabet ist echt leicht zu lernen.
Das Alphabet sind 33 Buchstaben. Ja, im Vergleich drauf zu deinem Grundwortschatz von wie viel 1000 Wörtern plus 2 Seiten Grammatik, die du auswendig kennen möchtest.
Ja, also die 30 Buchstaben, ich denke, das hat man an einem Tag gelernt. Also weniger, ein paar Stunden ist das drin.
Sie schreiben sich schon ein bisschen ungewöhnlich, nicht über 2 Tage Zeit.
Und die Druckschrift und die Schreibschrift, wenn man dann die Schreibschrift noch lernt, ja, aber auch das ist doch kein Aufwand. Muss man halt zweimal 33 Buchstaben lernen und gut ist.
Es war angenehm zu lernen, weil wenn man ein Wort lesen kann, kann man es auch automatisch aussprechen. Man betont es garantiert falsch und verschleift irgendeinen Buchstaben in die falsche Richtung, aber prinzipiell wird man verstanden.
Mhm. Ja.
Und es ist schön für Sprachen, die ein Schriftsystem haben, das noch zur Sprache dazu passt. Als Gegenbeispiel wäre das Englische, wo diese Divergenz schon viel zu stark geworden ist.
Ja.
Französisch wäre auch ein guter Kandidat.
Ja, Französisch ist natürlich schwierig. Bei Französisch ist es so, wenn man was geschrieben sieht, weiß man immer, wie man spricht. Also die Beziehung ist einheitlich, aber umgekehrt passt es halt nicht. Wenn ich was nur gesprochen höre, weiß ich nie, wie ich schreibe. Das ist halt, also schöner wäre es, wenn es in beide Richtungen geht. Also die sogenannte phonetische Schrift, die wir halt in vielen slawischen Sprachen haben, wo man halt, wenn man was hört, auch weiß, wie man schreibt. Und wenn man was schreibt, weiß, wie man spricht. Das ist eigentlich immer am besten. Stimmt auch immer nicht ganz. Also im Russischen haben wir das Problem, dass man den Akzent nicht schreibt. Das heißt, ich weiß nicht, wo der Akzent ist. Und der ist auch nicht vorhersehbar, weil halt dann in der, sogar noch, wenn das Wort flektiert wird, sich der Akzent verschiebt und solche Geschichten. Das ist nochmal eine besondere Schwierigkeit. Aber ansonsten ist das mit dem Slawischen eigentlich fast überall in allen slawischen Sprachen so, dass ein enger Zusammenhang besteht zwischen Lautung und Schrift. Und das ist einfach super praktisch. Also das würde ich mir fürs Englische auch wünschen. Also die nächste Reform im Englischen, vielleicht können mal die Nutzer des Englischen mal aufmerksam zuhören, wäre eine Schriftreform. Phonetische Schrift fürs Englische, das wäre mal was.
Wenn man heute eine phonetische Schrift erfinden würde, wie lange hätte die eigentlich Bestand, bis ich das Gesprochene, also ich habe die Theorie, dass sich gesprochene Sprache wesentlich schneller weiterentwickelt als gedruckte Bücher.
Ja, klar.
Weil gedruckte Bücher einfach eine lange Lebensdauer haben. Ja. Deswegen Schriftsprache immer der gesprochenen Sprache hinterherhängt.
Ja, aber wir sehen sehr gut, wenn man das will, dass das zusammenpasst, dann funktioniert das auch. In den slawischen Sprachen funktioniert das ja recht gut. Ich meine, das habe ich jetzt auch ein bisschen beschönigt. Es gibt dann auch noch so ein Problem, dass natürlich auch Laute mal ausfallen und man die aber noch schreibt. Das heißt also, mir hat das mal jemand erzählt über das Slowenische, diese ganzen Kasus, die man dann noch kennen muss, die man aber eigentlich nicht mehr unterscheidet, aber in der Schrift noch unterscheidet, das sei schwierig für die Kinder, wenn sie das lernen müssen. Also es ist auch da nicht einfach. Aber im Prinzip gibt es halt bei den meisten slawischen Sprachen so eine Haltung, dass sich die Schrift nicht zu weit von der Sprache entfernt. Und dann hat man möglicherweise auch die Möglichkeit, da Reformen durchzuführen. Und beim Englischen geht das gar nicht. Also im Englischen, also ich habe ja vorhin gesagt, mach doch mal, aber ich halte das für völlig ausgeschlossen, dass es zu einer Orthographiereform des Englischen kommt, wo man einfach plötzlich anfängt, die Wörter so zu schreiben, wie sie gesprochen werden. Also ich kann mir es nicht vorstellen.
ich kann an der Stelle über Keyboard-Layout-Wahl reden. Hm. Ich bin den Prozess lange durchgelaufen. Bekannt sind Dvořák. Dvořák war ein Mann, der die englische Sprache analysiert hat nach verschiedenen Kriterien. Mhm. Was zum Beispiel machen könnte, wäre, welche Lautkombinationen kommen häufig vor, mhm. welche Zwei-Laut- und Drei-Laut-Kombinationen und verteilt die Tasten so, dass man sie sinnvoll tippen kann. Mhm. Da macht man sich mal Gedanken über die Physik der Hand, welche Finger sind naja, relativ klar. stark.
Also das ist sicherlich sehr interessant. Also ja.
Und ich bin, nachdem ich jetzt auf Ristomme die besten wissenschaftlichen Grundlagen gelesen. Ristomme war eine Jugendforscharbeit über Tastaturlautoptimierung für Deutsch. Mhm. Zum Schluss gekommen, dass ich mhm. ein Neo 2 tippe auf Deutsch. Mhm. Und für Kyrillisch habe ich mir rausgepickt ein bulgarisches Layout. Und da mag ich mir drüber reden, weil es extrem lange gedauert hat, zu dieser Entscheidung zu kommen. Mhm. Die Bulgaren haben einen Nationalstandard, der eine Buchstabenoptimierung drin hat. Und die sind im kyrillischen Alphabet dran, mit Ausnahme von einem Buchstaben, den sie ausgetauscht haben. Die haben ein I mhm. mit Betonungsstrich im Stellen mit einem betonten E. Mhm.
Ja.
Und der hat eine Buchstabenhäufigkeit für Russisch drin. Und es ist viel angenehmer. Ich habe das als ausgedruckte Layout an meinem Bildschirm unten dran hängen. Und die Regel ist halt einfach simpel. Du suchst einen Buchstaben. Du fängst in der Mitte an zu gucken. Wenn du ihn häufig brauchst, oder in der Mitte sein. Je weiter du zum Rand kommst, desto seltener wird er. Und einfach nur dieses Fangen in der Mitte anzusuchen, wirklich zum Rand, ist viel effizienter zu suchen als auf dem Russland-Russisch-Tastatur-Layout.
Ja, ja. Ja, ja, das ist ganz klar. Also ich denke auch im Deutschen, habe mich auch natürlich ein bisschen, habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie man das mit dem Layout macht, und ich würde auch irgend so ein Neo, ein neu Neo Layout nehmen, weil es einfach wirklich besser ist. Aber man muss sich halt umgewöhnen. Und das ist wirklich großer Aufwand. Also es ist nicht so einfach. Also wir hatten neulich hier, ich habe neulich mitgemacht bei einem Videocast, kann ich direkt auch hier schon mal erwähnen. Den gibt es noch gar nicht, aber ich kann ihn schon mal erwähnen. Und zwar heißt der Spezialexperten. Als ich den Titel hörte, habe ich gedacht, eigentlich dürfte ich da nicht mitmachen, weil Spezialexperten ja immer die Experten sind, die keine Ahnung haben. Na gut, Experten haben generell nie Ahnung. Also Spezialexperten. Und da gibt es eine Nullnummer. Ah, die gibt es vielleicht doch. Vielleicht kann ich den doch verlinken. Muss ich nachher nochmal gucken. Und da hat einer über Lernen, wie man lernt, was erzählt. Das passt ja zum Thema, was wir heute machen. Und er hat dann so gesagt, es gibt so Lerntypen, also ein Lerntyp ist der kinetische. Der merkt sich halt Wörter nach der Form, wie man sie schreibt. Und malt dann immer so handschriftlich was auf. Also dieser Dozent da in dem Podcast, also im Videopodcast. Und dann habe ich mir gedacht, nee, da ist nichts aufzumalen, sondern die Abfolge der Tasten habe ich im Kopf. Und das ist wohl wirklich auch so. Also ich denke teilweise, also insbesondere wenn ich am Computer tippe, in der Abfolge der Tasten. Was zum Teil dazu geführt hat, dass ich manchmal systematische Fehler gemacht habe, die ich mir erst wieder abtrainieren musste. Also ich habe zum Beispiel eine Zeit lang statt Beispiel immer Beipiel geschrieben, weil das, man kann sich das leicht vorstellen, das ist irgendwie harmonischer als das S. Das S stört in dem Ablauf.
Auf welchem Tastaturlayout stört das S?
Auf dem
Querz?
Auf Querz. Und da habe ich mir gedacht, tatsächlich müsste man ein anderes Tastaturlayout nochmal lernen, nur ist das mit viel Aufwand verbunden, wenn halt eben viele Wörter schon durch die Bewegungen gespeichert sind. Aber es wird sicherlich was bringen. Also
ich hatte eine akute Motivation, ich zwar im irgendwie 3 bis 4 Finger geiler Sturzflug unterwegs und war in Spitzen bei 400 Zeichen pro Minute, habe mich ständig vertippt und ich wurde nicht mehr schneller und es wurde einfach nicht besser. Da habe ich gemeint, ich brauche einen grundlegenden Bruch in meinen Gedanken, um aus den alten Fehlermustern rauszukommen.
Okay, ja, ja, klar. Das ist, da hilft natürlich die Umgewöhnung auch ungemein. Also ich denke, wenn man sowieso irgendwie nicht blind tippt, also ich habe ja richtig blind schreiben gelernt, anders auch, mit Querz. Aber wenn man halt jetzt zum Beispiel irgendwie tippt, dann denke ich, sollte man tatsächlich dann, sobald man anfängt, auch mit einem richtig guten Layout anfangen. Und wenn man halt viel Deutsch tippt, würde ich sagen, so eine Neo-Variante, gibt es ja ein paar, die halt gut passt. Also bei Neo kommt natürlich noch der große Vorteil dazu, da muss ich direkt auch mal verlinken, Neo, dass dass man halt auch leicht umschalten kann und Zusatzzeichen nutzen kann und für Informatik die richtigen Zeichen auch leicht irgendwo hat.
Groß.
Das ist ein großer Vorteil. Also ich denke, es spricht eigentlich alles für irgendwas aus der Neo-Welt.
Also meine persönliche Erfahrung ist, ich habe das gelernt. Ich fand es den ersten Monat maximal frustrierend, wenn du eine erwartete Arbeitsgeschwindigkeit hast, die du einfach nicht erreichst und du bist in Gedanken schon weit, als es der Motorik leisten kann.
Ja.
Ein Freund hat gleichzeitig zum Fingerschreiben auf Querz gelernt. Das Fazit ist, ich war nach 2 Monaten jenseits dieses Frustrationspunktes, ich plötzlich anfangen konnte, sinnvoll zu arbeiten. Es war noch nicht schneller, ich war noch nicht mehr frustriert beim täglichen Arbeiten und nach 3 Monaten kam der Break-Even und ab da ging es steil bergaufwärts. Mein Freund hat es nach 6 Monaten Querztippen geschafft. Also man kann auch auf Querz schnell schreiben. Ich merke nur den Unterschied, dass es die Hände unterschiedlich belastet.
Ja.
Und ich habe gesehen, dass die Lernkurve gesamt länger ist. Die Endgeschwindigkeit ist auf beiden gleich. Das Coole an Neo ist halt die Sonderzeichen, die Programmierkrams.
Ja.
Und ich habe seit einiger Zeit Probleme unter meinen verschiedenen Betriebssystemen mit den Compose-Tasten. Lohnt es sich, über X-Compose zu reden?
Wir haben ja hier ein anderes Publikum. Würde ich sagen.
Ach so, ja, Betonungszeichen. Ärger mich gerade von vorn bis hinten.
Ja gut, also Compose, dass man Zeichen kombinieren kann, ja. Da. Das ist halt schwierig. Also Tastaturlayouts, mir auch ausgiebig mit beschäftigt und verändert und sonst was alles. Ich brauchte ja immer, weil ich viel Esperanto gemacht habe, brauchte ich immer Esperanto-Zeichen auf der Tastatur und so. Und das ist alles nicht trivial, wenn man das gleich für mehrere Betriebssysteme machen will und so. Naja, gut.
Lass mich nur kurz abhaken, wenn du gleich was lernen willst, damit du schneller schreiben kannst, warum nicht gleich ein Coding-Keyboard, wo du Tastenkombinationen eingibst und wenn du mehrere Tasten loslässt, entsteht ein Zeichensatz auf dem Bildschirm. Noch aufwendiger zu lernen, noch schneller im Endausbau.
Ja, da könnte man einiges machen. Also.
Ja, ja. Gerade bei Betonungszeichen so. Was ist eigentlich dieses Konzept einer betonten Silbe?
Ja, muss man erstmal wieder, das geht nicht in einer Sprache, also es ist von Sprache zu Sprache unterschiedlich. Also es gibt Sprachen, die haben Wörter, die, also als Lexikon-Einträge, die immer einen Akzent tragen. Also man spricht dann von sogenannten Wortakzent. Es gibt dann auch noch Sprachen, da werden Wortgruppen akzentuiert, also mehr als einzelne Lexikon-Einträge.
Welche Sprachen würden sowas tun?
Französisch zum Beispiel. Französisch hat einen Wortgruppenakzent. Das erhöht auch die Schwierigkeit beim Verstehen. Deshalb ist das Französische eine Sprache, wo das Hörverständnis so schwierig ist. Baskisch hat auch einen Wortgruppenakzent. Also es gibt so Sprachen, die sind da irgendwie anders. Dann gibt es noch so Sprachen, die sind dazwischen. Viele romanische Sprachen haben zwar einen Wortakzent, da gibt es aber akzentlose Wörter, die sich anlehnen, sogenannte Glitika. Das ist auch für Deutsche ungewohnt. Im Deutschen ist ziemlich klar, jedes Wort hat irgendwie einen Akzent. Und dann kommt natürlich, dann ist im Deutschen, und das ist eigentlich eine Überraschung, das müsste das Deutsche eigentlich gar nicht, das ist seltsam. Im Deutschen, das eigentlich ziemlich relativ einfach ist. Also im Zweifel ist das, also die meisten Wörter werden irgendwie vorne betont, außer die erste Silbe ist irgendwie so eine Art Vorsilberpräfix. Und dann ist das manchmal anders. Also wir sagen verbleiben und nicht verbleiben. Und so gibt es auch wieder Ausnahmen. Diese Tendenz, einen Akzent nach vorne zu schieben, der ist manchmal so stark, dass die Leute eben nicht Entgelt sagen, sondern Entgelt. Und das dann auch noch falsch schreiben. Naja, wie gesagt, also ein Akzent nach vorne. Das ist auch relativ systematisch. Und dann gibt es halt Sprachen, die sind noch klarer. Das Polnische zum Beispiel. Der Akzent ist immer auf der vorletzten Silbe. Es gibt ganz wenig Ausnahmen und selbst die werden nicht konsequent durchgehalten. Also Mathematiker zum Beispiel. Also man sagt Mathematiker und nicht Mathematiker. Aber selbst da gibt es Leute, das geht so ein bisschen als ungebildet, die das falsch betonen. Also im Polnischen ist ziemlich klar, vorletzte Silbe wird betont. Ja. Und dann gibt es halt Sprachen, dann auch noch eine, die mit dem Polnischen eng verwandt ist, das Russische, wo der Akzent irgendwo sein kann und dann noch in der Flexion eines Wortes sich verändert.
Ich mag ein Beispiel auspacken.
Worda, war du und so.
Und zwar das Wort für Sache oder auch Angelegenheit heißt Dielo. Mhm. Die meisten russischen Akzente würden ein unbetontes O wie ein A sprechen. Das spricht man aus Diela. Mhm. Der Plural von Diela wird aber hinten nicht mit O geschrieben, sondern mit A, also Diela. Und damit man die einfache Sache von den vielen Sachen unterscheiden kann, muss sich die Betonung verändern. Deswegen gibt es Diela und Diela. Also die Sache und die Sachen. Und eine praktische Redewendung wäre Kak Diela, wie sind deine Angelegenheiten? Wirklich, wie geht es dir?
Ja. Also es ist wirklich...
Gibt es da irgendwie eine Regel und warum ist diese Betonung wichtig für die Sprache? Ich habe gemerkt, dass Leute, die schlecht betonen, schlecht verstanden werden, aber ich halte es eigentlich für einen Gewohnheitseffekt. Warum erhalten wir Betonung in der Sprache? Welchen Mehrwert dient das?
Naja, es hat halt schon den Vorteil, dass man Wörter leichter kennt. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, es ist im Französischen halt wirklich schwer. Und im Baskischen, zumindest in den Dialekten, wo das mit dem Wortakzent nicht so eine Rolle spielt, wo man halt Wortgruppenakzent macht, ist es auch schwierig, wenn man es nicht gewohnt ist, die Wörter zu erkennen. Das ist wirklich eine Erleichterung. Also das Wort an sich so herauszuhören, das geht ganz gut, wenn die Sprache einen Wortakzent hat. Also das ist manchmal auch richtig nötig, denn es gibt Sprachen, die funktionieren nach dem Baukastenprinzip. Wie gesagt, das Baskische ist so eine, das Türkische ist so eine, Ungarische ist auch so eine Sprache. Da hat das Wort ganz viele Zusatzsilben, also zusätzliche Affixe. Und es wird alles so baukastenmäßig zusammengebaut. Und da ist natürlich wichtig zu wissen, wo ein Wort anfängt und aufhört. Und da ist der Wortakzent ungeheuer hilfreich. Also man kann sich praktisch bei so einer sogenannten agglutinierenden Sprache, das ist so eine Sprache nach dem Baukastenprinzip, gar nicht vorstellen, dass die keinen Wortakzent hat, weil dann die Einheit des Wortes nicht mehr so gut wahrnehmbar ist. Solche Sprachen haben dann auch andere Mittel, die Einheit des Wortes darzustellen, nämlich das Türkische, die sogenannte Vokalharmonie. Da werden die Vokale angeglichen, damit man weiß, was alles zu einem Wort noch gehört. Das ist eine zusätzliche Maßnahme. Also zusammen mit dem Wortakzent kriegt man auf diese Weise sehr gut vermittelt, wo ein Wort anfängt und aufhört. Und von daher ist der Akzent schon wichtig. Aber es geht eben auch ohne. Also man könnte auch ohne. Wie gesagt, das Französische macht es bei Wortgruppen. Hat natürlich auch eine Funktion. Da kann man die Wortgruppe besser erkennen. Also es gibt da verschiedene Herangehensweisen. Und wenn man dann so Sprachen nimmt, die dann sogar noch so einen Ton, eine Tonkurve haben, das kann auch statt eines Wortakzents sein. Es gibt auch die Kombination Wortakzent und Tonkurve und so.
In Deutsch hat wohl eine Wortgruppengeschwindigkeit.
Eine Wortgruppengeschwindigkeit?
Du kannst innerhalb von festen Phrasen die Geschwindigkeit erhöhen. Also bei mir zu Hause auf dem Baum befindet sich ein Blatt. Dann ist deine Sprachgeschwindigkeit über den Satz nicht konstant. Und ich würde dafür nicht meine Hand ins Feuer halten. Ich habe es im Rahmen der Computerlinguistik irgendwann mal aufgefasst, dass Wörter nicht immer konstant schnell gesprochen werden, sondern abhängig von ihrer Position im Satz beschleunigt oder verzögert werden können.
Das ist interessant. Also habe ich nie drüber nachgedacht und ich weiß es auch nicht.
Ich möchte nicht meine Hand dafür ins Feuer halten. Lass uns mal recherchieren, in die Shownotes packen. Wo du bei Betonung und den Affixsprachen warst, war eigentlich Suaheli oder Türkisch war ein gutes Beispiel.
Ja.
Mir ist beim Recherchieren aufgefallen, reduzierte, unbetonte Konsonanten. Was sind reduzierte Konsonanten?
Also eigentlich werden Vokale reduziert. Also man hat öfter mit reduzierten Vokalen zu tun. Also unbetonte Vokale werden in der Regel reduziert. Das haben wir auch im Deutschen so ein bisschen. Also da haben wir im Hauslaut dann immer so Ö oder Ön oder so. Also reduzierte Vokale in der Nebentonsilbe. Aber das geht auch für Konsonanten. Also es ist halt so, dass Konsonanten möglicherweise in Nebensilben nicht stehen können oder gerade Konsonantengruppen vereinfacht werden in Nebensilben, dann haben wir zum Beispiel sowas wie str oder kr oder so, also komplexe Konsonantengruppen eher in der betonten Silbe und in der unbetonten Silbe dann reduzierte
Form. Also es gibt alles. Also es gibt auch Sprachen, amerikanische Indianersprachen, wo in bestimmten Silben ganz starke Reduzierungen auftreten. Da gibt es dann sogenannte Flüstersilben. Ja, da wird der Luftstrom eingeschränkt und dann hört man nur noch so ein Flüstern. Und also bei irokesischen Sprachen gibt es dann insgesamt so einen Rhythmus, wo man hat irgendwie den Eindruck, die zählen die Silben und zwar von hinten nach vorne, was halt blöd ist, wenn man noch nicht weiß, was kommt. Und dann werden bei bestimmten Silben, ich weiß nicht mehr genau, wie das funktioniert, irgendwie bei jeder dritten Silbe besteht die Möglichkeit unter bestimmten Umständen, dass es eine Flüstersilbe gibt. Und das ist schon irre, was sich Sprecher ausdenken, um halt ihre Sprache kompliziert zu machen. Beziehungsweise das hat natürlich auch alles wieder Vorteile. Man kann die Wörter wieder besser erkennen und all sowas.
Mein Mathe-Prof hat in einer seiner vielen Anekdoten, die er benutzt, um unseren Studenten eine geistige Regenerationspause zu gönnen, die Geschichte erzählt, wo in den Kriegen an beide Ende der du willst irgendwie Kommunikation betreiben und setzt an beide Ende einen Indianer dran, um zwischendrin das Abhören der unverschlüsselten Leitungen zu verkomplizieren.
Ja, ja. Das hat man gemacht, ja.
Der Begründung, dass das Sprachmuster für die eventuell Abhörenden komplett fremd erscheinen würde. Und jetzt hast du mit den Irokesensprachen so schön das Thema aufgemacht.
Nicht nur Sprachmuster, das war einfach klar. Diese Sprache, glaube ich, Navajo, ist halt so schlecht erforscht, also die wenigen Forscher waren noch in den USA, dass ganz klar ist, also wenn die Deutschen nicht irgendwo so ein Navajo plötzlich herbekommen, und wo sollen sie den herbekommen, ist es praktisch unmöglich, die Konversation zwischen diesen beiden Navajo-Sprechern zu verstehen. Also da ist auch was dran. Also das ist in der Tat eine gute Methode.
Ich würde heute sagen, du brauchst doch nur eine Muttersprache und das Problem ist gegessen. Aber
den musst du auch haben. Dann hast du keinen Navajo-Muttersprache gerade zur Hand. Das wird schwierig. Ich meine, heute bei der zunehmenden Globalisierung wirst du irgendwo immer einen finden. Aber damals war ganz klar, Navajo-Sprecher, die das wirklich können, die waren da nur im Reservat und mit Sicherheit nicht im Ausland. Und da war man auf der sicheren Seite. Ich glaube sogar, man könnte das auch heute, also ich will ja nicht hoffen, dass es wieder einen Krieg gibt. Man kann das nicht hundertprozentig hinkriegen, aber man könnte zum Beispiel auch Dialektsprecher nehmen. Das würde auch die Sache schon mal schwieriger machen. Also wenn da Leute ganz heftig einen lokalen Dialekt sprechen, ob der jeweilige Kriegsgegner dann so schnell jemanden hat, der das gut verstehen kann, dürfte sich auch etwas hinziehen. Also man hat auf jeden Fall zeitlang da einen Vorteil.
Wir betreiben hier viel Politik, wir denken über Kriegsführung nach und über eventuelle Welteroberung.
Krieg wollen wir nicht, ist klar. Welteroberung, ja, weiß ich nicht.
Kannst du über Swahili noch was sagen?
Ja, Swahili, weil wir auch schon über verschiedene Sprachsysteme gesprochen haben und über Affixe, also so Vor- und Nachsilben. Da ist das Swahili natürlich auch interessant, denn das Swahili hat ein sogenanntes Klassensystem. Wir kennen ja aus dem Deutschen, dass man halt irgendwie, gibt es drei Genera, Maskulinum, Femininum, Neutrum. Dann wird es auch irgendwie noch so assoziiert, das Maskulinum hat vielleicht, wenn es um Menschen geht, irgendwas mit männlich zu tun und Femininum mit weiblich, aber in den meisten Fällen hat das ja nichts miteinander zu tun. Und da werden halt die Wörter eingeteilt also jedes Substantiv wird einem Genus zugerechnet und damit kann man halt Zusammenhänge gut darstellen, welches Adjektiv gehört zu welchem Substantiv und so. Ja, ist natürlich schwierig, wenn man muss wissen, welche Klassen, welches Wort zu welchem Genus gehört. Und dann gibt es halt Sprachen, insbesondere verbreitet in Afrika, insbesondere dort die Bantu-Sprachen. Und die haben ein ähnliches System, aber mit viel mehr Klassen. Aber ganz vielen Klassen. Und das sind also die sogenannten Klassensprachen. Also es ist eigentlich wie Genus, nur ganz viele Klassen. Und diese Klassen haben auch immer so eine Basis, wo man das an die wirkliche Welt anschließen kann. Also zum Beispiel Klasse 1 und 2 bezeichnen Personen.
Und dazu muss man sagen, 2 ist der Plural von 1. Das kommt noch dazu. Oder es gibt dann die Klasse, ich weiß jetzt nicht genau, ist es die 7., 8., die auch Fremdwörter vor allen Dingen enthält. Oh, 7. wieder Singular, 8. Plural, genau, 7., 8. ist das. 7., 8. ist eigentlich Werkzeug und da kommen auch alle Fremdwörter rein. Also es gibt da so seltsame Dinge. Also es gibt irgendwie, weiß ich nicht, 17 Klassen oder so, also eine ganze Menge. Und manche sind auch zuständig für Verkleinerung und so. Und jetzt fangen halt die Substantive mit diesem Klassenpräfix an. Und was zu dem Substantiv gehört, zum Beispiel ein Adjektiv oder dann letztlich auch das Verb, haben auch solche Präfixe und dann kann man den Zusammenhang herstellen. Also Beispielsatz, ich nehme jetzt mal die Wikipedia, da gibt es so schöne Beispielsätze. Also ein Kind liest Mtoto, das ist M, das Klassenpräfix. Und dann haben wir leider zweimal M hintereinander. Moja, das ist ein. Und Anasoma, A ist jetzt die Entsprechung, aber ist die Verbalklasse. A bedeutet sowas wie, es ist hier eine Person. Und diese Person, also die handelnde Person, steht in der ersten Klasse. Also hat dann beim Substantiv das Präfix M. Plural dann entsprechend Oa statt M. Und ja, also auf diese Weise kann man halt den Zusammenhang, den grammatischen Zusammenhang im Satz sehr schön erkennen, ist der Vorteil, aber man muss halt diese Klassen lernen. Und da diese Klassen halt nur zum Teil durchschaubar sind, also menschlich oder so ist eine Klasse, manchmal längliche Objekte oder so, oder Werkzeug und so, aber es ist halt alles irgendwie nur so ungefähr. Also für die meisten Wörter muss man dann eben auch lernen, in welche Klasse sie gehören. Ist insofern nicht ganz so schwierig wie beim Deutschen, weil diese Wörter, die zu einer Klasse gehören, auch oft gleich anfangen. Also zum Beispiel immer mit U oder mit M oder so. Und dann weiß man schon, das ist die und die Klasse. Das haben wir beim Genus natürlich auch in den romanischen Sprachen. Da haben wir dann Wörter, die auf O enden. Da weiß man, die sind wahrscheinlich Maskulinum. Nicht alle, aber die meisten. Oder wenn sie auf A enden, Femininum. Nicht alle, aber die meisten. Das hilft natürlich dann schon. Im Deutschen haben wir das Problem, dass man halt an nichts die Klassen, also die Genuszugehörigkeit in diesem Fall, erkennen kann. Also sehr viel lernen muss. Aber ohne Lernen geht es natürlich auch beim Swahili nicht. Ne? Da gibt es eben auch Klassen, also Wörter, die man nicht so ohne weiteres einer Klasse automatisch zuordnen kann.
Was ich schön finde an dem Beispiel für Swahili ist die Präsensform so, er sieht ihn. Mhm. Die man einfach zu einem Wort zusammenfassen kann. Anamorna.
Ja, Anamorna, ja. Vorletzte Silbe wird immer betont. Muss immer, auch wenn die ein Konsonant enthält. Also.
Mir fehlt die Spracherfahrung. Wie betone ich eine Konsonantensilbe?
Ja, es geht. Also mke zum Beispiel, das m ist das Klassenpräfix, aber das Wort selber besteht nur aus ke. Und da man die vorletzte Silbe betont, heißt es dann mke. Moana mke. Das ist dann ein bisschen seltsam. Ja, also das geht. Aber in der Regel sind es Vokale, die man betont, klar. Aber wie gesagt, es ist eigentlich immer recht regelmäßig. Also das Swahili, dass das Swahili so regelmäßig ist, liegt vielleicht auch daran, dass es von vielen Leuten als Fremdsprache gelernt wurde.
Es gibt Sachen, die lassen sich aus meiner Sicht mit dem passenden Tabellenwerk wunderbar lernen und verstehen. Mhm. Ich mag jetzt speziell mal auf das englische Temposystem, vielleicht zum Deutschen, vielleicht zum russischen Aspektsystem draufkommen.
Ja, ja, ja.
Vielleicht hast du auch einfach andere Sprachen, die es besser darstellen. Das sind die Beispiele, die ich kenne, an denen man mal aufziehen kann, wo die Unterschiede liegen.
Ja.
Aus meiner Sicht sind Engländer wahnsinnig wählerisch, was die Zeitform angeht. Mhm. Für einen Engländer macht es einen Unterschied. She has always been doing her homework.
Oder im Portugiesischen ist das auch wichtig. Da gibt es ja auch so ein Present Perfect ähnliche Formen und so, die muss man auch richtig gebrauchen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so ganz englisch-spezifisch ist.
Ich bin noch nicht weit genug, um die unterscheiden zu können. Die Muttersprachler konnten es mir noch nicht gut genug erklären für mein Sprachverständnislevel.
Ja. Also im Englischen zum Beispiel, das ist auch wirklich auch so eine Sache, die so ein bisschen was damit zu tun hat, welche Konventionen es halt gibt in den Sprachen. Und zum Beispiel so, dass man im Zweifel halt im Englischen dieses Futur verwendet, während man es im Deutschen nicht tut. Also wir kommen gleich an oder so.
sagt man Präsenz, das ging im Englischen nicht. Also we will arrive. Also we arrive geht nicht. Das sagt nur der Sprecher bei der Deutschen Bahn. Also da muss man das Futur verwenden. Aber das ist natürlich Konvention. Klar.
Meine Freundin fragte heute, warum sagt man auf Deutsch, ich bekomme ein Kind? Ich meine, das Bekommen liegt in der Zukunft. Und überhaupt, wieso wählt man das Verb bekommen aus und nicht irgendein anderes, wie zum Beispiel empfangen oder gebären?
Ja, gebären kann man ja sagen. Also, naja, ich gebäre ein Kind, ist seltsam, ich gebäre dann.
Das ist der Zeitpunkt, wo es rausflutscht, aber nicht der Zeitpunkt, wo es sich noch im Bauch befindet.
Okay, ja, okay.
Ich bekomme ein Kind, ja. Schön dran, wir können im Deutschen über die Wortwahl eine Zeitform, einen Zeitraum bestimmen, ob es ein Zeitpunkt ist oder ein Zeitverlauf.
Ja gut, das ist aber ähnlich wie beim Aspektsystem im Russischen. Das ist ja ganz vergleichbar.
Deswegen finde ich genau diese Einleitung viel einfacher. Ich habe es im Schulunterricht auch mit Aspekten erklärt bekommen, aber ich finde das schwer verständlich. Ich finde, für einen deutschen Sprecher kann man Aspekte sehr gut lernen. Es macht einen Unterschied, ob ich sage, ich trinke ein Glas Wasser oder ich trinke ein Glas Wasser aus.
Genau, oder ich trinke den Wein auf. Das kann man sehr genau unterscheiden im Deutschen. Ich trinke ihn aus. Also wenn ich den Wein austrinke, könnte noch ein bisschen Wein da sein. Wenn ich aber den Wein auftrinke, dann weiß ich, da ist kein Wein mehr da. Das war jetzt der letzte Wein. Also das ist schon sehr interessant. Also mit diesen Verbpräfixen kann man im Deutschen sehr viel aussagen. Und das geht natürlich in Richtung Aspekt. Ich glaube auch, dass man als Deutscher gar nicht so ein großes Problem mit dem russischen Aspekt hat. Mehr mit dem romanischen Aspekt.
Ich habe mal versucht, diese Vorsilben klassifiziert zu lernen. Und die Freundin ist ausgestiegen und meinte, so, schnapp den Buch und schau, ob du es da chronologisch geordnet findest. Weil zum Beispiel kann ich im Deutschen die Silben auf, in und an nicht sauber auseinanderhalten. Wenn ich jetzt ein neues Verb bilde mit einem Präfix, lass uns auffangen oder heißt das anfangen oder heißt das infangen? Was ist jetzt das passende Präfix, infangen, das ich brauche? Woher weiß ich als fremdsprachiger Sprecher, anfangen, was das passende Präfix ist, um die Bedeutung zu
lernen? Muss man lernen. Das ist halt nicht wirklich. Also es gibt nur ganz wenige Sachen, die halt wirklich systematisch sind. Also das muss man halt immer da lernen.
Also ich kann sagen, wenn eine Tätigkeit zeitlich beginnen soll, ist es eines dieser drei Wörter, in, auf, an. Ich weiß noch nicht, welches ich gerade brauche.
Ja, aber das ist halt wirklich nicht vollständig durchorganisiert. Also es gibt so Ausdrücke, die liegen fest. Also ich kann solche Sachen sagen, er kommt angetanzt. Also ich kann in diese Konstruktion alle möglichen Bewegungsverben einsetzen. Kommt angesprungen, angetorkelt. Ja? Obwohl es die Verben, die Grundform nicht gibt. Es gibt kein Antorkeln. Antanzen vielleicht noch, aber antorkeln geht nicht. Ansurfen, ich komme angesurft, aber ansurfen geht nicht. Also das ist schon ganz seltsam. Also da ist mal was Systematisches. Eine Konstruktion, mit der es immer geht. Jedes Bewegungsverb passt da rein, passt immer. Aber das sind besondere Schemata, die es gibt im Deutschen, die man dann auch als Schema lernen muss. Aber ansonsten hat jedes Wort eine andere Kombinationsmöglichkeit mit Präfixen und mit anderen, also mit einer anderen Bedeutung. Also gibt es manchmal so Übereinstimmungen wie aufessen, auftrinken, aber ausessen geht schon wieder nicht, während austrinken geht.
Ich könnte auftrinken.
Auslöffeln geht, aber auflöffeln gibt es auch, aber in einer völlig anderen Bedeutung.
Ja, es gibt auch Verben, wie zum Beispiel brechen, so anbrechen, aufbrechen. Wenn ich sage verbrechen, ändere ich komplett die Bedeutung diesem Verb. Ja. Das ist nicht mehr der gleiche Kontext.
Ja, ja. Na, verbrechen ist ein anderes Verb.
Kann man etwas überbrechen? Wir finden bestimmt, wenn wir lange überlegen, einen Zusammenhang, in dem wir es
zu. Wir brauchen gar nicht zu googeln. Ob es irgendwo Überbrechen gibt.
Aber Unterbrechen geht.
Unterbrechen geht, ja.
Und das Witzige ist, dass das Gegenwort zu Unterbrechen wahrscheinlich Überbrücken wäre.
Stimmt, ja. Ich google jetzt einfach mal Überbrechen. Also ich wäre jetzt nicht erstaunt, wenn es das irgendwie gäbe und am Ende erschließt sich ein Kontext, wo wir alle sagen, ja, das ist es.
Das finde ich aber schön im Deutschen, dass du
Überbrechen, eigentlich... tatsächlich 2740 Ergebnisse.
Sind die auch sinnvoll oder sind die durch irgendwelche Bots zusammengewürfelt worden? Beim Versuch, eine Wörterbuchattacke zu fahren, die schiefgelaufen ist.
Kann man diese Kette in der Mitte überbrechen?
Ja, hat jemand als Frage gestellt, und zwar nicht, ob das Wort geht, sondern ob, ne? Also da ging es nicht darum, ist Überbrechen das richtige Wort, sondern der hat hier das bei gute Frage, eine ernst gemeinte Frage gestellt.
Benutzen die Antworten auch noch das Wort Überbrechen oder haben sie ein neues Wort eingesetzt in den Kontext?
Ich gucke mir das jetzt mal genauer an. Aber also ich habe wirklich das Gefühl, dass das jemand spontan verwendet hat, ohne dass er da irgendwie ein Problem hat. Kann man diese Kette in der Mitte überbrechen? Ich habe diese Kette, ich denke, sie ist dazu da, um sie in der Mitte überzubrechen. Ne? Überzubrechen. Aber ich habe Angst, dass sie dabei irgendwie kaputt geht, also kann man sie überbrechen. Nein, biege sie langsam und vorsichtig ein wenig nach vorn und nach unten. Dauert ein bisschen, aber dann macht's knack und du hast zwei saubere Herzhälften. Tja. Ja, aber das ist doch schon sehr interessant. Also hier ist das Wort verwendet worden und zwar...
Ich finde, Deutsch ist eine sehr schön systematische Sprache, mit der man neue Wörter erfinden kann, die einen Kontext erfüllen, den man gerade braucht.
Ah, hier, Adelung. Überbrochen, zu überbrechen, im Bergbau, das Feld überbrechen. Es ganz bis an die Marktscheide abbauen und leichtsam durchbrechen. Ja, Grubenausbau, offensichtlich im Bergbau ständig verwendet. Ja. Also, ne, nur mal so viel. Also, das ist alles möglich. Man braucht nur den richtigen Kontext.
Ein anderes schönes Sprachfeature, das ich nicht aus allen Sprachen kenne, ist Mehrfachverneinung.
Ja.
Also, ich, wenn ich jetzt Politiker wäre, ich habe nicht gesagt, dass es am Flughafen Berlin keine Probleme geben würde.
Ja, klar. Das ist
Englisch kennt es nicht.
Mhm.
Man kann es, wenn man nicht Muttersprachler ist, irgendwie reinfrickeln und ein nicht Muttersprachler Englischsprecher könnte es eventuell auch richtig parsen.
Mhm.
Portugiesisch habe ich gelernt, kann es auch. Also so am Beispiel, eu não como nenhuma carne. Ich esse nicht kein Fleisch.
Mhm.
Verantwortlich wäre, ich esse selten Fleisch.
Ja.
Bei den Russen, die verneinen ja prinzipiell mehrere Satzteile, wenn sie einmal verneinen wollen. Also sag niemals nie. Niemand nicht sagt niemals.
Ja. Ja, klar.
Du sagst es klar, das war beim ersten Mal komisch, wenn man das benutzen muss und nicht weiß, dass sowas existiert.
Ja, gut, also es gibt natürlich das mit der Verneinung funktioniert ja auch. Also die Verneinung funktioniert einfach unterschiedlich in verschiedenen Sprachen. Von daher ist es klar. Also,
hast du noch mehr Beispiele, wie man noch, wie andere Sprachen verneinen?
Moment, ich bin gerade immer noch, dieses Überbrechen fasziniert mich einfach hier. Vor meinem Auge kommen immer mehr Beispiele für Überbrechen. Hier muss ich mich jetzt mal wieder von trennen. So, naja, also es gibt halt zwei Methoden. Es gibt die Methode, dass Mehrfachverneinung keine Rolle spielt. Das ist wohl auch mal im Deutschen so gewesen, dass man halt einfach mehrmals die Negation hat und es bleibt die Negation. Das ist natürlich auch das romanische Prinzip, ne? Was weiß ich.
Was ist nach deinem Sprachgefühl die richtige Antwort, wenn ich frage, geht es dir nicht gut? Dann sagst du, nein, mir geht es gut. Oder sagst du, ja, mir geht es gut.
Doch, dann würde ich antworten, doch. Also wenn du eine Verneinung bringst in der Frage, antwortet man bejahend mit doch.
Wunderbar.
Geht es dir nicht gut? Doch, es geht mir gut.
Okay, und das stimmt.
Ja. Das Problem ist, dass wir nein. Wenn du nein sagst. Mhm. Nein, also geht es dir nicht gut? Würde man ja logisch erwarten, dass wenn ich zustimme, ich ja sage. Was man aber nicht tut. Also ich glaube nicht, dass man sagt, ja, mir geht es nicht gut. Doch, könnte man sagen.
In meinem Weltbild habe ich...
Nein, es geht mir nicht gut. Geht auch.
In meinem Weltbild habe ich gerade die Entscheidungsfragen / Ja-Nein-Fragen als Ja-Nein-Doch-Fragen umbenannt.
Ja, ja. Also es ist halt dieses Doch, was einem aus der Bedrulle hilft. Denn wie gesagt, um es klar zu machen, muss man halt das Doch haben. Ja.
Ich antworte mit Nein und dem ganzen Satz.
Ja, das geht natürlich auch. Aber doch ist er schon ganz gut. Das Doch ist übrigens viel komplizierter, als man denkt. Man lernt eigentlich, und derjenige, der Deutsch lernt, lernt, Doch gebraucht man, um Ja auf eine verneinte Frage zu antworten. Inzwischen gibt es sowas Ähnliches, dann nutzt man See statt We. Aber das Doch wird in Deutschen auch verwendet, wenn die Antwort Nein erwartet wird. Oder wenn man unterstellt, dass eigentlich die Sache negativ ist und man eigentlich Nein antworten müsste, es aber doch Ja ist. Also kurzes Beispiel, weil das wirklich, also es ist so eine Anekdote aus Franken. Da habe ich gelernt, es gibt drei Möglichkeiten zu sagen, dass das Essen gut ist, je nachdem wie gut. Also ein bisschen gut, dann sagt man Bascho. Oder es ist besser, also schulnotenmäßig 2, dann sagt man, kann man essen. Und wenn es ganz toll ist, das Essen, dann ist das also das höchste Lob der Franken, man sagt doch. Die Frage, die gestellt ist ja, schmeckt's? Und wenn es wirklich ganz toll ist, sagt der Franke, doch. Weil die Antwort, die man erwartet, auf schmeckt's, ist, es schmeckt nicht. Und deshalb doch. Und das ist halt sehr, sehr interessant. Eigentlich, wenn man jetzt Deutsch lernt, denkt man, naja, auf schmeckt's kann ich nicht mit doch antworten, weil ja keine Verneinung in der Frage ist. Aber da unterstellt wird, dass es eh nicht schmeckt, ist die Antwort doch eben das höchste Lob. Das ist schon sehr...
Nett geschimpft ist klug genug.
Ja, genau. Das ist diese Einstellung, die man auch von den Schwaben kennt. Aber es ist, hat halt was. Weil da doch so eine, ja.
Sprichst du eigentlich verschiedene Dialekte?
Nee, ich bin nicht so gut mit Dialekten. Also andere können das besser. Aber ich kann nicht so gut Dialekte nachahmen. Das liegt vielleicht daran, dass ich Sprachwissenschaftler bin und es dann auch wirklich richtig machen muss, während die Leute, die Dialekte nachahmen, meistens so 1-2 Stereotypen sich rauspicken und ansonsten es gar nicht richtig machen. Und das ist halt der Punkt. Man kann das gut unterscheiden, ob jemand Dialekt nachahmt oder wirklich Dialektsprecher ist. Weil beim Dialekt nachahmen es darum geht, sehr viele Stereotypen zu bringen, damit der andere es auch merkt.
Ich kann es auch nicht. Meine Oma war eine harte Sexy-Sprecherin und immer wenn ich bei meiner Oma ging, bekam ich ihr die Ketchup-Bonbons angeboten.
Ja, geht doch. Klingt doch gut.
Ich habe viel geübt. Ich kann nicht viele Sex. Ich kenne die Stereotypen, die ich brauche, um eine gewisse Region nachzuahmen. Und ich kann ja auch verschiedene sächsische Sprecher unterscheiden, wo sie herkommen. Mhm. Aber ich kann diese Sprache nicht nachmachen.
Na gut, auf der anderen Seite sprichst du so ein bisschen übertrieben Hochdeutsch.
Ich habe mich am Schriftdeutsch angelehnt, wie man es aussprechen könnte.
Das klingt ein bisschen sehr... Hochdeutsch, also ein bisschen zu sehr, dass man auch wieder denkt, das klingt so ein bisschen wie... Ne, so
aber mir fällt es manchmal steif auf, wenn ich Endungen verschleife, dass ich manchmal sächsisch reinmische und manchmal auch schwäbisch. Mich hat tatsächlich die letzten 3 Jahre Schwabenland mehr beeinflusst als die 20 Jahre davor in Sachsen.
Ja.
Schwäbisch war interessant. Ich kam nach Ulm und hatte Probleme, ich bin noch nie mit diesem Dialekt in Berührung gekommen. Und ich hatte Probleme, ich saß in der Straßenbahn und habe das Gespräch hinter mir gehört und versucht, die Sprachfamilie zu parsen.
Ja, das ist manchmal ganz furchtbar. Ich bin auch durch Deutschland gefahren, wo ich gedacht habe, also ich bin mal durch die Oberpfalz gefahren, so direkt an der tschechischen Grenze entlang, in so einem Regionalexpress, schon viel zu viele Regionalbahnen, der wirklich an jeder Milchkanne hielt. Und da stiegen halt Schüler ein und aus. Ich konnte nicht, die hätten ebenso gut Tschechisch sprechen können. Also wahrscheinlich hätte ich da mehr verstanden. Also es war irre. Also das ist wirklich unglaublich. Deshalb sage ich ja, wenn man halt geheim sich unterhalten will, an beiden Enden der Leitung so ein Dialektsprecher und da bleibt kein...
Arbeit. Du hast bei den Schülern eine Kombination von Problemen. Einerseits die Laute, die sie anders aussprechen, dann die Wörter, über die sie reden und zuletzt das Thema, das dich nicht interessiert.
Genau.
Du hast eigentlich 3 Hemmpunkte, die dich dran hindern, diese Konversation aufzufassen.
Doch, ich habe an einer Stelle verstanden, worum es geht und dann habe ich endlich ein Wort verstanden. Das war nämlich, der eine hatte so eine... das ist eigentlich auch völlig aus der Mode geraten, so eine Baggy-Hose an. Und die sprachen dann über seine Hose. Und dann habe ich verstanden, dass dieses Wort, was sie verwenden, irgendwie Hose, die Hose ist. Oh, mit einem so einem Trifton, also das geht erst, es ist wow. Und da habe ich das Konzept verstanden, ein Wort habe ich verstanden, aber ich habe immer noch nicht den Inhalt verstanden. Also das ist halt wichtig, wenn man den Kontext halbwegs durchschaut, dann fängt man plötzlich an, Wörter zu verstehen. Aber wenn der Kontext auch unklar ist, hat man gar keine Chance.
Ich habe mir bei etlichen Sprachen gewünscht, bei etlichen Konversationen sie vorher aufgezeichnet zu haben, damit ich nachher, als sie endlich eingestiegen war, wieder zurückspulen kann und hören kann, worum es am Anfang geht.
Ja.
Jetzt kann ich einfach mal einen Teil Informatik reinwerfen, weil es gut passt. Kontext ist ein wahnsinnig wichtiges Stichwort, wenn du automatisierte Spracherkennung machen kannst. Ich spiele mit einem Stück Software namens Carnegie Mellon University Sphinx. Ist der Open-Source-Platzhirsch für Sprachanalyse. Mhm. Das Ziel wäre zum Beispiel, du gibst ihm ein Stück Audio und er sollte einen Text transkribieren.
Mhm.
Und im Prinzip brauchst du dafür drei Elemente. Das eine ist, du hast ein phonetisches Modell, welche Silben in welche anderen gesprochenen Silben übergehen können, so phonetische kleinste Elemente.
Mhm.
Und mit einer Übergangswahrscheinlichkeit. Weil wir ja nicht alle Silben sauber sprechen oder nicht alle Silben detektieren kann, hat er halt ein Modell und sagt halt, okay, ich habe eine Silbe gehört und eine andere und der Weg dazwischen kann halt diese drei Zwischenelemente haben und mit der höchsten Wahrscheinlichkeit muss es die Silbe gewesen sein, das heißt, es wird als der Buchstabe transkribiert. Das andere ist, du hast ein Wörterbuch, das gibt dir die Schriftschreibweise eines Wörters und mehrere Silbensprechweisen. Das englische Wörterbuch enthält die Schrift exit und dann kommt Tabulator getrennt E-G-S-I-T. Und dann kommt noch eine Zeile, noch eine Sprechung für exit, E-K-S-A-H-T, exat. Das heißt, du hast das Silben-Matching. Jetzt sind wir schon mal dabei, wir können Phoneme zu Silben transkribieren und haben ein ganzes Wort.
Das wird jetzt sehr technisch, das werden die Leute nicht verstehen. Da müssen wir erklären, was Phoneme sind. Silben. Okay.
Und zum Schluss machst du es ihm einfach, du gibst ihm Beispielsätze, damit er sieht, in welchen Kontexten die Wörter kommen. Das heißt, du kannst plötzlich Zweier- und Dreiergruppen von Wörtern erkennen. Und es macht es wesentlich präziser. Du kannst auch ohne diese Zweier-Dreier-Gruppen arbeiten, aber du kannst keine Wörter erkennen, die nicht im Wörterbuch sind.
Ja. Gut, das müssen wir dann auch noch verlinken, aber es war jetzt sehr technisch, also wir müssen halt ein bisschen aufpassen, weil man bei der Sprachwissenschaft sehr schnell so in so Technik gar reinkommt und es gibt viele Leute, die sich nicht so mit Silben und Präfixen und Suffixen und so und Phonemen beschäftigt.
Es ist für mich als jemand, der eine Fremdsprache lernt, schwer zu verstehen, wenn ich nicht weiß, um welches Thema es gerade geht. Und das ist auch bei dieser Software ganz wichtig. Es ist nicht wichtig, ein großes Wörterbuch zu haben, sondern es ist wichtig, dass das Wörterbuch Wörter aus dem passenden Kontext enthält.
Ja, klar. Der Kontext ist halt unheimlich wichtig, klar.
Ich habe noch eine Liste der Grammatik, die Personalpronomen und den arabischen Dual und das Conclusive Wie.
Oh, ja, das sind auch viele unterschiedliche Themen. Also fangen wir an.
Welche Personalpronomen braucht man eigentlich in der Sprache?
Das hatten wir doch vorhin schon. Da ist noch ein anderer Aspekt, genau. Also Personalpronomen. Also ich brauche natürlich, ich kann eine Sprache machen ohne Personalpronomina. Dennoch brauche ich irgendwas, was auf mich als Sprecher verweist und möglicherweise auf den Angesprochenen und auf eine, auf nichts von beiden, also was Drittes. Also das Japanische ist ja so gelöst, dass es bestimmte Wörter genommen hat, die auch eine Bedeutung haben, so wie Diener und so. Und das hat sich, man sagt dann, grammatikalisiert zu so einer Art Pronomen. Also man benutzt immer dieses Wort, wenn man sich eben auf sich selbst bezieht. Also das ist dann, kann man dann auch in der Pronomina fallen lassen. Also man braucht irgendwas, was auf das Ich sich bezieht, auf das Du und ja, und dann gibt es halt noch was Drittes. Dann braucht man da vielleicht gar nichts dafür. Aber Ich und Du muss man irgendwie bezeichnen und das sind dann eben Personalpronomina, klar. Also mindestens zwei, würde ich sagen. Ohne die geht's nicht.
Okay,
also es können Substantive sein, aber sie haben dann irgendwie grammatikalisiert. Das heißt, man nimmt das Gleiche immer in dem Kontext und nicht mehr, also die entsprechenden Wörter im Japanischen werden dann nicht mehr für Diener oder so verwendet, sondern nur noch für Ich und Du.
Ergibt für mich spontan Sinn. Auf was haben es denn verschiedene Sprachen dann erweitert, was sie tatsächlich am Pronomen benutzen, um mehr Sachen zu klassifizieren? Ich meine, die Deutschen haben dieses Dritte in der Einzahl nochmal dreifach unterteilt als er, sie, es.
Ja, das hängt natürlich mit dem Genussystem zusammen. Dann, wenn man das ernst nimmt mit dem Genussystem, dann muss man das natürlich auch irgendwie in die Pronomina umsetzen. Ist natürlich dann wieder blöd, wenn man halt irgendwie das dann wieder auf Sexus, also auf menschliche Geschlechter bezieht und dann irgendwas Neutrales haben will und so, dann geht es wieder schief, wie auf Deutsch eben. Aber dass es drei Genera gibt, wenn man halt ein Drei-Genus-System hat, dass sich das auch in den Personalpronomina niederschlägt, ist eigentlich naheliegend.
Jetzt können Sie auch im Personalpronomen ich männlich, ich weiblich, ich undefiniert widerschlagen.
Nee, ich glaube nicht. Ja, es gibt sowas wie ich männlich, ich weiblich. Siehst du ja dann auch beim Portugiesischen mit obrigado, obrigada. Es gibt sicherlich auch sowas in anderen Sprachen, wo halt dann auch, wenn der Sprecher männlich ist, andere Formen verwendet werden, als wenn der Sprecher weiblich ist, klar.
Warum ist das in diesen Sprachen wichtig? Ein Kollege sagte, für Kroatisch sei es wichtig zu verstehen, dass die ganze Sprache männerdominiert ist und es deswegen immer wichtig ist, die Geschlechter in der Gruppe zu unterscheiden.
Ja, weiß ich nicht. Kann ich mich nicht so äußern. Also mit dem männerdominiert ist immer so eine Sache.
Warum es bei Obrigado und Obrigada übrig geblieben ist und ich es selten sonst in der Sprache sehe, ist mir auch noch nicht klar.
Ja.
Wieso dieses eine Überbleibsel oder kennst du noch mehr?
Naja, es ist nicht da nur übrig geblieben. Also wenn du irgendwelche Partizipialformen verwendest, auch sonst, das ist ja eine Partizipialform, dann muss man das natürlich entsprechend anpassen. Das ist bei anderen romanischen Sprachen so. Da spielt dann das Geschlecht der gesprochenen Person schon immer noch mal eine gewisse Rolle. Aber ich denke, das Pronomen der ersten Person, also womit man sich auf ich bezieht, das dann nach Geschlecht unterschieden wird, könnte sein. Ja, ich meine, es gibt sowas, aber es ist doch ausgesprochen selten. Also es gibt einen Dialekt in Italien, wo das O so stark mit Maskulinum assoziiert wird, dass alle O's im Satz, auch zum Beispiel die Endung der ersten Person Singular, angepasst wird. Wenn halt eine Frau spricht, wird das zu A. Das hat bestimmte sprachhistorische Gründe, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Und dann wird auch das Pronomen der ersten Person Singular entsprechend angepasst, dass man halt Jo und Ja sagt. Also wie gesagt, da gibt es solche Dinge. Das ist aber extrem sonderbar und hat halt auch ganz bestimmte Gründe. Nein, ich denke vor allen Dingen im Personalpronomen, also mit Hilfe von Personalpronomen ja den Sprecher vom Hörer zu unterscheiden, das ist wichtig. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit beim Hörer bestimmte auszuwählen nach Höflichkeit oder so, klar. Aber es muss eine, sagen wir mal so, es muss nicht bestimmte Personalpronomen da geben, aber es muss die Möglichkeit geben, zwischen dem Sprecher und dem Hörer zu unterscheiden.
Jetzt dachte ich, wäre interessant, mal zu schauen, was verschiedene Sprachen daraus gemacht haben. Im Deutschen haben wir ja das Sprecher angesprochener dritte Person, das Ganze nochmal für Plural.
Ja.
Wobei das Wir, im Beispiel von Frau Merkel, wie sie es benutzt, nicht immer sauber getrennt ist, ob der Angesprochene mit gemeint ist oder nicht. Denn wir haben die Weltmeisterschaft gewonnen. Es ist die Frage, ob
das ist ja noch ganz extrem.
Ob ich dich als Zuhörer mit einschließe oder nicht. Also,
wir haben die Weltmeisterschaft gewonnen, ist ein Extremfall. Es geht eben darum, ob man den Angesprochenen mit einschließt oder nicht. Also, wir podcasten hier gerade, da würde ich dich mit einschließen. Wenn ich sage, wir Linguisten machen das so, dann bist du nicht mit eingeschlossen. sei denn, du bist Linguist, aber bist du ja jetzt nicht. Also da ist es klar, also man kann einschließen und nicht einschließen, also inklusives und exklusives Wir. Und dann gibt es halt noch dieses seltsame Wir von Frau Merkel, das ich als extensives Wir bezeichne. Da gibt es aber andere, die andere Termini verwenden, Fußball-Wir oder Fan-Wir wird manchmal gesagt, weil es halt im Fußball oft auftritt, dass man Wir sagt, aber gar nicht sich selber meint, sondern die Spieler der Mannschaft, mit denen man sich nur identifiziert. Also man könnte es auch identifizierendes Wir nennen. Und wenn Frau Merkel sagt, wir haben die Kofferbomber gefasst, dann hat sie sich selber ja nicht beteiligt, sondern identifiziert sich einfach nur mit den
Leuten, die halt tatsächlich die Aufklärung gemacht haben und diese Leute gefasst haben, also irgendwelche Polizisten. Oder wenn man sagt, wir sind Papst, ne? Ja klar, dann identifiziert man sich jetzt mit der Person, die Papst geworden ist und die vielleicht auch Deutscher ist, klar. Und das ist halt diese Extension, aber das ist ein spezieller Fall. Also nicht speziell ist das inklusive und exklusive Wir. Das haben wir halt überall, wo wir Wir haben, dass es beide Möglichkeiten gibt oder es gibt halt unterschiedliche Wörter. Manche Sprachen haben halt unterschiedliche Pronomina.
Die haben dann ein Wir für Sprecher eingeschlossen, genau. Und Wir Sprecher nicht eingeschlossen.
Genau, ja.
Okay, welche anderen Sprachen haben denn noch weitere Personalpronomen entwickelt?
Da gibt es halt die amerikanischen Indianersprachen, die noch bei der dritten Person unterscheiden, aber etwas näher oder weiter weg ist. Das ist also auch nochmal interessant. Das kann man im Deutschen so ein bisschen nachvollziehen mit Demonstrativpronomina, da haben wir auch zwei. Spanisch, Portugiesisch hat sogar drei Personalpronomina.
Wie heißen die im Deutschen?
Wie bitte?
Wie heißen die im Deutschen?
Ja, dieser oder jener, da kann man das auch machen. Ja, das ist im Deutschen heute nicht mehr so üblich. Aber im Großen und Ganzen kann man das machen.
Genau, auf Portugiesisch, also auf Englisch this and that für Singular und those und these.
Genau.
Andersherum für Plural.
These and those, ja.
Und auf Portugiesisch hätte ich irgendwie Essa für etwas, das so nah ist, dass ich in der Hand halte. Und Esta für etwas auf Fernbedienungswunschreichweite. Und Aquela für jenseits davon.
Ja, ja, gut. Also das ist, also genau genommen ist so, dass wir in den romanischen Sprachen ein dreistufiges System oft haben. Französisch ist ja gar nicht mehr, aber sonst ein dreistufiges System, wo es nach den drei Personen auch geht. Das ist das, was ganz nah ist, ist das, was bei mir ist. Also das ist mit der ersten Person assoziiert. Das mittlere ist sozusagen beim Gesprächspartner und das entfernte ist ganz woanders. Und da ist halt praktisch das mit diesen drei Personen, was ich vorhin schon mal genannt hatte, von den Personalpronomen auf die Demonstrativpronomen übertragen worden. Also wie gesagt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und dass es solche Ausdrucksmittel gibt, mit denen man zeigt, also gedeiktische Ausdrucksmittel oder deiktische Ausdrucksmittel, das ist jedenfalls in praktisch allen Sprachen so. Also das es ist, glaube ich, nicht vorstellbar, dass es eine Sprache gibt, wo es keine solchen zeigenden Ausdrucksmittel gibt. Also Wörter, die auf irgendwas verweisen und auch je nach Kontext ihre Bedeutung verändern. Also, oder nicht ihre Bedeutung, sondern das, für was sie stehen, verändern.
Ich hatte gehofft, du könntest bei Personalpronomen noch auf den Dual eingehen.
Das hat ja eigentlich nichts mit dem Personalpronomen zu tun, obwohl das da auch eine Rolle spielen kann. Also ich kann zum Beispiel solche Formen bilden, manche Sprachen, du und ich, zum Beispiel you, me auf Doc Pissin, das wäre dann sozusagen ein Dual. Deshalb hängt es mit Personalpronomen auch zusammen. Aber an sich ist es eine Frage des Numerus. Also wir haben ja Numerus Singular und Plural normalerweise im Deutschen. Und dann gibt es halt noch Sprachen, die haben die haben halt ein Dual, also für zwei. Also neben Singular, Plural noch Dual. Und dann gibt es halt noch Sprachen, die haben einen Paukal für wenig. Da gibt es allerdings oft nur Spuren davon. Im Arabischen gibt es da noch Spuren und im Russischen gibt es da Spuren. Das sieht man daran, dass man beim Zählen oder beim Verbinden von Substantiven mit Zahlwörtern irgendwie bis 5 irgendwie den Genitiv Singular verwendet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das ist eigentlich so eine alte Paukal- oder Dualform, also ein Numerus für wenige.
Es ist bis exklusiv 5.
Ja, bis exklusiv 5.
Ja. Genitiv Singular und danach Genitiv Plural.
Ja genau. Und das sind halt erstarrte Formen, die aber, Schemata im Grunde, die mit alten Formen zusammenhängen, die ausgestorben sind.
Da ich den Dual nicht verwende, habe ich mir ein Beispiel überlegt, wo er passen könnte. So meine zwei Augen oder deine zwei Hände.
Ja, genau. Der Dual ist deshalb so häufig, weil im menschlichen Leben manche Dinge einfach paarweise auftreten. Paukal ist seltener als ein Dual. Aber der Dual ist halt irgendwie eine starke Relevanz, weil wir im menschlichen Körper so Dinge haben, die immer zweifach auftreten.
Was ist denn mit dem Wort Zwillinge? Ist da noch ein Überrest von Dual verblieben?
Nee, das ist nur in der Wortbedeutung so. Dass er mit zwei zu tun hat, aber ich glaube nicht. Nee, man sieht im Italienischen so ein interessantes Phänomen. Es gibt halt Dinge, die paarweise auftreten, zum Beispiel Hörner. Aber eben nur auf dem Kopf von Tieren. Deshalb gibt es dafür einen besonderen Plural. Also le corna, die Hörner auf den Tieren. Sobald die vom Tier losgelöst sind und man vielleicht draus trinkt, ist der Plural regelmäßig. Also es gibt so einen unregelmäßigen Plural, das sieht ein bisschen aus wie ein Femininum. Der ist auch, sogar der Artikel ist der Feminin Plural, die Feminin Pluralform und die Endung ist die Feminine Singularform. Und das ist halt, solange die Sachen paarweise wirklich da sind. Also die Hörner an den Tieren und auch die Mensch, die Arme an den Menschen, le braccia, das sind diese Arme, die paarweise auftreten. Sobald das nicht mehr ist, also im übertragenen Sinne, was weiß ich, die Flügel eines Gebäudes sind auch die Arme, dann ist es bracci, also der normale Plural. Also wie gesagt, das ist, da gibt es immer so, also dieses, der Dual hat eine gewisse Bedeutung für uns. Übrigens auch, dass wir Augen zum Beispiel als zwei ansehen, muss nicht so sein. Also im Ungarischen zum Beispiel gibt es ein Wort für Augen. Das könnte man vielleicht besser mit Sicht übersetzen, weil es ein Singular ist. Aber es sind beide Augen gemeint. Ja? Natürlich das Problem, wenn man dann über eins spricht, da muss man sagen halbe Sicht oder so.
Jetzt fällt mir
schon ziemlich interessant. Also da gibt es halt auch nochmal so Unterschiede.
Jetzt hast du mir das schöne Beispiel in den Kopf gebracht vom Indonesischen als eine Sprache, die ich als grammatikfrei rausgesucht habe. Es war, glaube ich, Mata für Augen. Und also für Auge, und wenn ich davon Plural bilde, Mata Mata heißt es Geheimdienst.
Ja, okay. Naja, also das ist natürlich nicht grammatikfrei, das ist ja Quatsch. Es gibt natürlich auch da eine Grammatik. Es gibt nur wenig Morphologie, das ist halt der Punkt. Wenig Morphologie, da können wir auch das Esperanto anschauen, da gibt es auch wenig Morphologie. Die Morphologie ist, wenn sie sowas soll, sofern sie vorhanden ist, auch immer regelmäßig.
Warum gibt es noch Morphologie? Wofür ist die wichtig?
Naja, also wir haben vorhin schon so viele Punkte angesprochen. Wir hatten uns gefragt, warum braucht man sowas wie Klassenpräfixe oder so. Naja, damit kann man halt bestimmte Dinge signalisieren, zum Beispiel, dass Wörter zusammengehören in einem Satz. Also das ist schon ganz praktisch. Also Morphologie ist halt die Formenlehre und ist halt in vielen Sprachen so, dass halt Wörter irgendwie formal verändert werden, dass es irgendwas Formales gibt. Es gibt auch Sprachen, die weitgehend darauf verzichten. Das macht dann die Sprache auch möglicherweise umständlich, weil man halt einen Zusammenhang extra nochmal darstellen muss. Man muss halt möglicherweise zusätzliche Partikeln verwenden, damit es überhaupt irgendwie zusammenfasst, passt. Deshalb, also da gibt es auch die Notwendigkeit für grammatische Beschreibungen. Also jetzt zu sagen, die Sprache ist vollkommen grammatikfrei, geht nicht. Da muss man halt sagen, wie funktioniert das denn? Wann, was bedeuten denn zwei Wörter, die zusammenstehen? Was ist da sozusagen die erste Bedeutung? Ist im Englischen time flies eben, bedeutet das, die Zeit fliegt oder stoppe fliegen? Ja, gibt es da irgendeinen Mechanismus, was man als erstes oder als Default ansehen kann? Oder geht das nur über den Kontext und so? Und da gibt es dann schon Tendenzen in den Sprachen der Welt.
Im Deutschen habe ich ja ein Wort Klassen, so ist die Substantive und Adjektive. Die kann ich meist ziemlich deutlich anhand ihrer Endung erkennen.
Ja.
Hast du mal Sprachen gesehen, die keine Unterschiede zwischen diesen Klassen machen, wo ich halt das Adjektiv...
Ja, ich habe ja vorhin schon das Englische genannt, da ist halt oft nicht klar, zu welcher Klasse ein Wort gehört, das muss man halt oft aus dem Kontext entnehmen. Und da gibt es Sprachen, die sind noch heftiger. Also das Samoanische zum Beispiel ist so eine Sprache, da spricht man oft, das gilt auch für alle polynesischen Sprachen, da spricht man oft von Unterdeterminiertheit, weil ein Wort, also nehmen wir mal Uo. Uo kann Freund heißen, also wenn es zum Beispiel nach einem sogenannten Artikel steht, ne, der Freund, ein Freund oder sowas, kann aber auch sowas bedeuten wie befreundet sein oder Freundschaft pflegen, wenn es direkt nach einem Verb steht. Und dann gibt es natürlich noch mehr davon. Also Fanau ist gebären. Ne? Kann aber auch Kind bedeuten, je nachdem, wo es im Satz steht. Also je nach Kontext bedeutet es was anderes. Und wir haben das auch in europäischen Sprachen, wo es dann wenigstens einen morphologischen Kontext gibt, wo ich halt, wenn ich halt irgendwelche Verbendungen anschließe, weiß ich, das ist ein Verb. Und wenn ich halt es eher wie so ein Substantiv behandle mit Artikel und Pluralendung, dann ist es halt ein Substantiv. Das gibt es halt eben auch. Und also es geht oft nach dem morphologischen Kontext oder eben nach dem rein syntaktischen Kontext, wie halt im Samoanischen. Und dann gibt es noch wieder andere Sprachen, also amerikanische Indianersprachen, da gibt es einige, die sind halt polysynthetisch, das heißt, die setzen sich zusammen aus vielen Elementen. Und da gibt es so eine Tendenz, dass sehr, sehr viele Wörter anfangen mit Pronomina, mit Formen, die eigentlich Pronominalcharakter haben. Das wird im Deutschen manchmal so nachgeahmt, wenn wir so Filmtitel haben, wie Der mit dem Wolf tanzt, ne? Da sieht man das. Das ist irgendwie komisch. Das ist halt offenbar der Eigenname der Hauptperson. Und wenn man den aus der entsprechenden Indianersprache übersetzt, steht da, er tanzt mit dem Wolf. Also das Wort beginnt mit einem Pronomen. Also wahrscheinlich ist es mehr so, er, Wolf, tanzen mit. Also er, dann kommt sowas, man nennt das Inkorporation, da ist sowas Substantivartiges inkorporiert immer nach dem Pronomen. Und dann kommt irgendwas Verbales. Und viele dieser Wörter setzen sich so zusammen und sind dann, also man nennt das, man spricht auch von Satzwörtern. Und da lassen sich natürlich auch Substantive und Verben nicht gut unterscheiden, wenn das so Satzwörter sind. Also nehmen wir mal Wörter, die man auch im Deutschen kennt. Einige Indianer-Wörter haben sich ja im Deutschen auch heimisch gemacht. Also Irokesisch, Cayuga, Ohio. Ohio heißt, es gutet in Bezug auf den Fluss. Oder es ist ein guter Fluss oder der gute Fluss. Ja, kennt man aus dem amerikanischen Englisch, Ohio. Und da sieht man eben, O ist wieder das pronominale Element, er. Dann kommt he, Konzept von Fluss, inkorporiert. Io heißt eigentlich gut sein. Guten auf Deutsch. Guten, kann man schlicht nachahmen. Ja, also er gutet flussig, sozusagen. Kann man auch sagen. Und das heißt eben auch Fluss, einfach nur. Und das ist halt so ein guter Fluss, aber guter Fluss, naja, guter Fluss. Also so funktioniert das halt und dann lässt sich halt Substantiv und Verb auch nicht unterscheiden, weil jedes Wort ein Satz ist.
Oh, du hast dir gerade mit mir einen Geistesblitz gezündet, da weiß er, portugiesisch ein R als Anlaut aus dem H sprechen, deswegen ist es Ohio, der Fluss. Mhm. Und da hast du gerade Ohio.
Ja, Ohio.
Ohio.
Ohio. Also es ist nur auf Englisch dann Ohio ausgesprochen, aber auf Irokesisch heißt es Ohio. Ohi ist Fluss inkorporiert und Io ist gut. Oder gut sein. Mit Stativ, da ist noch eine Stativendung drin, aber wir müssen das jetzt nicht übertreiben.
Welche Sprachen siehst du, die bei Fragen besondere Kennzeichnungen benutzen?
Wir machen viele Sprachen. Also wir haben ja auch die Möglichkeit, durch die Intonation das auszudrücken.
Im Deutschen,
aber
wir machen es auch mit der Wortreihenfolge.
Ja, ja, Umstellung wird oft, also in vielen Sprachen zeigen sich Fragen deutlich aus, dass da irgendwie Deutsch noch verändert wird.
Die haben Fragepartikel,
ja,
die kannst du nach dem speziellen Satzelement stellen, die du zwischen dir fragen möchtest.
Ja, genau. Ja, aber im Deutschen ja auch bei indirekten Fragen, ob. Das Ob ist sowas, aber das lässt man halt weg bei alleinstehenden Fragen. Im Polnischen zum Beispiel, das Tschü tritt ja da auch auf. Ja. Also selbst da, wo es sich um eine direkte Frage handelt. Also, ja, kann man machen. Französisch-esque ist eigentlich auch so eine Art Fragepartikel.
Ich habe noch zwei Themen und ich werfe sie einfach zusammen, weil sie mich beim Fremdsprachenlernen von vorne bis hinten rau anfassen. Mhm. Die reflexiven Verben.
Ah, ja.
Ich setze mich.
Mhm.
Warum braucht man diese Reflexion? Zum Beispiel beeilen. Also sich beeilen wäre auf Deutsch reflexiv, auf Portugiesisch nicht. Mhm. Oder sich Fahrrad fahren, was man auf Deutsch nicht sagt.
Ja. Ja, ja, klar. Also da haben natürlich alle möglichen Sprachen da Besonderheiten entwickelt. An sich ist ja das Konzept der Reflexivität klar. Ich übe eine Handlung auf mich selbst aus. Aber bei Beeilen ist das nicht zwingend.
Und das ist einfach so konventionell dann entstanden, dass ich sage, ich beeile mich, obwohl, ja, ich beeile, würde auch funktionieren. Also bei ich schlage mich ist klar, ne? Da ist das Schlagen auf mich selbst ausgeführt. Und irgendwie ist dieses reflexive Element dann auch aufgetaucht in anderen Bereichen. Möglicherweise in Bereichen, die eine Gemeinsamkeit haben, weniger transitiv sind, wo halt nicht was mit anderen ausgeführt wird und so. Da taucht das dann besonders gut auf, besonders häufig auf. Das ist auch so eine Frage der Grammatikalisierung oder fast sogar nochmal was anderes. Eher so eine Art Ingrammatikalisierung, weil da nichts mehr reflexiv dran ist, aber das Reflexivpronomen spielt noch eine Rolle. Ist besser bei Fragen, die kein Reflexivpronomen haben. Da hat man nämlich das Problem nicht. Es gibt ja solche Sprachen. Reflexivität kann man ja auch anders ausdrücken. Zum Beispiel kann man sagen, also ich schlage und dann
die Richtung und den Ort an.
Den Ort an, den Körperteil. Und da kann es natürlich auch sein, dass wenn man nicht genau weiß, welcher Körperteil ist, dann setzt man einfach einen Standardkörperteil ein. Also das Baskische macht das so. Da muss man sehr präzise sagen, was man schlägt. Oder man sagt, ich schlage meinen Kopf. Ja, und das, also Nede Budua, also meinen Kopf, bedeutet nicht, dass man auf den Kopf geschlagen hat, sondern das ist sozusagen der Standard, wenn man nicht weiß, wo es hingeht. Also wenn man was reflexiv ausdrückt und weiß nicht genau, welcher Körperteil jetzt involviert ist, dann kann man immer den Kopf einsetzen. Auch wenn es gar nicht der Kopf war und es eher unwahrscheinlich ist. Also im Notfall meinen Kopf. Und dann gibt es auch weniger Grammatikalisierungsmöglichkeiten. Dann benutzt man dieses Nede Budua wirklich nur, wenn man selbst betroffen ist. Und selbst da ist es dann vielleicht noch besser, wenn es der Kopf nicht war, noch präziser sich auszudrücken. Und das ist dann oft so, dass man, wenn es nicht der Kopf ist, dass man dann vielleicht doch nicht das verwendet. Aber beim Sehen ist es zum Beispiel klar. Ne? Ich sehe meinen Kopf im Spiegel, dann ist es auch meistens der Kopf, den man anschaut. Weil wenn man sich selber ansieht, ist oft der Kopf mit involviert. Naja, da auch die Augen sind und so. Beim Schlagen ist es gerade nicht so. Aber bei vielen anderen Dingen. Also ich sehe mich selbst im Spiegel, klar, dann ist meistens der Kopf dabei.
Die andere Sache, die ich schwer finde zu lernen, sind die Präpositionen.
Ja, das ist natürlich auch wieder, da ist viel Konventionalisierung, Grammatikalisierung, da muss man natürlich auch immer lernen, wie es ist. Und das ist auch wirklich in vielen Sprachen, gerade in europäischen Sprachen, wirklich gar nicht vorhersehbar. Da gibt es manchmal so Regeln, für, das ist zum Beispiel im Spanischen, da weiß man bei Richtung A, bei Ort N, das ist dann gerade im Spanischen so und auch systematisch so, aber in anderen Sprachen zum Beispiel wieder nicht. Da muss man es dann wieder lernen. Also das ist wirklich ein Fass ohne Boden. Und da muss man einfach die Kontexte gemeinsam lernen. Das lässt sich anders leider nicht hinbekommen. Das ist halt immer so. Man sagt, im Deutschen ist das so schwierig mit den Artikeln, man kann das nicht richtig lernen. Ja, andere Sprachen haben dann andere Dinge, die man nicht so richtig lernen kann. Und wo man auch immer noch wieder Ausländer erkennt, selbst wenn sie schon sehr gut Deutsch sprechen, dann kriegen sie es halt mit der Präposition durcheinander. Und dann denkt man, Mensch, das ist doch gerade falsch.
Ich mache in dem Sprung zur Stelle nochmal einen Sprung zum Thema, wie kann ich eine Sprache relativ gut lernen? Und ich bin zum Schluss gekommen, dass viele Wörter Kontexte haben, in denen sie auftauchen dürfen. Und es ist okay, wenn man ein Wort erstmal nur in einem Kontext kennenlernt und beim mehrfachen Iterieren über die Sprache mehr Kontexte kennenlernt. Vor allem das Beispiel, letztens überlegt, wie übersetzt man Anzeige nach Englisch?
Was meinst du mit Anzeige?
Genau, jetzt gehst du in deutschen Kontexte durch, so eine Anzeige, so ein komisches Ding, wo Buchstaben drauf erscheinen. So am Bahnsteig. Das wäre wahrscheinlich Display. Ja. Und dann fällt mir ein, aber Anzeige gibt es auch bei der Polizei.
Ja.
Und eine Anzeige gibt es auch in der Zeitung. Und das kann eine Werbung sein oder das kann irgendwie ein Hinweis über die Geburtstagskinder dieses Tages sein. Und dann lerne ich, es gibt das gleiche Wort in verschiedenen Kontexten.
Ja.
Und ich muss lernen, wann ich es verwenden kann.
Ja, das ist sehr schön. Da kann man auch so Schaubilder machen, nimmt man zum Beispiel das deutsche Wort Anzeige, was sehr polysem ist, also sehr viele verschiedene Bedeutungen hat, dann nimmt man jetzt, verbindet man das zum Beispiel mit dem französischen Procès-Verbal, das ist eine Übersetzung von Anzeige, nämlich die bei der Polizei, Aber procès verbal hat auch ganz viele Bedeutungen. Das kann sowas bedeuten wie Protokoll und auch viele andere Sachen. Da könnte man auch wieder so eine Liste machen und dann sieht man, dass das matcht überhaupt nicht. Da sind völlig unterschiedliche Dinge, die da zusammengehören. Das ist schon sehr interessant. Also da sieht man schon, dass sich halt der Wortschatz irgendwie komplett unabhängig voneinander organisiert.
Ich finde,
selbst in Sprachen, die doch recht eng verwandt sind.
Ich finde, ein gutes Anfängerwörterbuch enthält wenig Wörter mit wenig seltenen Kontext, die sind eigentlich nach Kontexthäufigkeit geordnet.
Mhm.
Und wenn ich in einem Wörterbuch ein neues Wort nachschlage, schaue ich mir zu jeder Übersetzung die Rückübersetzung an, um zu begreifen, in welchem Kontext das auftreten könnte.
Könnte man machen, ja. Naja, was auch immer gut ist, ist, wenn im Wörterbuch, selbst wenn das nicht viele Informationen enthält, immer auch ein Beispiel dabei ist, wo das Wort verwendet wird. Das ist unheimlich hilfreich. Also es gibt jetzt ein neues Baskisch-Wörterbuch, nur fürs französische Basken genannt, wo wenig drin steht, aber wo auch immer Beispiele drin sind. Und das finde ich ausgesprochen hilfreich. Oder auch, ich sprach vorhin schon von dem niederländischen Buch, Wörterbuch, das war noch tatsächlich ein gedrucktes Buch, was ich irgendwo habe. Das war auch sehr gut, weil es ja eigentlich ein Buch war, was sich an Niederländer gewandt hat. Da war immer eine kurze Definition, die war meistens sehr, sehr kurz, aber es war dann auch immer noch mal ein Beispiel dabei, weil da eben auch Schwierigkeiten mit Präpositionsgebrauch und so hingewiesen werden musste. Und das war für mich sehr hilfreich, weil ich das Beispiel gesehen habe und oft durch das Beispiel erst gemerkt habe, Mensch, ja, das ist es. Na, das war wirklich sehr, sehr hilfreich. Außerdem hatte ich gleich auch ein Beispiel, wie man es gut verwendet. Na, das ist also wirklich, also Beispiele sind da sicherlich sehr, sehr hilfreich. Also man hat teilweise versucht, auch so Geschichten, welche Kasus und welche Präpositionen verwendbar sind mit einem Verb, dann irgendwie so schematisch darzustellen. Auch von dem Hintergrund, dass man sagt, ach, kann man dann vielleicht besser lernen. Aber ich finde, da sind Beispiele eigentlich hilfreicher.
Ich finde auch, Beispiele zum Lernen sind wichtig, damit du Sätze hast, die du verwenden kannst. Das ist Handwerkszeug, mit dem du umgehen kannst. Mit Wörtern kann man noch nicht arbeiten.
Genau, genau. Und von daher, klar. Ja.
Also ich persönlich mag für mich zum Lernen Beispielsätze, die ich anwenden kann und Tabellenwerke zum eventuell nachschlagen, wenn ich ein Wort in dem Beispielsatz austauschen möchte.
Mhm.
Und ich würde mal als Interlude reingeben, die Ressourcen, aus denen ich normalerweise Sprachen lerne. Die Ressourcen.
Ja.
Also neben dem allgemeinen Internet, wo so ominös alles zusammenfließt, bin ich sehr begeistert von Asimil.
Mhm.
Das ist ein Buch mit Texten. Es sind immer komplette Texte auf einer Seite und die Übersetzung auf der anderen Seite. Und die Textschwierigkeit nimmt bis zum Ende des Buches zu. Es beginnt mit einem A1 und endet mit einem B2. Und dazu gibt es das CD-Werk, wo die Muttersprachler die Texte langsam vorsprechen und es auch mit steigender Geschwindigkeit. Also nicht nur die Texte werden schwieriger, sondern auch die Muttersprachler werden schneller.
Ja.
Das beginnt mit sehr abgehackten Texten, wo ich hatte es für Polnisch gehabt, wo ein Freund seine Freundin anruft und meint, ich habe ein Problem, ich habe morgen eine Klausur. Und die so, hey, wie jetzt Problem? Der Professor ist sympathisch, das ist kein Problem. Aber ich finde sie praktisch, weil sie die Beispielsätze liefern und weil sie verschiedene Lerntypen unterstützen. Durch dieses Lesen und dieses Hören, und es gibt immer wieder Zusammenfassungslektionen, wo man Sachen nachsprechen und Sätze ergänzen soll.
Ja. Nee, das ist für den Einstieg schon nicht schlecht. Also, ja, das ist auch immer wieder kritisiert worden, weil die Texte halt zum Teil langweilig sind und so.
Das Problem hast du immer in vorgefertigten Büchern. Ich finde zum Beispiel alle Schulbücher, die ich habe, mit sehr langweiligen Texten. Was interessiert es mich zu sagen, meine Katze hat braunes Fell? Habe ich in keiner Sprache einen Gesprächsbedarf über dieses Thema? Deswegen waren die Tandempartner wichtig, weil ich damit die Themen selbst wählen kann. Und deswegen ist es auch wichtig, einen Tandempartner zu finden, mit dem man gemeinsame Themen hat.
Naja, sicher. Also Tandempartner halte ich wirklich für eine sehr gute Sache. Nein, aber ich meine, dieses Assimilsätze, das ist ja auch, gab ja dann immer diese Reihe sans peine, also eine Sprache und dann sans peine, ohne Mühe, l'anglais sans peine zum Beispiel. Und da gab es ja so berühmte Sätze, die dann auch ins absurde Theater eingegangen sind. Also von Ionesco, das Theaterstück La Conta Trichot, die kahle Sängerin, besteht im Wesentlichen aus so Assimilsätzen. Und dadurch ist das halt auch sehr, sehr lustig. ich meine, das Theaterstück war ja ein Welterfolg, einfach weil, ja, man hört diese Dialoge, die komplett absurd sind und irgendwie sind die zwar absurd, aber irgendwie erinnert man sich an irgendwas dabei. Und es sind eben vor allen Dingen solche, also Ionesco, der ja selber nach Frankreich gekommen ist als Rumäne und Französisch nicht konnte und das eben auch lernen musste, hat eben dann Kontakt mit diesen Sprachlernwerken gehabt und hat dann irgendwie gedacht, nee, also irgendwie komisch. Und dann, ja, ist halt dieses absurde Theaterstück entstanden. Also das ist schon, das sind schon seltsame Texte. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass es hilft. Ich meine, man muss ja denken, die Methode Assimil ist uralt, die ist aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, also fast 100 Jahre alt. Und da haben sich Leute auch wirklich überlegt, wie man es gut macht. Also klar.
Was wird eigentlich einfacher, wenn du mehr Sprachen kannst? Wird dann Sprachenlernen generell einfacher? Wird Sprachen der gleichen Sprachfamilie wesentlich einfacher? Oder findest du Sachen komplizierter, weil du plötzlich merkst, wie beknackt deine Muttersprache eigentlich ist?
Ja, gut. Also das stimmt schon, dass wenn man Sprachen lernt, dann das Sprachenlernen an sich schon mal einfacher wird, weil man halt schon mal weiß, wie es geht und dann wieder erfolgreiche Methoden neu anwenden kann. Also ich denke, das hilft auf jeden Fall immer. Also jede weitere Sprache, die man lernt, ist leichter zu lernen. Wenn die Sprachen dann auch was miteinander zu tun haben, ist auch klar, dass das hilft. Und also das ist auf jeden Fall auch ein großer Vorteil. Also wenn man irgendwie Sprachen lernt, die verwandt sind miteinander, dann hat man bei der nächsten Sprache einen Vorteil, allerdings möglicherweise auch einen Nachteil. Also es gibt zum Beispiel das Problem der Interferenzen, dass man halt irgendwie eine Sprache lernt und plötzlich von der anderen Sprache, die man schon gelernt hat, beeinflusst ist. Und das ist natürlich auch dann besonders hoch, wenn die Sprachen miteinander verwandt sind. Das
wollte ich eben fragen. Also Niederländisch verstehen ja, könntest du Niederländisch sprechen, ja, ohne deutsche Wörter reinzumischen?
Ja, ist jetzt auch inzwischen wieder ein bisschen eingerostet. Also ich habe es ja richtig gelernt, auch mit einem Kurs und so, also das hilft dann schon. Es ist natürlich schwierig, klar, dass man manchmal auch Wörter, dass man diese falschen Freunde da untermischt. Das hatten wir ja schon mal ganz am Anfang. Also wie gesagt, Deutsch und Niederländisch sind halt sehr ähnlich. Ich denke, es ist schwieriger bei den romanischen Sprachen. Also ich habe halt Spanisch immer so ein bisschen vernachlässigt. Habe aber ganz gut Katalanisch gelernt, was jetzt auch wieder eingerostet ist. Aber wenn ich jetzt Spanisch spreche, dann ist es halt so, dass Katalanisch sich immer wieder untermischt. Und das kann dann schon zu peinlichen Dingen führen. Also mir sind mehrere Sachen da passiert. Also zum Beispiel mal, also so Sachen wie bis zum nächsten Mal, heißt auf Spanisch Bef, auf Katalanisch Begada. Und Begada ist ein Wort, was ebenso gut auch Spanisch sein könnte. Das klingt eigentlich wie ein spanisches Wort. Und da mir das katalanische Wort eben sehr geläufig war, weil ich halt ganz gut Katalanisch gelernt habe, ist mir dann passiert, dass ich mich irgendwie im Institut de Cervantes, also im spanischen Institut, am Ende verabschiedet habe von dem Direktor. Ich wollte sagen, bis zum nächsten Mal. Und habe dann a la proxima, Spanisch, Begada gesagt. Was ich eigentlich Bef hätte sagen müssen. Naja, und der hat sofort laut angefangen zu lachen. Gemeint, ah ja, das sei wohl katalanisch. Nun war der dem Katalanischen gegenüber nicht so negativ eingestellt wie viele andere Spanier. Weil er selber eine katalanische Mutter sogar hatte. Und da war er ganz begeistert, dass ich da auch noch Katalanisch sprechen konnte. Aber er war schon peinlich. Oder solche Sachen. Auf Spanisch gibt es anal, das heißt gehen, aber zu Fuß gehen. Ne? Und das normale Wort für gehen ist irde.
Wobei ihr das universelle Verb der Fortbewegung ist.
Universelle Verb der Fortbewegung. Aber das würde man jetzt zum Beispiel nehmen, wenn ich mich mit dem Fahrrad bewege. Da würde ich sagen, ihr en bicicleta. Also mit dem Fahrrad fahren. Auf Katalanisch ist es so, dass genau dieses Wort, Entschuldigung, Andar ist Katalanisch, Andar auf Spanisch. Andar Anar ist halt das normale Wort für sich fortbewegen. Was auf Spanisch nur für zu Fuß gehen, also das ist die Sprechung, Andar, ist nur für zu Fuß gehen. Auf Katalanisch ist das das normale Fortbewegungsverb. Und ich habe dann sowas gesagt wie Andar en bicicleta auf Spanisch, was natürlich überhaupt nicht geht.
Also zu Fuß gehen mit dem Fahrrad.
Zu Fuß gehen mit dem Fahrrad. Und solche Sachen passieren dann, wenn man halt nicht aufpasst. Und wenn man halt Interferenzen hat von der einen Sprache zur anderen. Also da muss man vorsichtig sein. Von daher war es für mich dann auch ganz erholsam, dass ich nach dem missglückten Versuch, Spanisch zu lernen, dann eben Baskisch gelernt habe, was ganz anders ist. Da hatte ich dann keine Interferenzen mehr.
Ich muss das ganze Ding ganz viel tiefer anfangen. Ich erinnere mich noch daran, wie ich angefangen habe mit Englisch, dass ich das in der Schule immer schwer fand und erst mit dem Abitur, bis ich herausgefunden habe, wie ich Sprachen sinnvoll lernen muss.
Mhm.
Und dann irgendwann mein Freund meinte, wie, du kannst keine Liedtexte verstehen. Pass auf, wenn du einmal einen Durchbruch hast, ist es ganz einfach. Wir machen es mal ein paar Beispiele durch. Dann war ich plötzlich dabei, gesprochenes Englisch zu hören. Und der nächste Durchbruch kam ein paar Jahre später, als ich in einem Bus in London saß und gerade mein Tagebuch auf Deutsch schrieb. Und plötzlich das Gespräch hinter mir in meinem Ohr war und das Gespräch hinter mir auch auf Englisch. Und da hatte ich plötzlich zwei Sprachen zur gleichen Zeit verarbeitet.
Ja, ja.
Diese Durchbruch muss man stufenweise machen. Und ich finde es immer wichtig, den Durchbruch zu schaffen, den Liedtext zu verstehen oder einen gesprochenen Sprecher, um das bruchstellhaft übersetzen zu können.
Ja, ja. Wobei es mir dann auch manchmal schwerfällt, also zum Beispiel, wenn ich länger in Frankreich war, weil ich da ja auch mal ein ganzes Jahr gelebt habe, dass man sich dann so eingewöhnt sprachlich, dass wenn ich dann zurückkomme, ich beim Deutsch sprechen irgendwelche Sachen sage, wo ich denke, das war doch jetzt nicht. Das, ich brauche dann auch wieder 2-3 Tage, bis ich mich wieder ans Deutsche gewöhnt habe. Bei Englisch ist es nicht ganz so krass. Vielleicht, weil die Sprachen ähnlicher sind. Aber ja, wenn ich längere Zeit im englischsprachigen Ausland war, geht es mir manchmal auch so, dass dann plötzlich ich nicht einfach was auf Deutsch schreiben kann.
Wenn Kinder mehrsprachig aufwachsen, die schaffen diese Kontextwechsel schneller.
Ja, klar.
Was machen die anders? Die können beide Sprachen besser?
Sie sind einfach gewohnt, dass sie den Kontext wechseln müssen. Ja, wenn dann in der Familie die Sprache mit dem Vater und die Sprache mit der Mutter unterschiedlich sind, dann sind sie einfach gewohnt, dass sie da schnell umschalten müssen. Und deshalb ist das ja wahrscheinlich auch eine gute Methode, wenn Vater und Mutter unterschiedliche Sprachen sprechen. Natürlich klar, wenn einer von beiden die Sprache spricht, die auch in der Umwelt gesprochen wird und die gemeinsame Familiensprache ist, dann ist die andere Sprache auf ganz schwachen Beinen. Also ist dann schon besser, wenn es irgendwie so eine Art Waffengleichheit gibt, dass halt, sagen wir mal, die eine Sprache Familiensprache ist und nicht außerhalb der Wohnung und naja, also es ist wenigstens irgendwie, also wenn die Familiensprache und die Sprache außerhalb der Wohnung die gleiche ist und nur, sagen wir mal, ein Elternteil eine andere Sprache mit dem Kind spricht, ist es ziemlich schwierig.
Die wird meistens nicht aufgefasst?
Wie bitte?
Die Sprache wird meistens nicht aufgefasst?
Wie nicht aufgefasst?
Du meinst, wenn nur ein Elternteil eine Fremdsprache spricht, ist es schwer, sein Kind zweisprachig zu erziehen?
Ist es deutlich schwerer, ja, ja. Klar. Weil das Kind merkt, die Sprache braucht man ja eigentlich gar nicht, außer mit dem einen Elternteil. Und das eine Elternteil kann aber auch die andere. Dann sagt sich doch das Kind, was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Ich meine, das ist ja nachvollziehbar. Ich meine, Kinder sind ja auch nicht dumm. Also ich meine, das merkt man doch sofort. Wenn man irgendwie als Kind das Gefühl hat, irgendwas mache ich hier, was eigentlich völlig sinnlos ist, dann denkt man ja auch, kann ich auch bleiben lassen.
Was machst du eigentlich beim Übersetzen, wenn du einen Satz bekommst und denkst, ich habe jetzt jedes einzelne Wort in diesem Satz verstanden und der Kontext ergibt für mich keinen Sinn?
Tja, nachfragen, gucken. Also das ist natürlich schon schwierig. Ich habe ja auch mal ein bisschen übersetzt. Ein Freund von mir ist Filmemacher und hat dann mich gefragt, ob ich nicht mal eben schnell sein Drehbuch übersetzen kann. Das ist natürlich sehr schwierig, weil ich das natürlich nicht ins Deutsche übersetzen muss, was ich vielleicht ganz gut könnte, sondern in eine Fremdsprache. Da tut man sich dann nicht so leicht. Also ist wirklich schwierig. Aber da gab es eben auch so Sachen, da gab es einen Satz, habe ich nicht verstanden, habe ich mir den Film angeschaut, habe ich den Satz immer noch nicht verstanden. Also ich habe dann den Satz Wort für Wort, war ja ein deutscher Text, ein deutscher Satz, aber das war sinnlos. Und ich meine, wenn man nicht genau weiß, was da eigentlich gesagt wird, also was gemeint, also es war so ein Satz wie, ich muss das jetzt nachmachen, es war halt irgendwie so ein Pronomen da drin und ich wusste nicht, auf was sich das Pronomen bezieht. Und
ich habe eine Bedienungsanleitung meiner Kollegen übersetzen sollen von Deutsch nach Englisch und ich stand dann damit, ich habe keine Ahnung, was ich auf Deutsch tun müsste.
Naja, also das war wirklich, da sagt die eine, weil das auch so zusammengeschnitten ist, da sagt die eine Protagonistin irgendwas, oder sagen wir, das ist schön, oder irgendwie sowas war das. Und ich wusste nicht, auf was sich das bezieht. Ne? Und das ist fertig. Das ist fertig. Und jetzt muss man natürlich auf Französisch das Richtige, genau, ich glaube, das war sowas. Die backen da was zusammen. Man sieht nicht genau, was da gerade fertig ist und dann sagt sie, das ist fertig. Und oder nicht das, es war sogar sie. Irgendwas, die ist fertig. Und jetzt auf Französisch, da muss ich ja wissen, was das ist, damit es das richtige Genus bekommt. Und dann habe ich mir den Film ganz genau angesehen, um das herauszufinden. Und ich war mir bis zum Schluss nicht sicher. Und dann kann man es praktisch nicht richtig übersetzen. Also solche Sachen passieren dann da. Und
wenn du den Film nicht siehst, ist es dann überhaupt noch wichtig?
Ja, doch. Also, ja, klar, das kann man dann irgendwie machen. Aber was man manchmal auch auch sieht in synchronisierten Filmen, also ich achte da immer drauf, weil ich es ja selber mal gemacht habe, es kann manchmal vorkommen, dass die Übersetzung nur auf dem schriftlichen Skript gemacht worden ist und der Übersetzer den Film nicht gesehen hat, weil irgendwie eine Übersetzung kommt und dann denkt man, nee, ist aber anders, ne? Weil man halt das Bild dazu sieht. Also viele übersetzen das nur und dann geht's schief. Aber an der Stelle, ich gebe dir recht, man kann es nicht genau erkennen und dann kommt es auch nicht so drauf an, vor allen Dingen, weil das 2 Sekunden des Films sind und dann so passt niemand genau auf. Aber man hat natürlich schon das Bedürfnis, als Übersetzer es richtig zu machen. Und deshalb muss man dann doch mal reingucken in den Film und das war halt sehr schwierig. Es kam allerdings bei dem Film noch dazu, dass man sowieso sehr wenig erkennen konnte, weil es ging um eine blinde Frau. Und also der Filmemacher hat so ein bisschen versucht, das nicht sehen können, auch filmisch darzustellen. Also man hat das dann aus dem Blickwinkel der Frau gesehen und immer nur verschwommen gesehen. Das ist natürlich für den Übersetzer eine besondere Herausforderung. Der hätte eigentlich dabei sein müssen.
Ja, okay. Den Kontext brauchst du.
Ja.
Ich wechsle nochmal aufs Thema Sprachenlernen. Ich finde, das Wichtigste, um eine Sprache zu lernen, ist eigentlich eine Motivation.
Richtig, klar. Es geht nur mit Motivation, ja. Klar.
Wenn ich letztendlich mal gefunden, wenn ich gerade dabei bin, eine Sprache zu wählen und ich sage, ich möchte eine Sprache haben, die mir den Einstieg in eine Sprachfamilie mit möglichst vielen Sprechern ermöglicht, was würde ich dann wählen? Oder welcher Online-Katalog hilft mir, die Wahl zu treffen?
Ja, das mit den möglichst vielen Sprechern ist immer so eine Sache. Dann sagt man, dann lerne ich Englisch schon gut ist.
Sagen wir, ich habe Englisch schon.
Ja. Chinesisch, aber ich weiß nicht, ob Chinesisch wirklich so eine gute Idee ist. Also ich glaube, allein die Sprecherzahl ist nicht motivierend genug. Kann man machen, kann man drüber nachdenken. Dann lernt man halt Englisch, Französisch, Spanisch. Da hat man einfach so viele Sprecher. Von mir aus noch Chinesisch. Da hat man eigentlich überall Sprecher. Da kann einem nichts mehr passieren. Man kann auch Esperanto lernen. Hat man zwar weniger Sprecher, aber die sind ziemlich über die Welt verteilt. Da kann man auch überall hin. Gut, da muss man immer mit seinen Kontaktleuten sprechen. Aber kann man ja auch machen. Oh, bestimmt interessanter als Englisch.
Wie weit verbreitet war Esperanto vor dem Aufkommen des Internets und danach? Hat es sich räumlich weiter diversifiziert?
Nee, das glaube ich nicht. Denn da, wo Esperanto schon war, kam dann auch das Internet schneller hin. Also ich weiß nicht, ob sich das weiter differenziert hat. Es waren ja immer schon in über 100 Ländern Esperanto-Sprecher und das wird immer noch so sein.
Ich wollte mir speziell Kunstsprachen anreißen. So, was spricht eigentlich dagegen, eine Kunstsprache zu lernen?
Nix spricht dagegen. Also das ist eigentlich eine sehr gute Sache, eine Sprache wie Esperanto zu lernen. Erstmal wird Esperanto verwendet, das ist schon mal ein großer Vorteil, und zwar weltweit. Und es ist halt leicht zu lernen. Das ist halt der Punkt. Also es hat 2 Motivationen. Man kann mit vielen Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammenkommen und es ist leicht zu lernen.
ist ja natürlich auch interessant, so eine konstruierte Sprache zu sprechen. Das ist an sich schon interessant. Also von daher gibt es gute Motivation, im Bau Esperanto zu lernen. Ja? Also ich meine, sagen wir mal, so eine nordamerikanische Indianersprache, Cayuga, zu lernen, da ist sicher der Anreiz gering. Denn da gibt es noch so etwa 70 Sprecher, wenn man Glück hat. Die sind alle uralt. Ja, was soll ich denn da? Ne? Die werden auch sicher nicht mit mir unterhalten wollen. Und wenn, dann auf Englisch. Also das ist dann schon schwierig. Ne? Also da gibt es wenig Motivation. Da kann ich höchstens sagen, ja, die Sprache interessiert mich von der Struktur her. Dann lerne ich das. Und dann lerne ich halt die Struktur der Sprache. Dann lerne ich es auch nicht wirklich sprechen.
Wir sprachen über Tandempartner und ich habe festgestellt, zumindest in der Welt, in der ich mich bewege, wollen erstaunlich viele Leute Deutsch lernen.
Ja, ja.
Du hast mit Deutsch eine gute Tauschsprache.
Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr. Ja, gut, Deutsch ist halt eine große Sprache. Ich glaube, du hast auch mit Französisch und Englisch eine gute Tauschsprache. Das wollen noch mehr Leute lernen.
Mit Englisch bist du wunderbar dran. Französisch habe ich nie drauf geachtet.
Auch Französisch, glaube ich, auch. Spanisch, glaube ich, auch. Dann wird es schon schwieriger.
Arabisch wäre vielleicht so interessant, weil du damit eine komplett andere Welt abdeckst.
Ja, Arabisch ist sicherlich interessant zu lernen. Ist natürlich auch schwierig, welches Arabisch. Das ist halt leider, also Arabisch ist halt sehr differenziert. Als geschriebene Sprache, klar, klassisches Arabisch, Sprache des Korans, hat auch das höchste Prestige, muss man sowieso lernen, wenn man Arabisch lernt. Aber jetzt geht es ja ums Sprechen. Und dann wird es schwer. Da muss ich mich schon dafür interessieren, wo ich hinreisen will. Ja, im Zweifel natürlich ägyptisches Arabisch, weil das sehr verbreitet ist. Aber ja, wenn ich jetzt sage, Ägypten interessiert mich eigentlich nicht so sehr, tja, dann wird schon schwer.
Ich mache mittlerweile Reverse-Reiseplanung. Ich habe ja portugiesisch angefangen mit der Motivation, dass der Urlaub schon feststand in dem Jahr im Voraus. Mhm. Und mittlerweile bin ich der Meinung, okay, in welchen Ländern spricht man portugiesisch, wo mich das Klima nicht töten wird?
Na, nirgend. Also in Portugal töte ich das Klima nicht, in Brasilien töte ich das Klima nicht, es sei denn, du willst da unbedingt irgendwo hin, wo man nicht hingehen sollte, dann schon. Also in Brasilien gibt es halt Gegenden, da hat man nichts zu suchen. Und dann ist natürlich, dann nützt wahrscheinlich das Portugiesische auch nichts. Aber ich meine, Mosambik ist auch jetzt nicht so schwierig zu bereisen. Das ist auch schon wieder recht gemäßigt. Gut, da gibt es andere Gründe, da nicht hinfahren zu wollen, weil halt die Armut zu groß ist, sozialen Probleme, AIDS und all sowas. Also es gibt also wirklich, also Mosambik wäre jetzt nicht das Ziel
meiner Traumreise.
Ja, also ich kenne zufällig eine Frau, die mit jemandem aus Mosambik verheiratet ist und auch Lusitanistin ist, also sich mit Portugiesisch beschäftigt, noch auf diese Weise irgendwie da rangekommen ist. Die hat mir mal gesagt, falls ich noch ein Kind adoptieren sollte, sie könnte mir massenweise Kinder zur Verfügung stellen, weil, also zur Adoption, weil halt es in Mosambik ist leider eine ganz furchtbare Situation, es gibt ganz fürchterlich viele Waisen, die eben selber auch oft krank sind. Und dann versucht man irgendwie diese Waisen familiär anzuschließen und dann heißt es plötzlich, ja, das könnte doch ein Kind von dem sein, der da schon in Deutschland ist. Also ihr Ehemann kriegt laufend irgendwelche Kinder angedient, aber also sie haben ja schon mehrere adoptiert, aber sie sagt, es geht eben einfach nicht mehr. Aber was soll mit denen werden? Das ist ja das Furchtbare. Also die Kinder, die sie nicht adoptiert, sind eben auch meistens Kinder von Verwandten, wo aber niemand mehr lebt. Und ich meine, ein vierjähriges Kind ist halt auf Hilfe angewiesen zum Weiterleben. Und das ist einfach ganz furchtbar tragisch. Also sie hat da viel berichtet, auch Vorträge gehalten und Werbung gemacht. Das ist natürlich nicht damit geholfen, dass man massenweise Kinder adoptiert, sondern dem Land muss geholfen werden. Aber es ist einfach ganz fürchterlich. Und das war noch, bevor sich das Ganze da in Westafrika abgespielt hat, mit Ebola, da haben wir ja auch das Problem nochmal. Ja, es ist einfach ganz furchtbar. Also von daher ist es schlimm genug.
Versuche ich wieder positiv auf die Reisewunschlandliste zurückzukommen.
Ja.
Ich muss noch einen Link nachliefern. Ich habe eine Webseite gefunden, die katalogisiert, welches Land, welche Sprache und umgekehrt, welche Sprachen in welchen Ländern. Und da habe ich zum Beispiel herausgefunden, so Portugiesisch spricht man in Andorra in Minderheiten oder in Jersey. Hm. Wenn ich jetzt in so ein Land käme, was würde ich da erwarten für einen Dialekt?
Ist aber schwierig. Also wenn die Leute in einer Minderheitenposition sind und da leben, dann sind die nicht gewohnt, außerhalb der Familie die Sprache zu sprechen. Wenn dann ein Fremder da hinkommt und will dann Portugiesisch sprechen, könnte das problematisch sein. Ich weiß es nicht. Also ich hatte schon in Andorra, also in Andorra war es halt so, ein Studienkollege von mir, als ich in Toulouse studiert habe, war Andorraner und hat mich und andere da eben auch eingeladen zu sich. Wir sind dann da auch mal hingefahren zu mehreren mit dem Auto. Und dann ergab sich schon das Problem. Er war zwar überzeugter Andorraner, aber seine Eltern waren zugewandert irgendwie aus Südspanien als Arbeitskräfte. Und ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall sprachen die kein Katalanisch. Und das war ihm dann schon wieder sehr peinlich. Ja. Und das ist dann immer so ein Problem, wenn dann Leute von außen kommen. Ja. Oder umgekehrt, eine andere Geschichte. Eine Studienkollegin von mir aus Toulouse kam aus Banyuls. Das liegt auch in Katalonien. Und in Frankreich allerdings, im französischen Teil Kataloniens. Und dort war es der Familie peinlich, dass der Großvater nicht so gut Französisch konnte. Was natürlich auch für einen Katalanen jetzt nicht so schlimm ist. Aber es war überhaupt nicht toleriert, dass ich jetzt, der ich Katalanisch gelernt hatte, mit dem Großvater Katalanisch spreche. Das ging nicht. Weil Katalanisch keine Sprache ist, die gebildete Menschen sprechen. Und das ist halt dann so eine Familien-Insider-Sprache, die man halt nicht spricht. Und das ist mir jetzt auch auf Mallorca wieder passiert. Ich war zum ersten Mal auf Mallorca und kann halt Katalanisch besser als Spanisch. Ich musste aber Spanisch sprechen, weil wenn ich Katalanisch gesprochen habe, die Leute mich immer korrigiert haben, dann das spanische Wort verwendet, also als Korrektur gebracht haben und ich mich praktisch lächerlich gemacht habe mit meinem Katalanisch, weil irgendwie alle Leute um mich herum gedacht haben, oh, der kann ja gar nicht die Landessprache. Und das Problem war aber, dass die Leute eben der Meinung waren, mit Touristen spricht man nicht Katalanisch.
Danke für die Einsicht, die hatte ich bis eben noch nicht gehabt, dafür bin ich Reiseerfahrung.
Ja. Ja, gut, das ist natürlich schon so ein Problem. Ich hatte auch nicht richtig drüber nachgedacht. Ich hatte gedacht, aha, ich kannte halt Katalonien, da ist es halt noch ein bisschen anders, da ist halt Katalanisch wirklich die Sprache, die man sprechen sollte. Ich denke, jetzt bin ich in Mallorca, ist auch Katalanisch, da spricht man Katalanisch, aber ich hatte mich da so ein bisschen getäuscht. Also man spricht Katalanisch, aber nicht mit Ausländern. Ausländer haben sich daran zu halten, was Touristen tun, eben nicht Katalanisch zu sprechen.
Ich würde die Fragen, die ich noch offen habe, einfach mal begraben und ein Schlusswort suchen.
Ja, mach das. Wir sind ja auch schon fast 4 Stunden hier dran und das muss ja dann auch irgendwann mal Schluss sein. Die Leute hören es natürlich mit mehrfacher Geschwindigkeit, dann ist das alles machbar.
Mach mal. Unabhängig von den wahnsinnig schlagen großen Downloadzahlen, hat Spaß gemacht mit dir gemeinsam.
Ja, Spaß gemacht. Ist auch ein tolles Thema. Also ein Thema, was man sicherlich noch unter bestimmten Aspekten weiter behandeln könnte.
Wenn es in ein paar Jahren ein Follow-up gibt, machen wir es fremdsprachig. Also mehrsprachig, fremdsprachig.
Mehrsprachig, ja, das könnte man auch mal machen. Mhm. Ja, machen wir.
Schick. Dankeschön. Ja. Und bis bald.
Bis bald. Tschüss.